Neulich im silbernen Handschuh.
Na, Uwe, wie geht dir das?
Ja, weiß ja, ne? Schlechten Leuten geht's immer schlecht.
Immer schlecht drauf, Herr Uwe. Du, sag mal, lang nicht mehr gesehen,
Ja, das ist auch gut so.
Und Uwe, was mache ich dir?
Oh, was will ich immer, ne? Ich hab so ein schönes, stilles Bier.
Jo, sauber, Hanser, Bonusserie oder was? Schönes Ding, bisschen plus? Ja, geil. Tacho, Leute, alles klar, Uwe. Moin, hallo, Melli.
Moin, Tom.
Jo, ich nehm auch irgendwas, weiß ja, wie immer.
Fadi, was mit dir?
Ich hätte gerne noch ein Korn. So, Leute, ich schmeiß nochmal einen neuen Mann in die Jukebox.
Das ist doch geil, Alter.
Und dann gehe ich auf Toilette. Muss Studio brauchen.
So, Männer, drückt mal ein bisschen zur Seite eure Getränke. Ein stilles Bier.
Oh, danke, Melli.
Korn.
Oh, schönes
Sonst
Ding.
Was?
Stilles Bier? Warst du wieder Uwe oder was?
Nennt mich blond. Aber warum nennt ihr den Vati eigentlich immer Vati? Der hat doch nicht mehr Kinder.
Ja, das ist doch, weil der spricht doch wie Darth Vader.
Ach, hier ist Star Wars?
Ja, genau. Luke, ich bin dein Vater. Apropos Star Wars. Machst du mir mal ein Gyros noch? Ich hab richtig Hunger. Wie? Nee.
Oh, nee, ist ein Krieg. Ja, mach ich dir, Tom, klar.
Okay, danke, super.
Tom,
hast du wieder was gewonnen? Ja, geil, weiter so.
So, da bin ich wieder.
Oh, große Freude, Fadi, große Freude.
Sag mal, Männer, habt ihr übrigens schon die gute Botschaft gehört?
Ja, die ist wieder offen, ne?
Sie meint, die Fiete gab so wieder auf.
Ja, aber die gute Botschaft auch.
Nee, ist ja auch egal. Ich freue mich auch immer, dass wir wieder einen Stammtisch machen können, ja.
Und wisst ihr was? Darauf gebe ich eine Runde kurz aus.
Ja, apropos kurze, da kommt der lange Menge.
Gude. Ja. Hi, Melli, ich hatte den Fisch bestellt.
Oh, ach ja, den Matthias, ne?
Matthias, yes.
Du bist scheuer, Alter.
Jetzt sind wir
in
der guten Botschaft, DGB, die gute Botschaft.
Ja.
Wie sagt man das eigentlich? Ich gehe heute
in die gute Botschaft.
Gibt es eine neue Karte in die gute Botschaft? Würde man das so sagen? Genau, und dann in der
Botschaft.
Die gute Botschaft.
In der guten Botschaft.
Ja, aber theoretisch, wenn du den Namen nennst, müsstest du sagen, gibt es eine neue Karte in der die gute Botschaft. Ja, das ist egal. Wir zeichnen übrigens schon auf. Also bitte keine Schimpfworte hier, die politisch unkorrekt sind.
Ja.
Tim hat sich gewünscht.
Ja.
Erstmal herzlich willkommen, liebe Fietes.
Hallo.
Tim hat sich gewünscht, dass wir mal kochen.
Ja. Weil ich habe gedacht, wir sind ein vermeintlich kulinarischer Podcast, was uns ja nicht immer gelingt bei der Auswahl unserer Gäste. Die sind ja nicht alles Kulinariker.
Ja, das stimmt.
Und grundsätzlich laden wir emotional sozusagen an die wärmende Feuerstelle,
ja,
an das wärmende Lagerfeuer der Emotionalität. Und warum können wir das Ganze nicht auch auf die Kulinarik ausweiten?
Genau.
Da gab es große Ressentiments dagegen. Es ist ein Fremdwort für Zweifel.
Ja.
Und zwar wegen der Akustik. Also sollte die Akustik, heute für den Arschein trägt nur ein einziger Mensch die Verantwortung und das bin ich.
Ja, wobei ich glaube, das wird funktionieren, aber es ist wirklich so eine Art Testballon.
Ja.
Und dementsprechend hast du mich ja beauftragt, auch ein paar Sachen einzukaufen.
Das hab ich gemacht, so wie ich
das von dir gelernt habe, habe ich das weiter delegiert. Und was das genau sein wird, da werden wir später ein bisschen drauf eingehen.
Kann ich auch jetzt sagen, Kartoffeln, Tomaten, Hühnchen, Fleisch, Butter, Eier, viel Öl, Radieschen, Brokkoli, Rettich, Lauchzwiebeln, Oregano. Irgendjemand hat hier ein Faible für Oregano. Wir haben ein Kilo Oregano.
Ja, das ist von unserem Gast heute.
Ach so. Spinat und so weiter. Wilden Knoblauch, Basilikum, Zitronenmelisse, lila Basilikum, Essig, Senf, Salatköpfe. Also hier kann man ein bisschen
zubereiten. Du hast die Navetten vergessen.
Ich habe auch jetzt nur so
weiße
kurz.
Rüben, habe ich überhaupt noch nie gehört. Wir haben einen riesen Tomahawk-Steak da liegen.
Ja,
1,5 Kilo.
Ja, das werden wir wohl nicht gar kriegen. Dafür müsste der Ofen angehen. Ich weiß nicht, wie man den anmacht.
Okay, wir sind an...
Machst du mal die Ober-Unterhitze bitte.
Wir sind an der Alster, so wie sich
hab
das
gehört. Habe ich neulich gesehen.
Was?
Ich bin echt ein Nerd, ne? Ich habe gerade vorgestern den Sven Steffensmeier, das ist der Executive Producer von Kitchen Impossible, aufmerksam gemacht auf ein... Feed von Oliver Pocher, wo es um Pädophilie ging.
Ja.
So, ganz neu, 8 Tage. Und dann sind wir in der Timeline da durchgegangen, heißt das, glaube ich, bei den Bildern.
Ja.
Und der Feed ist von April, Mai 2020.
Oh.
Da kann man sehen, wie tagesaktuell ich bin. Und jetzt habe ich gestern ein Ding gesehen aus dem Internet. Wie nennt man das? Ein Snippet?
Ja.
Ja, also ein Ausschnitt aus einem Bewegvideo. Und zwar von einem Sky-Moderator. Ja, der den Aufnahmeleiter darum bittet, den Kaffee umzurühren.
Ja, aber das ist ja auch schon
wahr. Habe ich auch gehört. Ich dachte, das ist brandneu, wollte mich darüber richtig echauffieren und dann sagte er, spar dir die Luft, ist uralt. Ja, das aber was für eine Wurst! Wurst!
Also wirklich für alle,
hat er richtig dafür gekriegt?
Ja, der hat richtig dafür
gekriegt. Auch zu Recht.
Also völlig zu Recht. Der hat
absolut
quasi seinen Praktikanten geholt, um seinen Kaffee umrühren zu lassen.
Nicht geholt, der lief einfach rum und rühren Sie mal bitte meinen Kaffee um. Ey, was für eine arrogante Vollkatastrophe.
Aber zum Nerdentum möchte ich
auch was. Führst du mal bitte das Glas an meine Lippen? Ja,
genau.
Bitte.
Aber, kannst du das bitte vorher mal umrühren, Lukas? Ich gebe alles weiter. Also, wir sind jetzt hier an der Alster.
Ja.
Und wir haben uns gedacht, wenn wir schon Roland Trettl hier nicht als Gast einladen, dann kochen wir an seinem Herd, richtig?
Ja, sowas wie. Das liegt daran, machen wir weiter.
Ja, okay, mal weiter. Wir sind in der guten Botschaft. Die steht momentan still. Die ist stillgelegt. Das macht aber nichts, denn es ist wirklich schön. Bitte, Tim, beschreib mal, was der Zuhörer und die Zuhörerin jetzt gerade nicht sehen kann. Was das hier ist. Ist ja mehr so, schon ein bisschen Playground-mäßig, ne?
Also, ich bin ja ein kulinarischer Fufu. Das heißt, ich habe die große Basis der Bodenständigkeit und ich würde sagen, der einfachen Hausmannskoch. Allerdings fährt auch mein Hirn, mein Geschmackshirn manchmal Karussell und ich möchte mich innerhalb meiner Kreativzone sehr austoben. Und also habe ich mir eine Kreativfläche zusammengestellt, die nennt sich die Gute Botschaft, wo ich ein wenig philosophischer kochen lasse. So, ich bin sozusagen wie ein Mäzen, wie ein Kurator. Ich stelle hier sozusagen zusammen. Aber die Kunstwerke, die sich hier auf dem Teller befinden, die kommen aus von meinem Team rund um Alex Höger. Fantastischer, junger, sehr kreativer, sehr talentierter Küchenchef. Man wird noch viel von ihm hören. Da bin ich mir relativ sicher. Allerdings auch viel von den anderen. Wir haben eine gemischte Küche. Wir sind halb japanisch, halb deutsch. Und dementsprechend ist auch die Küche. Also die Gerichte, die wir hier zelebrieren, das ist so eine, ich sag mal, nordische Nippon-Küche. Also wir orientieren uns an der Zusammensetzung, der Geschmackskonstruktion der Japaner. Allerdings bedienen wir sehr viele emotionale Bereiche der norddeutschen Küche. Und das fügen wir auf einem Teller zusammen. Und ist eine sehr spannende, sehr einzigartige Kombination innerhalb der Kulinarik.
Und mehr Hamburg geht nicht. Wir sind hier mitten an der Alster.
Sieht man nicht viel von, weil es ist
Bestes Wetter.
Dieser Laden ist eine Katastrophe, muss man einfach sagen. Wir haben wirklich eine, ich sag mal, 2B-Lage. Insofern, dass wir direkt an der Alster sind, allerdings die Alster nicht sehen können, liegt wiederum eher daran, nicht, dass der Blick so scheiße ist,
sondern
dass
nur Baucontainer.
Dass einfach nur Baucontainer vor der Tür stehen. Und da kann man sehen, was die eigentlichen Herausforderungen in der Gastronomie heutzutage sind. Nicht nur, dass wir seit einem Jahr von der Pandemie mehr als gefickt werden und von manchmal auch nicht mehr nachvollziehbaren Entscheidungen, was Schließungen oder Einschränkungen angeht. Diese wunderbare Lokalisation leidet gerade unter sehr vielen, in meinen Augen, auch falschen Entscheidungen seitens der Behörden. Wir haben hier ein Einbahnstraßensystem bekommen, wir haben Anwohnerparken bekommen, wir haben jetzt noch eine Baustelle dafür und oh glücklich, wir dürfen auch noch eine Terrasse bewirtschaften und zwar ausschließlich, allerdings ohne die Bereitstellung von Schirm oder Hitzepilze, denn da gibt es noch die Alster-Verordnung, die es mir wiederum verbietet, irgendwelche Dinge vors Haus zu stellen, dass man auch nur ansatzweise sowas wie Gemütlichkeit hier herstellen kann.
Ja, apropos Gemütlichkeit.
Also, ich will nur sagen, der Laden ruht gerade, der wird auch noch länger ruhen, weil in der Tat momentan so viele Ebenen da hineinspielen, dass es kaum möglich ist, diesen Laden wirtschaftlich zu betreiben. Deshalb bin ich kreativ geworden und habe mir eine Terrasse sozusagen organisiert, die wiederum sich auch an der Alster befindet, allerdings nicht hier, sondern 5 Kilometer von hier entfernt. Das wiederum heißt Bootshaus Barmeier, wo wir Auszüge, das ist ein kleiner Food-Kiosk, wie ich jetzt mal nennen würde, mit einer wunderbaren Terrasse, sehr, sehr, sehr speziell, sehr eigen, sehr besonders, aber ein kleiner verträumter Ort, wo jetzt sozusagen das Team der Botschaft aktiv ist und im Auszüge der Speisekarte hier serviert.
Und man muss mal ganz ehrlich sagen, mehr Hamburgensier als an diesem Ort geht schlecht, wirklich.
Bootshaus Barmeier.
Ja, es ist wirklich schön. Ja. Es ist sozusagen für den Sonntagsspaziergang der perfekte Ort, um einzukehren.
Ist es wirklich?
Ihr habt Jazzmusiker da, habe ich gesehen. Mhm. Was ich richtig, ich komme aus einer Jazzer-Familie. Mein Vater ist ja New Orleans-Jazzer an der Posaune.
Ist er?
Ja. Und dementsprechend bin ich wirklich damit so aufgewachsen.
So Setschmo.
Ja, und ich liebe es. Und ich habe das neulich gesehen. Also das kann ich wirklich nur empfehlen. Das ist ein schöner, ein richtiges Kleinod.
Ja, ist es wirklich so. Hast. Und das ist eben halt die Kreativität, die wir an den Tag legen müssen, um uns in derzeitigen Situation tagtäglich neu sozusagen zu präsentieren.
Ja, ihr präsentiert euch ja mit der Bullerei seit einer knappen Woche. Mhm. Auch da, ich war natürlich da. Das funktioniert gut, ne?
Ja, Wetter könnte besser sein,
aber...
So, ich sag mal, mein Lieblingssprichwort, Hamburg ist nicht die Kutasio des Nordens. Und
Sylt.
Hä?
Das ist Sylt.
Das ist definitiv Sylt. Und die Option zu öffnen, eine Terrassengastro-Öffnung bei ungefähr 8 Grad Außentemperatur, ja, leichten Ost-West-Wind gepaart mit penetranten Katzenpiss-Nieselregens. Ja. Hat mich jetzt nicht unbedingt vor Freude aus dem Schlüpper hüpfen lassen. Allerdings meinte der liebe Gott dann doch ganz gut mit uns und wir konnten zumindest am zweiten Tag sowas wie Gastronomie spüren, so ein bisschen mal wieder anzuschnuppern. Und es macht wieder große Freude, sich in den Bahnen zu bewegen, die wir uns eigentlich auch selber mal gebaut haben, nämlich das Servieren von Essen und Trinken für Gäste, die wir seit sehr vielen Monaten inzwischen vermisst haben. Aber es ist natürlich nicht die Alternative zum echten Leben. Es ist ein bisschen noch wie Schwimmen in so einem klassischen Tauchanzug, so mit den großen Kupferkesseln drüber. Also ja, du hast keinen Kontakt zum Wasser. Du bist zwar im Wasser, aber du hast noch keinen Kontakt. Es fühlt sich noch nicht wie Schwimmen an.
Okay, aber...
Okay, das ist alles, was du dazu zu sagen hast. Kann, weißt du, ja, das große Pamphlet hier, der... Ja, ich entblöße mich sozusagen seelisch vor dir und du sagst, okay.
Nee.
Weißt du, das nervt mich, wenn du mich fragst, so, wie geht's dir? Und ich sag dir, mir geht's eigentlich nicht so gut. Und sag, okay.
So habe ich es nicht gesagt.
Hast du es gesagt, und so ist es auch bei mir angekommen.
Ich habe gerade überlegt, wie du es wohl finden würdest,
ich kann mich bewegen.
Zu einer Sache befragen würde, die aber einen Hauch von Kritik mit sich bringt.
Mich frag was?
Was?
Bitte?
Ich frage mich, wie es wäre, wenn ich dich etwas frage, was durchaus den Hauch einer Kritik mit sich bringt.
Mach das.
Wie du das finden
Mach
würdest.
Mach das doch mal.
Also pass auf, ich war ja letzte Woche in der Bullerei und habe ein Gericht nicht verstanden.
Ein Gericht oder eine Beilage?
Eine Beilage.
Habe ich auch nicht. Das war eine Fehlkommunikation.
Ich habe es dir per SMS.
Ja, ich hätte aber auch sofort gewusst. Selbst okay. Nicht drauf. Und zwar meinst du die
Torpedo-Pommes
oder
wie heißt sie?
Ja, das war auch kacke. Ich habe eine große Vision seit Ewigkeiten und es gibt ja immer wieder Dinge, die ich meinen Köchen auch vorschlage. Können wir das nicht mal ausprobieren?
Ja.
Und dann merkst du richtig, die haben keinen Bock drauf.
Jetzt, also wenn das die Idee war, zu Recht, also wirklich. Wenn die Torpedo-Ponys diese Idee war, hätte ich auch keinen Bock drauf gehabt, die zu machen.
Kannst du mich meine Geschichte bitte erzählen?
Ja, bitte erzähl.
Also hatte ich vor ungefähr 7 Jahren diese Idee, eine bestimmte Form einer Beilage zu einem Gericht beizutragen, weil ich selber davon gehuckt worden bin. Ich habe es ein Gericht, was ich in, in Bulgarien, glaube ich, gesehen habe. Da war ich in so einer Foodstraße und ich wusste nicht, wo ich essen gehe. Und da wurde diese Beilage an mir vorbeigetragen. Und ich fand diese Beilage so geil, dass ich gesagt habe, da gehe ich jetzt essen. Das Essen war gar nicht so gut, aber die Beilage war gut. Ein riesiges Kartoffelnest.
Ja.
Frittiertes Kartoffelnest. So Spaghetti-Schneider, Spiralschneider, Kartoffeln frittiert, ein großes Nest, dicke, fette Mayo da drüber. Und das war die Beilage zu einem Fleischgericht.
Ja.
Und das fand ich visuell so stark, habe ich gesagt, das machen wir auch.
Ja.
Haben meine Köche nicht gemacht, hatten sie keinen Bock drauf, fing dann an hier so mit Pommes Allumette, Streichholzkartoffeln. Das sind so kleine, kümmerliche, 5 cm Bumsdinger.
Also die Chio-Sticks.
Ja, weißt du, die gerade bei meinen Zähnen irgendwie überall stecken bleiben, die das in den Rachen aufreißen und wenn du sie quer nimmst, dann erschickst du auch noch dran. Und
du kannst sie auch in die Augen machen, damit sie nicht einschläft.
Exakt, witzig. Und also habe ich das vorgeschlagen und immer wieder. Und diesmal habe ich jetzt gedacht, pass auf, wir machen jetzt diese Beilage. Jetzt haben wir die Chance. Jetzt sind wir wieder im Wechsel, wir können mal wieder frisch angasen. Und dann hatte ich gesagt, ihr müsst hier so einen Spiralschneider haben. Und dann haben sie einen Spiralschneider geholt. Ich meinte aber einen Spaghetti-Schneider. Also haben sie die Kartoffeln mit dem Spiralschneider geschnitten. Das wiederum wurde zu dieser Torpedo-Kartoffel. Haben aber auch die falsche Kartoffelsorte genommen, weil sie es unbedingt sofort umsetzen wollten, weil ich sie bedroht habe, dass ich das sonst als Amüsgirl für jeden Gast servieren lasse. Und das ist sehr viel Arbeit. Also sind sie schnell losgelaufen. Das Ganze war eine leichte rezeptöse Fehlentwicklung. Hatte nicht ganz die Wirkung. Haben wir schnell erkannt. Haben wir 24 Stunden später wieder verändert. Haben jetzt einen Spaghetti-Schneider. Machen jetzt diese Kartoffelnester. Ja. Und so ist es.
Ja.
Das ist wie, wenn du Weltmeister werden willst. Ja? Wenn du Weltmeister im Boden toren willst. Und du machst einen dreifachen Flickflack Rückwärtshaltung.
Ja.
Beim Üben wirst du 1-2 Mal auf die Schnauze fallen. Und hinfallen ist keine Schande.
Auf
liegen bleiben. Liegen bleiben.
Tim, aber das Lustige ist, dass wir von zwei
Fans... Merkst du, welche Energie das Ding hat im Stehen?
Ja, endlich? Ja, ja, das ist ein schöner
Wirklich?
Satz. Ja. Das Lustige ist nur, dass wir jetzt von zwei völlig unterschiedlichen Dingen reden.
Wieso?
Ich rede von der Beilage zum Steak.
Ja.
Der Schaschlik-Spieß.
Ja, mein ich doch. Das ist der Spiralschnall, habe ich doch gerade erzählt.
Ah, okay, weil es gibt aber auch, Sekunde, es gibt auch wie Pommes in einem Tongefäß, was aussieht wie Nest. Das habe ich nämlich mittags gegessen.
Beides?
Ja,
es gibt am selben Tag?
Nein. Tag später.
Hab ich doch gerade erzählt!
Jetzt, okay.
Hab ich das nicht gerade gesagt?
Ob ich dumm bin, habe ich gefragt. Ja, ist ja gut. Habe ich verstanden.
Ich habe doch gerade gesagt, Sie haben einen Fehler gemacht.
Ja, ja,
Sie haben den Fehler eingesehen.
Ja, ja, ja,
Sie haben reflektiert, das neu gekocht als euch.
Sekunde.
Da schneidest du nicht raus, meine Empörung, nur weil ich hier im Rumbrüllen bin.
Sekunde. Ich kann das aber immer noch erklären. Ich dachte, das wäre der Mittagstisch gewesen, weil das vermeintliche Netz... Das vermeintliche Nest habe ich mittags gegessen.
Liebe Zuhörer, es tut mir leid, dass ich gerade die Kontenance und damit den Zugriff auf meine Emotionen verloren habe. Und es zum Ausdruck kam durch leicht erhöhte Sprachtemperatur.
Ja, also pass auf.
Unser Experte für den Ton hat leicht Tränenfluss jetzt. Und ich glaube, das rechte Ohr blutet auch. Aber ganz ehrlich, wenn ich auf so eine Ignoranz und so eine Penetranz des Nichtzuhörens stoße, dann darf man auch
Moment.
Ich habe doch gerade erzählt, das war der Fehler, Spiralschneider, Spaghetti-Schneider, 24
Jahren,
Stunden später.
Ne?
Ja. Das war gemeint, dann sagst du, das meine ich aber gar nicht, ich meine aber die Pommes.
Tim, pass auf, hast du eine Armbanduhr? Du trägst keine Uhr, ne?
Ich trage keine Uhr, das
also,
sieht unfassbar dumm
unser
aus.
Unser heutiger Gast sagt, der schnelle Blick aufs Handgelenk, um nach der Uhrzeit zu gucken, hat viel mit Stil zu tun.
Gut. Finde ich gut.
Dann sagt er, beziehungsweise sag ich dir, dass
ich sag nur einen, dem Glücklichen schlägt keine Stunde.
Er kommt ähnlich wie du aus einem ähnlich trostlosen Fortort wie Pinneberg, nämlich aus Harburg.
Aber
Harburg, das müssen wir vielleicht mal erklären.
Also jetzt entschuldigst du dich bitte doppelt.
Ich entschuldige mich
bitte
gar nicht
doppelt.
Also erstmal Pinneberg ist natürlich gar nicht Hamburg, somit da fängst du schon mal an.
Liebe Pinneberger, das allererste Mal in meinem Leben fordere ich einen Shitstorm ein über diese, wo kommst du original her?
Wer jetzt ich?
Du?
Aus Frankfurt.
Bitte, was?
Ja, was?
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 Ja, ich weiß nicht, worauf du jetzt hinaus willst. Das sind ja nicht meine Worte, sondern das sind die Worte des Gastes. Dass er sagt, ich komme übrigens aus einem ähnlich trostlosen Vorort wie Tim, Pinneberg, nämlich aus Harburg.
Ich muss sagen, Zitat. Weil wir dürfen das sagen. Du darfst das nicht.
Aber ist denn Harburg assi?
Nein, ich finde Harburg super. Ich finde es wirklich, das ist so, es hat so ein bisschen das Industrial, was Hamburg gerne hätte.
Genau.
Und vielleicht auch hin und wieder noch so an Ausfahrtsstraßen Richtung Elbbrücken auch noch hat. Aber Hamburg ist eigentlich, ist spröde schön. Spröde schön.
Die geschätzte Kollegin Zawakis kommt daher her. Ist dir übrigens aufgefallen, seit ihr bei Fiete Gastro war, macht die richtig Karriere im Unterhaltungssegment.
Das ist wie bei dir.
Da ist sie weg von der Tagesschau und kriegt ihre Samstagabendsendungen auf ProSieben, geht ab mit ihrem Podcast. Mich persönlich freut.
Und dann drücken wir dir auch die Daumen.
Ja, danke schön. Er sagt, dass er niemanden kennt, der aus Harburg kommt, aus dem etwas geworden wäre. Kannst du das?
Das ist eine mutige Aussage. Das
ist eine mutige Aussage, ne?
Aber ich glaube fast, er hat recht.
Na jetzt, Herr Wakis.
Stimmt.
Ne?
Aber ist sie original aus Harburg geboren?
Ja. Ihr Vater hatte doch das Kiosk in Harburg.
Stimmt.
Er hat, wie er selber sagt, sehr spät damit angefangen, Karriere zu machen. Hast du früh angefangen, Karriere zu machen? Also wo fängt für dich Karriere an? Ist das ein Erfolgsding?
Na, ich glaube, Karriere wird immer eher so tituliert wahrnehmbar von außen. Ich habe aber von Anfang an Karriere gemacht, weil ich schon immer besonders war. Also das heißt, so in meiner Welt war ich schon immer besonders.
Aber hattest du einen Karriereplan?
Nein, doch. Ich hatte einen Plan, habe ich doch mal erzählt. Ich habe gesagt, ich möchte eine bestimmte Summe Geld verdienen in meinem Leben und dann ein Einfamilienhaus bauen und dann bin ich glücklich.
Ja.
Also das hat sich so ein bisschen orientiert an der Zahnarztvilla von einer Schulfreundin, die für mich so die Reichen waren.
Aha. Was hat die Villa ausgemacht?
Ich glaube, blaue Ziegel. Weißt du, so eine typische,
so eine typische
Vorort-Villa, wo du denkst, also heutzutage denkst du.
Ja, oder so der der Reichste aus Gelsenkirchen, der hat.
Ja, oder auch in Pinneberg sehr gerne, und das mag ich bis heute. Geile Flachdach-Bungalows.
Aha,
also geile, in UFO.
Bungalows ja immer flach.
Aber so.
Ja, Entschuldigung, ist ja so. Erzähl weiter, komm.
Nee, jetzt nicht mehr, jetzt bin ich durch.
Er verlässt sehr, apropos Bungalow, unser Gast verlässt sehr ungerne seine Wohnung, sagte er. Durch Corona hat er ein verstärktes Stubenhocker-Syndrom entwickelt.
Das haben viele, ne?
Ja.
Also, ja.
Kannst du zu Hause, wenn du die Zeit hättest?
Ja, ich könnte so gut zu Hause. Leider bin ich sehr umtriebig und aber ich könnte gut zu Hause sein, ja.
Und erträgst du Stille? Also du bist nicht alleine, aber es ist Stille.
Ja.
Ist das ein Problem für dich oder würdest du
sagen? Ganz im Gegenteil. Ich habe neulich drüber nachgedacht, dass ich sehr wenig Musik zu Hause höre, weil ich die Stille gerne habe.
Ja.
So, obwohl ich auch Musik gerne. Aber Musik ist bei mir nur in Kombination mit Bewegung. Also einfach nur zu sein und zu lesen und Musik zu hören, das geht nicht. Also wenn ich putze oder ich koche oder ich mache irgendwas, dann höre ich gerne Musik. Wenn ich aber nur bin, und da gibt viele Momente, wo ich nur bin, zwar nicht jetzt stundenlang oder tagelang, keine Musik.
Aber wenn du jetzt zum Beispiel, also Achtung, sehr utopisch.
Ja.
Wir beide fahren zusammen eine lange Strecke im Auto.
Bin schon raus aus der Geschichte. Ja.
Und wir würden nicht miteinander reden. Ich merke schon, die Geschichte macht gar keinen Sinn.
Oh, doch, im Auto ja. Ich bin jemand, ich
kannst
ertrage.
Du Uhr ertragen und nimmst das nicht persönlich? Oder denkst du dann so, oh Gott, hier stimmt irgendwas nicht?
Ja, ich gehörte früher zu den Leuten, die versucht haben, immer die Stille zu überbrücken, weil ich dachte, dem anderen ist es unangenehm.
Genau.
Und zwischen mir, ich liebe das.
Ja?
Ich finde, eine tolle Beziehung fängt dann an, nicht, wenn man toll miteinander reden kann,
schweigen.
Wenn man gemeinsam schweigen kann.
Ja, okay.
Und das aushält und das schön findet.
Okay.
Dass man sagt, dass man einmal nur so sich zunickt, kleine Blicke zuwirft, kleine Gesten, ein leichtes Anfassen, habe ich ja erzählt, hier mit Johann damals, als er mir hier so auf die Schulter gesucht. Das ist gut.
Ich frage mich gerade, wie du das heute schon wieder machst, dass du gerade durch den Bungalow auf das Stubenhocker-Ding kamst, was ich habe, jetzt redest du über Beziehung und mein nächster Punkt ist, unser heutiger Gast ist beziehungsungeeignet, wie er sagt.
Oder kenne ich einige.
Er ist daher dementsprechend ein überzeugter Junggeselle, was lustig ist, denn er war nicht mehr in der Bullerei, das wirst du wahrscheinlich bestätigen, wenn du ihn gleich siehst, weil er zu dem damaligen Zeitpunkt länger eine Freundin hatte, die dummerweise Vegetarierin gewesen ist. Ich habe ihm auch gesagt, es gibt auch vegetarische Gerichte in der Bullerei, aber er kam nicht mehr in die Bullerei, weil seine Freundin oder Lebenspartnerin zu dem Zeitpunkt das offensichtlich nicht das geeignete Restaurant für ihre Essgewohnheiten empfand.
Mhm. Okay. Was soll ich jetzt sagen?
Du sagst gar nichts. Er sagt, wer sich auf ihn einlässt, wird mit stillem Humor belohnt.
Mit stillem Humor?
Mit stillem Humor. Das stimmt. Wenn ich an ihn denke, das wirklich, also ich glaube, stillerer geht der Humor nicht.
Mhm.
Das Lachen ist umso lauter. Er sagt über sich selbst, dass er ein sehr pflegeleichter Typ ist. Würdest du das über dich zum Beispiel sagen?
Ja, total. Grundsätzlich ja. Lass mich in Ruhe und dann bin ich total entspannt. Ich bin gerne mit Leuten, nur nicht mit Leuten.
Ja, aber es gibt doch keine Situation, wo du nicht die Schnauze direkt aufreißt. Guck mal, du kommst hier rein.
Ja.
Du bist noch eben gerade.
Ich bin im Sendemodus.
Du warst noch keine fünf Sekunden hier drinne. Da bist du schon wieder auf die Straße raus und hast irgendeinem Typen was entgegengebrüllt, der hier aus der Nachbarschaft
ist.
Also das ist ja nicht.
Aber wenn ich hierher komme, dann ist ja, A, habe ich einen Auftrag, das ist Podcast. Ja, und ich fand meine Kochsendung ganz geil. Es war im Fernsehen, Silent Cooking, sensationell. Das war so wie Painting mit Bob Ross oder Deutschlands schönste Bahnstrecken. Das war so ein Zottelheini, irgendwie ganz sympathischer Kerl, aber ich glaube so ein bisschen hier mit Dreads. Und der hat einfach nur gekocht und wurde nur dabei gefilmt. Und dann waren nur Einblendungen ob der Rezepturen. Mhm. Ja, und das funktioniert beim Podcast nicht so gut.
Nee, das stimmt, aber ich überlege gerade,
Bild können wir verzichten. Aber Stimme, Podcast, können wir auch mal probieren. Das ist Silent Podcast.
Ja.
Da würde ich gerne unterschreiben für 50 Folgen.
drei Stunden pro Folge.
Ja. Und dann aber auch dafür bezahlt werden. Aber mal 3 Stunden die Fresse zu halten. Dann würde ich mir eine einzige Aufnahme machen und dem Produzenten, also der das bezahlt, auch verarschen, immer dasselbe Ding einreichen. Nee, hier ist ein ganz anderes Schweigen. Nein. Heute ist es mein Dienstagschweigen.
Es war Frühling.
Ja.
Magst du Matthias?
Oh ja.
Ja, Matthias, yes. Also unser Gast mag alles außer Matthias.
Ich will auch nicht mehr, wenn irgendwas mit S endet, yes hören.
Ah, okay.
So. Es ist auch so ein Humor, willst du nicht mehr hören, dann machst du ganz offen, also das ist Humor aus der
80er. Hört man sowas öfters?
Ja, das gibt so ein paar Dinger irgendwie. Das fand ich ganz interessant. Jetzt komme ich gerade nicht drauf, aber es sind so Dinge, die du nicht hören willst, weil sie nicht witzig sind.
Ja. Also ich weiß schon, was du meinst, aber ich meine dieses Cut jetzt.
Hast du doch eben gerade
gesagt. Ich weiß, aber ist das ein geflügeltes Humording, was Menschen machen?
Ja.
Ja?
Ja, vor allen Dingen so flach Humoristen wie du.
Ja, also das Ich bin dein Vater, das
also so ein Comedy-Programm.
Ja.
Dann irgendwann, und leider macht es ein guter Freund von mir auch, aber ein Comedy-Programm, wo dann immer, wo sie so ein bisschen auf Beatbox für Arme machen.
Ja. Also jedenfalls.
Also was war das? Er mag Matthias oder nicht?
Er mag sie überhaupt nicht, sagt aber von sich, für einen Amateur kocht er eine 2+.
Puhu.
Was kochst du denn als Amateur? Eine 1? Ja?
Ja.
Wirklich?
Ja. Würde ich schon sagen.
Bei der Bundestag.
Habe ich mir erzählt, das schönste Kompliment, was ich mal bekommen habe. Wir sind schon lange dabei. Ne? Wollen wir nicht den Gast mal reinholen?
Ja,
oder
gleich.
Was?
Okay, gut. Mach mal weiter.
Nee, ich erzähle die Geschichte gleich.
Gut.
Erinnere mich bitte, Geschichte Weihnachten. Habe ich, glaube ich, aber auch schon.
Also pass auf.
Ich wiederhole mich langsam.
Bei der Bundestagswahl 2005 kandidierte er nach Rocco Schamoni auf Platz 2 der Hamburger Wahlliste für die Partei, ohne aber der Partei beizutreten. Bei der Hamburger Bürgerschaftswahl am 24. Februar 2008 kandidierte er als Spitzenkandidat auf Platz 1 der Landesliste und bei der Bürgerschaftswahl 2011 war er erneut Spitzenkandidat und ging darüber hinaus ausdrücklich als Kandidat für das Amt des ersten Bürgermeisters der Stadt Hamburg ins Rennen und erzielte 0,7% der Wählerstimmen. Das finde ich, klingelt da was?
Ja, klar.
Jetzt klingelt's.
Ja, klar.
Ich habe noch 3 Punkte.
Also davon gibt's nicht viele. Da gab's mal die Pornodarstellung aus Italien, Ferrari. Nee, Cicolina hieß die.
Ach doch, ja.
Die barbusig dem Wahlprogramm hergestellt hat, was dann, glaube ich, den anderen Idioten auf die Bühne gerufen hat, hier den La Bomba, nee, wie heißt er? Bomba? Nee, wie heißt er hier? Bumba, Bunga, Bunga.
Heine. Ach so,
wie
hier, er Berlusconi.
Dankeschön. Aber das gab es nur in Italien. Und der junge Mann, den wir jetzt erwarten, der hat das Ganze mit einer humoristischen, trotzdem leicht linksorientierten politischen Einstellung kombiniert.
Leicht ist gut. Dann ist mein nächster Tipp. Ja. Er hat ... Haar. Wie würdest du seine Haarfarbe bezeichnen? Es gibt nämlich einen Ausdruck dafür.
Es ist unfassbar schönes Haar, der Typ. Unfassbar schön. Ja, ich sage ja, silbergrau.
Ja, schlohweiß.
Schlohweiß.
Ja. So nennt man
das. Ja, unfassbar schönes Haar. Wirklich, auch eine tolle Frisur, ein guter Styler. Ganz lustig. Aber das muss immer, Brocco auch. Schamoni sind, das sind ja eigentlich so, ich sag mal, so die ersten Influencer, die ich persönlich kenne. Also so schon Leute, also die einfach nur einen Style. Gibt's nicht viele solcher Leute. Gibt's echt nicht viele.
Er sagte mir, dass du bald in seiner direkten Nachbarschaft wohnst. Da habe ich gesagt, nee, das ist jetzt so weit. Er so, ach, sind 10 Jahre schon um. Hat das geschafft?
Ja, 5 Jahre.
Er ist deutscher Schriftsteller, Musiker, Hörspielproduzent, Satiriker und Schauspieler und heißt bürgerlich. Weißt du, wie er bürgerlich heißt?
Oh Gott. Jetzt haust du mich in die Pfanne. Ja, ich wusste es.
Ich habe das.
Bitte,
Matthias Halfpape.
Ja, genau. Ja.
Das habe ich zum Beispiel nicht. Das habe ich wirklich nicht gewusst.
Das ist ja irgendwie. Das ist immer so komisch, wenn man. Es gibt so den einen oder anderen Prominenten, den man auch mit dem echten Namen kennt, ne? Also wenn die einen Künstlernamen haben und du lange am Überlegen bist, wie nennst du ihn jetzt, Künstlername, weil so und dann zeigst du ja, oh, das ist noch eine gewisse Distanz oder sprichst du ihn mit dem echten Namen an? Und dann ist das echt anbieternd. Und da hört man schon seine Stimme und da kommt das Schlohweiße.
Ich habe solche Ehrfurcht vor Schlohweißem Haar.
Schlohweiß und was für schöne Haare.
Ja, das sind noch früher.
Was für man erkennt ihn eh schon in der Stimme.
Die, absolut.
Also ich glaube, da muss er keine Gefahr machen zu sagen.
Ich freue mich.
Hey, ja, ich mich auch.
Und deswegen können wir an der Stelle jetzt einfach mal kurz sagen.
Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Mälzer und Sebastian Mergen. Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt mein Respekt.
Ich habe immer gemutmaßt oder versucht zu mutmaßen, wann denn der Umzug endlich stattfindet. Aber nach 5 Jahren jetzt...
Wir sind jetzt Nachbarn. Ich bin dieser schmuddelige Nachbarskind, mit dem man nicht spielen sollte.
250 Meter Luftlinien sind das ungefähr, ne?
Würde ich mal sagen. Wir haben neulich unterhalb deines Etablissements gespielt. Und ich habe mich gefragt, wir fahren ja nicht zu viel, da ist ja ein Wasserspielplatz. Das darf man sagen, ne?
Das ist der Pausenplatz.
Ja.
Das ist ein Riesenspielplatz.
Ja, und da ist ja eigentlich ein Wasserspielplatz.
Ich weiß gar nicht, was ein
Wasserspielplatz ist. Das ist eine unfassbar schöne Anlage.
Fontänen
und drumherum. Und da ist eine Wasserpumpe. Da sollen eigentlich Kinder dran spielen und da soll Wasser. Da ist noch nie Wasser gelaufen. Muss man da irgendwo einen Euro einstecken oder ist das nicht mehr politisch
korrekt? Ich darf nicht,
seit du da wohnst, müssen da 10 Euro eingeworfen werden.
Ich darf mich da auf diesem Platz, ich begebe mich da nicht hin, weil man als älterer Typ gleich unter Generalverdacht gerät, so, ne? Wenn man sich da so.
Oh, das kennt ihr, gibt's eine ganz böse Geschichte. Geschichte. Also Heinz Strunk natürlich, ne? Haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Oder haben wir das schon gesagt?
Ich glaube, wir haben es noch nicht gesagt. Aber spätestens jetzt
ist offensichtlich Heinz Strunk ist in der Haus.
Heinz Strunk.
Wir kommen auch gleich wieder zu einem System in diesem Gespräch, glaube ich. Aber da gibt es eine ganz schlimme Geschichte. Also ein älterer Herr mit schlohweißem Haar, ja, der gerne auf dem Spielplatz war und verdächtigt wurde, ob eines gewissen eines Momentes. Und da ist ein Vater hingegangen und hat ihm eine in die Schnauze gehauen.
Boah.
Und dann kam das
prophylaktisch gewissermaßen.
Einfach prophylaktisch, einfach so, weil er sagte. Und dann hat er nur erzählt, dass ihm sein Enkelkind verstorben ist. Und dass er einfach sich um diese, in dieser Trauer hat er sich immer sehr stark mit Kindern konfrontiert. Und das war eigentlich eine ganz dramatische Geschichte, die wohl dann auch verifiziert worden ist. Also hatten wir schon fröhlichere Themen an der Stelle. Kommen wir zu schönen Dingen. Deine Haare sehen original aus wie die von meinem Opa, wenn der Mittagsschlaf gemacht hat.
Wirklich, ne?
Ja.
Guck mal. Ich werde das als Kompliment.
Früher haben wir das Fick mich Haare genannt.
So Mäcki-Schnitt oder was?
Nee, wenn du Fick mich Haare sind, wenn du praktisch früher so auf dem, mit dem Hinterkopf auf dem Kissen lagst und dann so hoch und runter geschoben worden ist, dann hat sich immer so ein leichter Wirbel gebildet. Ich sage mal, in Anbetracht der Tatsache, dass du gerade als überzeugter Single und dargestellt worden bist, ist das einfach Sofa? Oder ist das Wirbel?
Das vermag ich immer nicht zu sagen. Also ich benötige auch nur wenige Handgriffe, um meine diese Topfrisur einmal kurz durchs Haar fassen zu gestalten. Und das ist immer unterschiedlich.
Unfassbar schöne Haare. So will ich auch weiß werden. Ernsthaft. Ja. Genau so.
Meine Haare sind mein Kapital, pflege, wenn es irgendwann nicht mehr.
Ich glaube, hier stehen drei Männer mit ordentlich Haar. Also Tim, du bist ja sowieso hier Godfather of Haar. Heinz auch und mein Friseur sagt mir, dass ich auch gutes Haar bis mein Lebensende haben werde.
Na schau, sind wir schon mal auf der sicheren Seite.
So, kommen wir zu den schönen Themen. Also,
pass auf, ich erzähle trotzdem mal für den einen oder anderen, der vielleicht nicht weiß, wer hier steht. Danke. Heinz Strunk ist Schriftsteller, Musiker, Hörspielproduzent, Satiriker und Schauspieler. Aber vor allem ist Heinz Strunk ein sehr begeisterungsfähiger Mensch. Vierschlitztoaster beispielsweise haben es ihm genauso angetan wie Uhrenbeweger. Für ihn sind beides nicht weniger als absolut lebensmaximierende Maßnahmen. Und er muss es wissen. Eine Psychose aufgrund von Cannabismissbrauch mit 18 sowie starke Depression mit 24, beides übrigens eher lebensminimierende Maßnahmen, sorgen bis heute dafür, dass Matthias Halfpape, so sein bürgerlicher Name, seinen Wortwitz immer wieder zu gerne mit nachdenklich traurigen Zwischentönen verquillt. Und trotz der ein oder anderen Stimmungsschwankungen hat sich der eine von den dreien von Studio Braun zu einer Art Feldmarschall der tiefgründig sinnvollen Belletristik ernannt. Sein Anforderungsprofil ans Fortbestehen, was er viel lieber, weil viel wahrhaftiger Lebensaufgabe nennt, ist es, die das Land überziehende Matrix der Scheiße zu perforieren.
Richtig.
Schön. Apropos löchriges Deutschland. Als Schlagworte über dieses Land, das Land der Dichter und Denker, zählt der eine der drei von Fraktus Autobahn, Wurst, Mannschaft, Kartoffel, Fahrradhelm, Urimat, bei Rotwarten, Nutella, Schlager und Fleischmahlzeit auf. Auch schön. Am allerschönsten aber ist, dass Heinz Strunk nicht nur enorm selbstreflektiert, sondern auch recht sportiv das Leben, sein Leben angeht. Natürlich gäbe es sicher gesundheitlich zuträglichere und bessere Methoden der Entspannung, wie zum Beispiel Yoga oder Sport, das sagt er, aber bei ihm ist es halt Saufen und Spielen und Fernsehen. Das sagt auch er. Und seit neuestem, wie könnte es anders sein, natürlich auch ein Podcast. Einmal die Woche lassen Heinz Strunk und Heinzer in Fenster auf Kipp in die Welt uns reingucken, was die Welt da draußen so bewegt. Warum? Nun, wer Heinz kennt, der weiß, was eine Erklärung bedarf, ist die Erklärung eigentlich gar nicht wert. Ich erkläre es trotzdem, weil er es kann. Am besten aber selbst reinhören, gar nicht drüber nachdenken, denn um abermals die Zitatensammlung von Strunk zu rezitieren, als verkanntes Genie kann man es sich im Leben auch ganz komfortabel einrichten. Wir richten jetzt nicht ein, sondern an, denn bei Fiete wird heute zum allerersten Mal live und ohne Lebensmittelfarbe gekocht, zusammen mit dem Mann, der mehr so der Ravioli-Typ ist, außen weich, innen auch. Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, Heinz Strunk.
Vielen lieben Dank für den sauber recherchierten Überblick.
Ja, und wirklich mal Respekt an dich, Heinz Strunk einzuladen in einen kulinarischen Podcast und nicht mit der offensichtlichsten aller Punchlines zu kommen. Ja. Hut ab.
Ja,
Hut
ja,
ab. Genau. Weißt du, das ist ja so.
Ja, mach mal ein Gewinnspiel draus, welche das wohl ist, die Punchline.
Ja, mach mal, weil wirklich so das richtige Respekt. Ich habe eigentlich gedacht, das kommt und bitte, aber hast du nicht geliefert. Großartig. Nein, ja. Also wirklich Chapeau.
Bei Heinz.
So, weil wäre offensichtlich gewesen, oder?
Wäre offensichtlich gewesen und ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, dass ich das mittlerweile gelöst hat, die Punchline von dem Buch. Das wird irgendwie gar nicht mehr in Verbindung gebracht, dass das mal ein Buchtitel gewesen ist, sondern das hat sich irgendwie so als geflügeltes Wort weitgehend etabliert. Weiß ich gar nicht, ob ich das... Das ist eigentlich ganz schön, wenn man...
Ein bisschen wie Matthias Jetzes geworden.
Ja, oder so, ich will auch nicht... Ja, ja. Man will auch gar nicht wissen, wer der Urheber war von Alles Paletti.
Egal. Also, herzlich willkommen. Ich freue mich ja. Wahnsinnig, vor allem, weil wir jetzt wirklich in der Nachbarschaft sind. Ich habe, wir haben uns jetzt echt bald 2 Jahre gar nicht mehr gesehen und glaube ich auch kaum noch gesprochen. Einmal ein ganz kurzes Telefonat irgendwie, dass ich so gedacht, hey, bald bin ich ja in der Nachbarschaft. Da hatte ich noch sowas wie eine Hoffnung, dass es dann auch irgendwann mal ist und dass wir unbedingt mal ein Gläschen Wein trinken.
Genau, ich hatte dich mal eingeladen in unser Theaterstück, der Goldene Handschuh,
ja.
Im Schauspielhaus und das wird aber auch irgendwie...
Das ist dann auch...
Aber das ist dann, wenn die nachbarschaftliche Verbindung jetzt wieder, dann ergibt sich das von selber.
Wirklich. Ich hab neulich ein bisschen wehmütig hochgeguckt, wie gesagt, ich saß am besagten Spielplatz, guckte so hoch und dachte, ach man, das muss jetzt auch mal wieder, weil ich auch nicht genau wusste, wie es dir geht. Wie geht es dir?
Ja, ach, ich würde mal sagen, verhalten optimistisch wieder. Ich habe jetzt 15 Monate, also meine letzte Show war im Februar 2020 und dann seitdem bin ich aufs Gleis geschoben worden, wie alle anderen auch und habe die Zeit aber, wie ich finde, für mich optimal genutzt. Ich habe 15 Monate Schreibstube hinter mir und jetzt geht's wieder. Also am 20. Juli erscheint mein nächster Roman und diesen Podcast mache ich jetzt seit ein paar Wochen und das sind wahnsinnig viele Sachen, die ich jetzt gewissermaßen vorbereitet habe in diesen 15 Monaten und das wird denn irgendwie wie auch immer das Licht der Öffentlichkeit erblicken.
Die letzten 15 Monate zu Hause gewesen, Podcast, worum geht's da?
Das ist irgendwie, das heißt Heinz Strunk im Gespräch mit Heinzer die Woche im Faktenkorsett. Ich spreche beide Stimmen selber, weil irgendwie als ich die...
Also wie im Alltag auch.
Als ich diese Anfrage bekam, das zu machen, dachte ich, ich will dem völlig übersättigten Podcast-Markt nicht noch ein überflüssiges Laber-Format hinzufügen. Und deswegen habe ich gedacht, ich mache das 15 Minuten pointiert. Ich bin ja alte Schule und spreche beide Stimmen selber und dann wird das so zusammengeschnitten und dann ergibt sich so ein Gespräch. Nimmst natürlich separat auf und
Streitgespräche oder bestätigst du dich selber?
Nee, das sind zwei Antagonisten. Ja. Ne? Also die sind immer unterschiedlicher Meinung. Es ist halt immer 7 Tage so eine Art Wochenrückblick aus meinem unglaublich umfangreichen Gag-Archiv kann ich ja über Jahre das beliefern und das macht auch irgendwie Bock mal wieder was anderes als immer nur ernste Literatur schreiben.
Wollte ich gerade sagen, ich meine, das wäre meine nächste Frage: Bist du E oder U?
Sehr E. Also ja, das ist tatsächlich so, dass auch mein Anspruch oder meine Nische in Deutschland irgendwie, dass ich dass sagen wir unter dem Dach Heinz Strunk es möglich ist, wirklich richtig traurige, dramatische, verzweifelte ernste Literatur zu schreiben, die im Feuilleton stattfindet und auf der anderen Seite die totale Albernheit. Und dazwischen gibt's ja noch ein paar Sachen irgendwie mit Studio Braun und mit Charlie Hübner, dieses Projekt Jürgen, da haben wir uns begegnet, da haben wir ja. Erfreulicherweise die goldene Kamera bekommen und fragt das mit Studio Braun und meine Entertainment-Geschichten, das changiert ja so zwischen ernsthaft und komisch und was ich jetzt, wofür ich eben nicht stehe, ist Comedy. Also ich stehe für eine andere Humorausrichtung in Deutschland und das hat eben, ich bin eher quasi erbitterter Comedy-Feind. Damit habe ich nichts zu tun.
Das ist ganz, ganz drollig, weil ich saß, aber drollig. Einer der Sollbruchstellen in unserer Beziehung war, und da habe ich auch wahnsinnig Schwierigkeiten, dich immer noch einzuschätzen. Ich saß im Schauspielhaus, habe mir, glaube ich, genanntes Nicht-Zitat angeschaut in einer Art Operettendarstellung. Ja. Und da gibt es eine sehr krasse, also es geht um Fleisch, das Wein, Gemüse. Und da geht es um eine sehr krasse Darstellung innerhalb der Beziehung zu der depressiven Mutter. und das ganze Publikum lacht und jeder, der sich ein wenig mal mit Heinz auseinandergesetzt hat, da ist ja sehr viel Echtes drin. So, ne? Und das war ja nun, glaube ich, auch.
Das ist komplett biografisch.
Ja, und dann, ja, also, und dann ist es so krass, weil es war so schön dargestellt. Ja. Es hatte so viel guten Humor. Entschuldigung, auch wenn du den Bild.
Ja. Nee, Humor kann man ja sagen.
Aber er hatte es Humor, ja, oder was war es? Es hatte so ein es hatte was,
ja,
Amüsiertes. Es hatte was Schräges Amüsiertes.
Ja.
Aber irgendwie spürte man trotzdem eben doch, wie harte Wahrheit dahinter steckt. Und das war so der lachende, traurige Clown im selben Gesicht. Aha. Ganz krass, ganz, ganz krass. Und dafür stehst du auch wirklich in der Tat. Aber ich weiß bei dir nie, was witzig ist oder witzig gemeint ist und was einfach nur einfach ein sehr harscher, harter Blick auf die Realität ist. Fast eine Art Röntgenblick auf bestimmte Situationen und eine unfassbare Begabung, das in diesem Moment dann auch so zu nicht nur verbalisieren, in Schriftform dann niederzustellen, als auch in der Inszenierung darzustellen. Also da seid ihr schon ein sehr eigener Haufen, muss man sagen.
Ja, das war noch extremer irgendwie diese Erfahrung, die du eben geschildert hast beim Goldenen Handschuh. Ja. Das gibt's da mehreren Bearbeitungen. Also ich habe es als Lesung gemacht, denn Theaterstück und hatte ich ja auch noch verfilmt. Und als ich die erste Lesung gemacht habe, dachte ich auch, oje, wie wird das werden, wenn die Leute anderthalb Stunden quasi betreten mir lauschen, weil ich das auch nicht gewohnt bin. Weil ich versuche dann immer so auch in tragische Inhalte so ein Entertainment, den Entertainment-Anteil so hoch zu möglich zu halten. Und das war aber tatsächlich so, dass die Leute auch in Erwartung, dass sie vom Heinser irgendwie Lustiges geboten bekommen, dass die dann auch mehr gelacht haben, als es mir fast lieb war. Aber es war dann irgendwie auch in Wahrheit war es besser als die betreten zu Boden gucken.
Also lustigerweise, ich habe mir den Film im Kino natürlich angeguckt und ich habe immer gehofft, dass du mir den Relief gibst, also die Entlastung des Schmunzelns, des Lachens, ja, das wirklich so, der war schon rabiat, der Film, der war schon brutal real und das war schon eine Darstellung auch, fand ich auch, wenn es da hatte so eine Gewalt wieder wie damals gegen die Wand.
Ja.
Wo Sibyl auf der Straße so zusammengeschnallt. Also es ist schon echt brav. Und du hast immer gehofft, es kommt der Schmunzler noch. Du hast gehofft, da kommt noch irgendwas. Aber es war so dicht halt an der Realität, auch in der Empfindung dessen, dass ich verstehe, warum Leute fast übersprungshandlungsmäßig, also wie eine Übersprungshandlung, den Lacher suchen.
Ja.
Die gerade bei den Lesungen, dass gerade wenn diese Gewaltexzesse, die Darstellung, die Charakterisierung der Charaktere, der Leute, die Umschreibung des, ich bin nicht so gut in Zitaten, hilf mir, des Soldaten.
Soldaten Norbert,
ja, die Situation und die Umschreibung dessen, dass du einfach ein bisschen schmunzeln willst, ja, damit du dieses, es ist morbider Druck, den jeder, glaube ich, der nicht ganz dumpf ist, auch in dem Moment empfindet. Und du musst einfach mal ganz kurz freischaufeln. Das ist ein bisschen wie so eine Charity-Gala, so eine Betroffenheitsgala, wo hin und wieder auch mal Helene Fischer singen muss, damit du das eigentlich erträgst.
Ja, das war ja auch meine Idee beim Handschuh. Ich habe gedacht, wenn man nur den schwerstalkoholischen Mörder Honka porträtiert, dann ist es auf Dauer auch ein bisschen stumpf und ein bisschen einseitig. Deswegen habe ich das versucht so zu machen, dass der Humor, der sozusagen, du kennst den Goldenen Handschuh ja auch ziemlich gut, dass der Humor, der
und
ja, genau, ja, also unfreiwillig zwischen den Leuten, die da am Tresen stehen. Da fallen Sätze, Zitate, ich weiß nicht, ob ich das, ihr könnt es ja rausschneiden, wenn zu hart ist, aber so ein Satz ist da mal gefallen, so von so einem Hardcore-Stammgast: Ich könnte Fotze fressen wie Kartoffelsalat. So, ne? Und das kann man natürlich auch, man muss das ja auch gar nicht komisch finden, aber das
doch
ist so, ne? Aber das ist schon, weil das aus den Leuten rauskommt. Das ist kein Köln-Comedy-Schreiber, der sich mal irgendwas ausdenkt, sondern das ist ein, es ist einfach irgendwie so, und solche Zitate, also jetzt nicht in dieser Härte, sondern so, was ich so aufgeschnappt habe im Laufe der Jahre, ich bin ja jahrelang da eine ausgegangen, dadurch habe ich versucht eben ein gewisses Mal ein komisches Korrektiv zu der Härte des Handschuhs, und das hat aber Fatih hat ja das den Film so inszeniert, wie er den inszenieren wollte, da hatte ich gar keinen, das ist seine Interpretation des Stoffes, da habe ich keins mit zu tun.
Aber bist du glücklich damit, zufrieden damit, oder
hätte mir ein paar Sachen anders gewünscht. Ich habe einen zweiten Plot.
Sag mal, an welcher Stelle?
Nee, es gibt konkret einen.
Nur ganz kurz, ganz kurz. Apropos Kartoffelsalat.
Ja.
Ich würde nebenbei ein bisschen, ja, was kochen wollen. Hast du irgendeinen Wunsch?
Nö.
Genau, also dann würde ich nämlich...
Nur ganz kurz, sagen, aber merkt ihr das genau mit dem Fertigding?
Wir werden heute ein bisschen kochen, weil wir haben ja einen Amateurkoch hier, und der sich selbst eine 2 Plus geben wird, ja. Tim. Ne? Ja. Da, also du hast ja richtig Gegner hier.
2 Plus, habe ich das gesagt?
Was hast du gesagt? Ja, wir kochen miteinander. Ist das ein Miteinander? Es gibt doch kein Wettkochen jetzt.
Es gibt kein Wettkochen, um Gottes Willen, es gibt kein Wettkochen. Und wir haben hier eingekauft, wir werden gleich ein bisschen erzählen, was es ist. Und ich fände es natürlich auch schön, wenn Heinz selber auch ein bisschen mitkocht. Ja. Und du siehst den Brokkoli, den haben wir extra mit Strunk gekauft.
Echt, ne?
Ja, ist gut, ne?
Fantastisch.
20 Minuten Niveau hochgehalten und dann kommt's.
Also, den haben wir extra mit Strunk gekauft. Und jetzt sind wir bitte bei der einen Szene des goldenen Handschuhs.
Hast du irgendwelche Einschränkungen, was du nicht isst?
Nee,
hast du
Lust auf irgendwas?
Ich esse alles. Kein Matthias.
Wir können es ja, Matthias meine ich so gerne, aber ich hatte ja irgendwie sowas, hast du das, können wir das theoretisch machen? Das habe ich mal irgendwann entdeckt, so ein Dressing ausgetrocknet.
Ich habe alles gekauft, cool, für dein Dressing brauchst, lieber Heinz. Also die Szene beim goldenen Handschuh. Ich habe auch eine, die ich sehr seltsam fand. Tim, welche war deine?
Nee, ich wollte also grundsätzlich sagen, ich habe in dem Buch ja aus guten Gründen einen B-Plot eingebaut, nämlich die Räderwelt. Das ist ja die kommt. Die komplett dem entgegengesetzte Szene. Ich bin darauf gekommen, weil Sascha Nürnberg mir das sagte, dass ein Räder, den er nicht namentlich nennen wollte, alle 2 Monate da ist, sich total die Kante gibt und mit gerne seine Vorliebe für Ladyboys frönt. Und das ist ja diese Idee des goldenen Handschuhs, ist ja keine Alkoholikerkneipe, wie sie, ich würde mal sagen, es ist wirklich einmalig und es ist ja ein Melting Point. Da kommen ja irgendwie die Stammklientel, also die kennt man ja, und dann kommen halt am Wochenende Touristen, dann kommen halt Studenten und dann sind eben auch Leute aus anderen Milieus, Anwälte, Reeder, was weiß ich, Richter, so Leute, ne? Und das war mir eben wichtig, da eine andere Welt neben der Honkerwelt, die auch eben sprachlich interessant ist, weil die Leute, die an der Elbchaussee leben, die denken anders und die sprechen auch anders.
Und sie nehmen sich nur nicht zwangsläufig anders, wenn sie außerhalb sich der Beobachtung finden. Natürlich. Für jemand, der so düster ist wie du, oder du bist düster, du hast ja wirklich einen sehr klaren Blick und weißt doch nicht immer ganz einfach, was ist denn für dich das Düstere? Wäre das denn das Schöne? Weil ich gehörte ja auch, gerade als wir uns kennengelernt haben und unsere Beziehungen miteinander aufgebaut haben, gehörte ja auch eher zu den Personen, die zwar irgendwo Sonne hatten, aber eigentlich innerlich sehr viel Schatten im Kopf. Und da hat mir, ich kann mich noch an den einen wirklich harten, aber sehr intensiven und sehr schönen Abend im Elbschlosskeller erinnern. wo du mir eine Stütze, weil mir ging es nicht gut.
Ja.
Und ich brauchte irgendwas mal wieder ein bisschen diesen Asphalt. Ich brauchte mal wieder so dieses Ding. Und da haben wir sehr lange gesessen und haben einen sehr skurrilen Abend verbracht. Wir haben auch lustige Abende verbracht, aber das war ein guter. Was ist deine düstere Seite? Wenn du so düster bist, ist es dann Sonnenschein oder was ist es?
Ach, das ist mit düsterer Seite ist das gar nicht. Es gibt ja das Klischee der rheinischen Frohnatur. Das trifft ja auch wirklich zu. Die Leute, die da geboren sind, haben das relative Glück, ganz fröhlich durchs Leben zu gehen. Und ich habe eine andere Disposition. Ich habe ein anderes Wesen. Ich will damit auch gar nicht kokettieren oder so. Ich würde mich auch nicht als depressiv bezeichnen.
Darum geht's auch nicht.
Das war ich meine Zeit lang, also als ich diese erwähnte Psychose hatte, das war wirklich dramatisch mit Anfang 20 und so. Ich bin einfach jemand, wenn ich morgens aufwache, dann muss ich mich immer erst in den Tag so reinkämpfen. Und die gute Laune kommt nicht von alleine, die muss ich mir meistens erarbeiten und ich neige halt zur Schwermut. Das ist so ganz einfach. Ne?
Was ja was Schönes ist eigentlich. Also ich finde, wenn man sie hat und wenn man sie genießen kann, weil man nicht funktioniert, finde ich, das ist was ganz Feines. Ich finde,
Schwermut, ich wünsche mir gelegentlich mal etwas gelegentlich bessere Laune. So, aber für meine Kunst oder meine Literatur ist es zuträglich.
Absolut.
Ne? Also das, da würde man, glaube ich, als Kristall würde man ja keine ernsthaften Romanzen.
Wobei der auch gut ist. Ich mache ja momentan so ein bisschen, durch Corona bedingt hatte ich ja sehr viel Freizeit und habe dann vielleicht auch die ein oder andere Fernsehaufzeichnung zu viel gemacht. Hat aber auch, ich muss wirklich sagen, das Glück, mein Bild ein bisschen zu revidieren, weil ich Kristall auch am Anfang sehr RTL, ich fand irgendwie so einen, habe ihn kennengelernt und ist ein guter Junge, ist ein sehr guter Junge. Aber in einer Entwicklung ist ein Jung halt noch. Ne?
Aber
und
wie tritt denn so ein Kristall einem Heinz Strunk entgegen? Traut er sich dir
gegenüber überhaupt? Nein, das ist, der kennt mich wahrscheinlich. Doch, der kennt mich wahrscheinlich gar nicht und so. Das ist, ich will im Grunde genommen auch, wollte ich gar keinen Namen nennen. Das ist
ja, aber generell, also wie tritt dir denn ein offensichtlicher Comedian entgegen? Weil du bist ja tatsächlich eher jemand des leisen, stillen und sehr bedachten Humors und wie Tim gerade sagt, eher die dunkle Seite.
So leise ist auch nicht.
Wollte ich gerade sagen.
Also trotzdem fressen die Kartoffelsalat.
Ja gut, okay, das leise nehme ich zurück. Aber schau mal, der guckt ja nicht mehr hin, der Melzer beim...
Ja, wenn ich hingucke, dann schneide ich mich.
Ja?
Ja, das ist so. Wenn ich es jetzt erklären müsste, dann hacke ich mir die Finger normal ab. Kannst du bitte woanders hingucken?
Ja, als ein gestandener Comedian, der einfach Comedian ist und dementsprechend auch genau diese Witze macht, wie gehen die denn mit dir um?
Ja, ich vermute tatsächlich, dass die mich gar nicht so genau kennen oder wenn, haben sie mal irgendwie davon gehört, dass es jemand gibt, der dieses Buch geschrieben hat mit dem lustigen Titel. Und so, und da gibt es auch irgendwie wenig Berührungspunkte. Und ich will auch im Grunde genommen denen auch gar nicht den Job oder das alles so madig machen. Eigentlich sollte man sich angewöhnen, über andere Menschen gar nicht mehr schlecht zu reden, sondern nur, wenn man was Gutes. Man sollte nur gut über Leute reden, ne? Also wenn es was gibt.
So. Oder wenn schlecht, dann mit Humor.
Ja, oder so.
Also aus Respekt. Aber, ne? Ja. Also ich rede ja nur schlecht über meinen Kompagnon irgendwie Tim Raue oder auch über jemanden wie Steffen Hensler. Und das liegt daran, dass sie zu einem gewissen Grad Respekt haben.
Ja.
Also vor Tim mehr als vor Steffen.
So.
Ja.
So, Tim, du musst mal ein bisschen erzählen. Du hast jetzt hier eine Kupferpfanne mit Wasser aufgesetzt. Ja. Du hast dort Kartoffeln ungeschält rein.
Genau.
Öl wahrscheinlich.
Nee, Öl nicht. Ich habe jetzt die sonnengetrockneten Tomaten, weil das Wort fiel gerade und ich mag die nicht, wenn die angetrocknet sind. Deshalb koche ich die mal kurz auf, damit sie wieder ein bisschen von der Fruchtigkeit zurückbekommen und diese Lakritzigkeit verlieren.
Getrocknete Tomaten haben eine Lakritzigkeit.
Ja.
Aha, okay.
In der Reduktion, dann konzentriert sich immer, dass es wie gekörnte Brühe ist, auch lakritzig. Oder Maggi oder Soja ist auch lakritzig. Also das ist so ein Brennen hinten, was man von den Apotheken Lakritzen kriegt. Und das mag ich nicht so gerne. Deshalb bin ich eigentlich ein Freund von angetrockneten Tomaten.
Ja.
Und das versuche ich jetzt gerade künstlich wieder herzustellen. Nimm dasselbe Wasser einfach nur, weil ich zu faul bin, einen zweiten Topf aufzustellen. Ich muss ja auch den Abwasch nachher noch machen. Das ist ja mein Problem.
Ja, genau.
Aber glaubst du, guck mal, bist du der, also in der Kulinarik?
Ja.
Kennst du irgendwelche Köche namentlich? Außer jetzt mich.
Nee, also persönlich meinst du?
Ja, namentlich. Kennst du einen Kochnamen? Wenn ich jetzt sage, nenn mir mal die bekanntesten drei Köche Deutschlands, welche würden dir einfallen?
Würde ich sagen, irgendwie, Christian Rach kennt man und dann, Dein Best Buddy, Frank Rosin.
Frank Rosin, wenn der noch einmal sagt, das ist Gaumen.
Und ich habe mich.
Dann nehme ich die Faust um ihn. Der
kommt nächste Woche.
Ja,
bist du. Zum Gaumensex.
Und dann, ich habe mich tatsächlich gefragt, ob möglicherweise, die Moderation von meiner Lieblingssendung First Dates als erster angetragen wurde. Das macht jetzt ja der, wie heißt
Trettel.
Der? Trettel, genau, ja. Genau.
Wer soll denn das moderieren?
Nein, ich glaube, Heinz hat sich gefragt, ob vor Trettel du gefragt worden bist, ob du nicht die First Dates auf Vox moderieren möchtest.
Nee, wurde nicht. Das war ganz klar. Das liegt aber daran, dass ich halt eine Kompetenz im Kochen habe und Roland sieht gut aus.
Ja.
So, deshalb war das so, also ich sag mal so, ich bin jetzt nicht unbedingt, ich bin ein sehr guter Wingman. Also ich kann sehr gut Menschen zusammenführen.
Ich glaube auch, dass wir das...
aber halt, ich sag mal, die Ästhetik der Romantik,
ja.
Das ist eine schönen kleinen Spaghetti-Essens irgendwie, das ist bei mir nicht ganz gegeben. Nee, die Frage basiert so ein bisschen drauf. Mein großes Vorbild oder einer der, dem wir so viel zu verdanken haben, ist ja Eckart Witzig. Im letzten Podcast hatten wir Hans Haaster. Das sind wahrscheinlich Namen, die dir nichts...
Doch, also Witzig war natürlich, wer kennt ihn nicht.
Das sind die alles aufgebaut haben, die alles vorbereitet haben, wo wir eine gewisse Demut vorhaben. Und mir ist aufgefallen, dass in Deutschland es gerade so eine Comedy-Bohem gibt. Und zwar habe ich das Gefühl, eigentlich waren die Fernsehköche die letzten 10 Jahre die einzige Gruppierung, die mehr gemacht hat, mehr Geschichten erzählt hat, dieses Rockstar-Ding irgendwie so. Wir waren gesellschaftlich akzeptiert. Wir waren beim Echo, bei den Fernsehpreisen. Wir haben Fernsehpreise bekommen, Grimme-Preise und. Also wir waren eine sehr, sehr präsent. Und jetzt gibt es so eine zarte, neue Comedy, ich will nicht sagen Blase, sondern so eine Bohem Bohem.
Also du meinst nicht die, ich sage jetzt irgendwelche Namen, nicht die Barts dieser Welt, sondern du meinst...
Nee, ich meine Tommy Schmidt, ein Klaas, Olli mit Jan, eine okay, Caroline also Kebekus.
Okay.
Das sind alles so gesellschaftlich doch mehr anerkannt, die mehr machen als nur Witze reißen, also mehr als unser leider frisch verstorbener, hilf mir schnell.
Billy Herrn?
Nee, auch gut. Auch gut. Übrigens auch jemand, den ich sehr mochte und dem du immer angesehen hast, wie verzweifelt er eigentlich ist. Wann immer den gesehen hat, der hatte die Regenwolke über den Kopf. Ganz krass. Mhm. Nee, hier, wie heißt unser Witzonkel? Ein Ding nach dem anderen.
Rasmussen,
danke. Und jetzt gibt es so eine Bohem dieser intellektuellen Comedy-Menschen, die sowas wie Satire betreiben, einen Blick auf die Realität haben, immer ein bisschen lustig verpacken, aber teilweise sehr böse Dinge aussprechen. Und ich glaube immer, dass du der Witzigmann derer bist. Ich glaube, dass du sozusagen das Fundament dafür aufgebaut hast, diesen leisen,
ja, das würde ich aber auch sagen, ja,
harten, manchmal sehr bösen, aber immer liebevollen
und
Humor.
Vor allem, ich glaube, die Beobachtungsgabe.
Ja.
Weil Heinz ist ja wirklich jemand, also ich unterstelle dir jetzt einfach mal, dass du viel aus Beobachtungen rausziehst und diese in Worte oder in Bilder setzt. Und das sagen die Comedians von heute ja genau auch. Also die setzen sich ins Café und beobachten einfach 2 Stunden Leute. Weil das
ich, ich weiß nicht, ob es ein Kompliment ist, aber ich glaube, dass du der neue Rudi Carrell bist. Also wer irgendwann sehr oft zitiert, wenn sie es einmal begreifen, wo es eigentlich herkommt.
Weil der soll ja ziemlich cholerisch gewesen sein, der Rudi.
Naja, ich sag, ganz einfach ist es Heinz auch nicht immer gewesen.
Nee, cholerisch.
Ach, Rudi.
Cholerisch bin ich nur beim Autofahren tatsächlich.
Ist so?
Ja, das
ich glaub,
ja, weiß kann man ja diese.
Aber würdest du dir zustimmen, dass du so ein bisschen auch ein Gottfaser bist du für eine bestimmte Art und Weise?
Ja, für eine bestimmte Generation. Ich würde immer sagen, für bei Klaas und Böhmermann und auch bei Olli Schulz, für die bin ich schon so, ich bin jetzt schon bald 60, ne? Und da bin ich so die, was? Sozusagen die Generation mit Julio Braun auch und so, da haben wir sozusagen eine alternative Art von Humor geprägt, woran die sich jetzt orientieren oder orientiert haben eine Zeit lang und jetzt machen die auch ihr eigenes Ding und so. Aber da würde ich sagen, ich habe da mal in einem Satz, ich habe die Erfahrung gemacht, die können sich irgendwie auf mich einigen alle.
Ja,
so, ne? So, wollen wir so sagen. Ne?
Das war ja auch immer der ganz große Vorteil. Ich glaube, du und Rocco Schamoni, das war so eine krasse Variante zwischen eigentlich komplett links, teilweise auch schon hart radikal, auch im gesamten Weltbild und auch mit der. Aber ihr hattet immer eine Kredibilität, obwohl ihr in der Wahrnehmung aufgrund des liebevollen, bösartigen Humors auch ein bisschen in der Mitte angekommen seid.
Ja, das war also ich meine Rocco kommt ja aus so einem ganz nochmal anderen aus einem Punk-Kontext, ne? Und da war ja nochmal eine ganz andere auch politische Gangart als bei mir. Ich komme ja in Wahrheit aus der Mucker-Ecke, aus der Tanzmucker-Ecke und ich habe keine Ahnung auch so früher habe ich auch so mit so Schlagerleuten war ich unterwegs und komme aus einer ganz anderen Ecke. Deswegen ist es interessant, dass ich quasi unabhängig von Rocco und auch von Jack Palminger meine Art von Humor entwickelt habe als Tanzmucker, wo das echt total unüblich war. Und Rocco damals, als wir uns kennenlernen, das ging über Vermittlung von Bela B. Seinerzeit, dass es überhaupt jemanden gibt, den noch gar nicht kennen und der, obwohl er eben nicht aus dem Punk oder aus dem Underground kommt, trotzdem so eine Art alternativen Humor für sich entwickelt hat.
Aber du bist ja Punk im Herzen. Auf eine Art und Weise.
Ja, naja.
Also du hast schon eine Affinität in die Richtung, oder nicht?
Ja, aber das irgendwie, also ich habe mit, eigentlich, ja, weiß ich nicht, da müsste man jetzt irgendwie den Begriff Punk irgendwie nochmal so, müssen wir so ganz in die Tiefe gehen, was das genau bedeutet. Aber eigentlich, also ich habe so mit der Punk, ich habe auch mit der Antifa und so habe ich auch nicht so richtig Berührung gehabt.
Aber wo kommt denn sowas her? Tim, hast du nicht auch das Gefühl, dass Heinz Strunk jemand ist, dem man eher Dinge schneller verzeiht, weil man ihm eine gewisse Klasse, einen gewissen Intellekt und auch einen Ideenreichtum zuordnet? Dass man dann einfach denkt, naja, das war jetzt vielleicht politisch sehr unkorrekt, aber das ist halt Heinz.
Ja, das ist die Ernsthaftigkeit, ne? Das ist der traurige Clown. Also es gibt zum Beispiel eine Sache, da komme ich gar nicht drauf klar bei dir, überhaupt nicht. Du bist bei Extra 3.
Ja.
Da komme ich überhaupt nicht drauf klar.
Ja, aber das, ich weiß, ja, ich was du meinst, aber das, was er da macht, finde ich, macht es schon wieder.
Ja, ja, aber dass, ich, aber dass man drauf klarkommt. Extra 3 ist für mich so, und ich gucke es wahnsinnig gerne, aber es ist so intellektuell.
Ach das so, ist so, ich, ach so, okay, und das ich ist dachte, so, du findest es scheiße.
Und, nee, und das ist so erhaben, überheblich schon fast. Da ist schon so ein zynischer, sarkastischer Politunterton drin, den ich ganz schnell langweilig finde. Ja,
Heinz,
der hat mich damals schon als Teenager gelangweilt, als gegen Helmut Kohl kam, wenn, keine Ahnung, hier so Scheibenwischer oder ähnliche, ja, das sind so die Kabarettisten, ja. Die Birne Kohl. Da wird irgendwas so, wo ich sage, ja, ist doch unwitzig. Oder auch gibt so eine unfassbar schlechte Nachmache von der Merkel. Da ist halt eine, die hat halt einen kurzen Pony und macht halt den hier und redet ein bisschen mit so einem komischen Akzent, was ich nicht mehr machen kann. Wo ich sage, nicht witzig, nicht geistreich. Das ist ein bisschen egal. Und extra 3 sehe ich gerne, nur weil ich wahrnehme in deinem eigenen Tun und jetzt deine Werke, deine Studio Braun, deine ganzen Operetten, dieses leichte Schmunzeln über die eigene Position, dieses Ernst nehmen und gleichzeitig aber auch wissen, dass das Ernst im eigenen ist. Du bist nie überheblich und arrogant. Und Extra 3 hat immer so einen gewissen wissenden Unterton. So ein bisschen eine Nummer. Und darauf komme ich nicht klar. Das ist ganz seltsam. Das ist mir eine Nummer zu schlau.
Ja.
Zu gemacht. Verstehst du, was ich meine?
Zu gewollt.
Ja, nee, nicht gewollt, weil es ist ja ein klarer Blick. Aber das wäre, als wir das Interview mit Scholz hatten, bin ich nach Hause gegangen, habe gedacht, krass, also ich kann meinen Kindern mal erzählen, dass ich mit dem Vizekanzler irgendwie mal gesprochen habe.
Vielleicht auch
mit dem Kanzler. Aber ich fand das Gespräch richtig scheiße. Ich fand mich wahnsinnig dumm, weil ich versucht habe, so eine Pseudo-Entspanntheit, Neutralität an den Tag zu legen mit ein bisschen kritischen Nachfragen, aber bloß niemanden wehtun. Und ich fand mich einfach kacke. So, ich fand es wirklich nicht gut von meiner Seite aus. Und da habe ich gedacht, ich muss meiner Linie treu bleiben. Ich brauche dieses gleiche Unverschämte. Ich muss nicht anbiedern. Ich muss auch nie jemandem gerecht werden. Und ich muss auch nicht jemanden nicht wehtun, weil ich will niemanden mit Absicht wehtun. Wenn es passiert, tut es mir immer leid. Und da war ich einfach nur brav. So, und habe meinen eigenen Emotionen gar keinen Ausdruck verliehen. Und das ist bei mir so ein bisschen Extra 3, weil der Rest ist so, entschuldige, wir reden gerade über dich, als ob du uns nicht hörst. Ja. Aber die Sichtweise, ich sehe die Welt gerne durch Heinz Augen. Mhm. Ich sehe die wahnsinnig gerne, weil da ist sehr viel Ähnlichkeit.
Aber ich,
naja, ich also ganz kurz dazu irgendwie, also ich mache das jetzt seit 7 Jahren und ich bin total, das ist irgendwie so eine Facette. Ich bin total froh, dass ich da irgendwie so dabei bin. Und das ist ja eine Rolle, der Superexperte, der sich da in einer bestimmten Tonalität über Themen auslässt. So.
Ja.
Und das ist eine Farbe. Ich mache das irgendwie, keine Ahnung, in diesem Jahr mache ich das 7 Mal und so. Dass wenn ich das in jeder Sendung dabei wäre, dann würde es vielleicht auch etwas systemsprengend sein. Mhm. Aber so ist das okay. Ich bin da wohl gelitten und kann da relativ also sprachlich machen, was ich will. Ich versuche mich natürlich auch dem Format ein bisschen anzupassen. Ne?
Also
wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich habe 6 Jahre bei der Titanic Rubrik gehabt, die Teamflatulle, da war es richtig so 100%ig komplett mein Humorton, da musste ich keine Kompromisse machen. Mhm. Da konnte ich auch irgendwie, hätte ich auch Sätze, habe ich glaube ich gar nicht gemacht, so wie Fotze fressen wie Kartoffelsalat bringen und so. Das kann man bei Extra 3 nur bedingt. Ne? Ja. Und so, das mache ich aber von vornherein, mache ich das auch gar nicht. Und so habe ich dann meine kleine Expertenrolle, die ich mittlerweile ganz gut beherrsche und ja, Punkt.
Und vor allem, wer es nicht kennt, es lohnt sich allein deshalb schon, dass du immer eine halbe Sekunde gefühlt zu spät in die andere Kamera guckst.
Das ist ja Ulrich Meier-Style.
Das ist so gut.
Das haben wir uns abgeguckt.
Stimmt. Du musst nur noch wie Ulrich Meier auch noch das Papier in die Hand nehmen, das gerollte A4-Papier.
Ja, so gut wie Ulrich Meier bin ich auch nicht.
Also wir sind ja hier in einem auch kulinarischen Podcast, lieber Heinz. Und wir haben ja gesagt, wir kochen. Jetzt ist es so, wie es immer ist, nur Tim kocht. Warum sagst du über dich, Heinz, dass du als Amateurkoch dir eine 2+ geben würdest, also das ist ja schon fast sehr gut.
Ja, ich würde mal so sagen, irgendwie, also ich bin sicher nicht fachlich versiert, also kenntnisreich bin ich jetzt nicht, aber die Sachen, die ich mache, die paar, die ich ganz gut kann, die schmecken mir bei mir fast am besten. So kann man sagen. Also ich habe zum Beispiel jetzt über die vielen Jahre eine doch sehr, sehr schmackhafte Tomatensauce, die generell als Grundlage für sehr vieles dient, entwickelt. Und die muss ich sagen, habe ich auch bei sehr guten Italienern noch nicht so gegessen.
Und wie geht die?
Ja, die geht mit verschiedenen, also jetzt, ich bin tatsächlich dazu übergegangen, so eine Kombination aus Dosentomaten, getrockneten Tomaten, Tomatenmark und frischen Tomaten zu nehmen. Und dann natürlich das A und O ist das, und keine Ahnung, also alle möglichen, also von Oregano über Basilikum, Thymian und so, am Ende alles rein, quasi ohne Rücksicht auf Verluste. Und sehr viel Knoblauch und Balsamessig, Rotwein und so weiter. Und das alte Geheimnis, das kennt man ja irgendwie. Ich lasse die jetzt immer mindestens 8 Stunden köcheln. Aha. So, und dann.
Also das ist in den neuen Hipster-Restaurants, würde es heißen, Tomate hoch 4. Also die Variation ja, der Tomate.
Je nachdem, in welchem Stadtteil du bist.
Klingt, weil ich meine ganz saubere Tomatensauce, die gekochte, von mir selber, halte ich für unfassbar schlecht. Unfassbar. Ich neide immer weiblich. Ich finde, dass die besten Tomatensoßen von Frauen gekocht werden. Warum auch immer.
Ja, tatsächlich.
Aha. Ja, ich finde immer, dass beim also auch jetzt rein vom Klang, ja, ist das eine ziemlich, da ist ja einfach mal alles drin.
Ja.
Oregano, Basilikum, Knoblauch, Zwiebeln, Rotwein, Tomaten, also einfach mal so alles. Das ist sehr männlich. Und ich finde ja gerade bei Tomate so dieses, das ist eins meiner absoluten Lieblingsgemüse.
Ja, bin ich dabei.
Ist das ein Gemüse, ja, ne?
Ja.
Ja. Und ich reagiere mit komplettem Unverständnis, wenn mir jemand sagt, ich mag keine Tomaten, das begreife ich nicht, wie das überhaupt sein kann. Und gerade dieses Subtile, dieses nur Rausarbeiten von Süße, Säure und Fruchtigkeit, das ist so das ganz große Geheimnis. Ja. Und die besten Tomatensoßen habe ich in der Tat klischeebehaftet in Italien gegessen, respektive auch Tomate Mozzarella das Beste, auch in Italien, wobei ich sage, aber die haben denselben Mozzarella, dieselben Tomaten wie wir inzwischen eigentlich auch. Also das kann es nicht sein. Spielt die Emotion eine große Rolle. Bist du denn jemand, der auch einlädt? Weil ich mich jetzt beschweren möchte, das würde ich normalerweise machen. Jetzt sind ja auch kurze Wege.
Genau, obwohl er ja gerne allein ist. Das ist eine gute Frage.
Ich bin großer Fan der Party for One.
Der was?
Der Party for One. Also bei mir
ist Englisch, Tim.
Also gestern in der Corona-Zeit ging original 20 Uhr geht die Tagesschau an. Ja. Und dann kommt die erste Flasche Weißwein, Rotwein, Champagner, was auch immer auf dem Tisch.
Trinkst du alleine schon? Also alleine Alkohol?
Ja,
finde ich großartig.
Man kann sich ganz auf die Wirkung konzentrieren. Ja. Und muss keine Angst haben, dass man so dumm rumlallt. Und nochmal, genau was du eben sagtest, darauf einzugehen mit den Gewürzen und so, ne? Da bin ich nämlich, da scheint meine Laienhaftigkeit nämlich total durch. Ich weiß natürlich auch, dass Kartoffeln und Rosmarin eine beliebte Kombination ist. Mhm. Aber irgendwie, wenn ich jetzt sagen müsste, Oregano, wo das am besten und in welcher Dosierung das wozu passt, zu welchem, das da bin ich dann schon irgendwie da wird schon eng, ne? Hm? So, dass diese Sachen, das ist
ja. Aber
das
legst du ein? Gut. Also wärst du jemand für perfekte Promi-Dinner? Würdest du gerne mal Heinz-Strunk lädt ein und dann deckst du
das Tisch
thematisch.
Ich guck das wahnsinnig.
Aber das wäre schon schön, oder?
Na geil, weil ich vermisse ja manchmal.
Wenn er einlädt, aber sie klingeln alle bei dir.
Nein, ich habe mal einmal Promi-Dinner gesehen mit den Jungs aus Österreich. Und wirklich, die haben das ganz anders zelebriert. Die Österreicher haben echt an einer Waffe. Sehr positiv und sehr liebevoll gemeint. Das war eine Wiener Truppe. Und die haben sich so dermaßen angeschossen vor der Kamera, haben den Abend so zelebriert, da ging es nicht um Punkte. Die haben sich auch bewertet, aber ich glaube, die haben sich alle gleich bewertet.
Also angeschossen im Sinne von hier? Oder?
Total. Die haben die einfach volllaufen lassen. Die saßen nachher nackt im Whirlpool irgendwie, weil der eine hatte einen Whirlpool zu Hause auf dem Balkon. Irgendwie. Und die haben das einfach zelebriert. Die haben das gemacht. Die fingen nicht an so, ja, da fand ich jetzt hier für die Tischdeko 5. Sondern einfach, komm, mach es kurz. Wir haben keine Zeit. Wir wollen trinken. 10 Punkte für alles. Dankeschön. Und dann waren die waren so ferngesteuert. Ja. Und ich finde, es bedarf eines alternativen, mutigen, transparenten Promi-Dinners in Anführungszeichen. So eine skurrile Situation. Ich sage einmal Rocco, einmal du meinetwegen. Und dann vielleicht als Kombination nochmal Helene Fischer als kleinen Eckpunkt, damit das nicht so eine geschlossene Klassenfahrt
wird.
Genau. Aber mit der Bereitschaft, einfach zu sein, wie man ist.
Aber gibt's das überhaupt noch? Ich habe Ewigkeiten.
Das perfekte Promi-Dinner, also meistens direkt am Dschungel wieder, ne?
Ja.
Kennt ihr eigentlich die Geschichte, dass ich mich mal beworben habe beim perfekten Dinner und nicht genommen worden bin?
Beim perfekten Dinner?
Beim perfekten Dinner.
Wie alt warst du da?
Das ist 10 Jahre her.
Ach wirklich?
Ja, ja.
Aber das perfekte Dinner, Moment, ist ja das nicht mit Prominenten, sondern das ist das, was um 18 Uhr läuft.
Da war eine Foodmesse, Eat in Style hieß die. Und da haben die gecastet.
Ja.
So, und dann sind die halt rumgelaufen, haben Leute angesprochen, würden sie gerne mitmachen.
Verarscht die.
Nein, kein Scheiß. Und dann kommt einer auf mich zu und spricht mich halt an und sagt, so, haben Sie Interesse am Kochen und können Sie kochen? Würden Sie gerne? Und ich sage, ja, schon grundsätzlich.
Der kannte dich jetzt wirklich nicht,
oder wie? Ach so. Ja, dann habe ich mich hingesetzt und habe mich in diese Castingbox gesetzt. Dann muss ich noch irgendwie sagen, mein Name ist Tim Meltzer und ich bin ein leidenschaftlicher Koch und ich würde mich bewerten auf einer Skala von 1 bis 10 auf ungefähr 7 bis 8. Je nachdem, was ich getrunken habe. Das war so mein Satz irgendwie. Ich habe alle Daten.
Das ist ja nicht unkreativ.
Die haben mich nie angefragt. Die haben mich nie eingeladen zum.
Ja, weil die haben höchstwahrscheinlich so eine Maske bei Vox, wo sie Namen eingeben und dann stand da Exklusivvertrag
bei deinem Namen. Vor 10 Jahren gab es keine Maske und da war ich weit entfernt von überhaupt irgendwas.
Nee, nicht Vertrag. Die Maske, sondern eine Maske.
Ja, ich weiß schon, was du meinst. Aber vielleicht bin ich sogar zu dumm fürs perfekte Dinner.
Also, aber trotzdem, ohne Heinz jetzt zu nahe zu treten, also eine Tomatensauce und ein Dressing macht ja noch keine 2+ aus.
Oh,
also,
doch.
Das macht schon eine 2+
aus. Absolut.
Also im Gesamturteil, ich bin
ein
sehr
gutes Salatdressing. Ein gutes Salatdressing ist zum Beispiel eine große Schwäche, die ich habe. Ein gutes Salat. Ich habe so oft schon bei Privatpersonen gutes Dressing getrunken, wollte ich gerade sagen. Ja. Also, so komm. Meins ist immer Essigöl und relativ plump. Aber ein gutes Dressing ist große Kunst. Ja, ist wie eine gute Kartoffelsuppe.
Aber das ist doch wunderbar, weil wir haben die Fietes heute gefragt, was sie gerne mal wüssten, wie was Bestimmtes geht. Und da wird unter anderem nach gutem Salatdressing gerufen. Und da kann ja Heinz jetzt mal erzählen, wie er sein berühmt-berüchtigtes Salatdressing macht. Hm. Und vielleicht lernt Tim auch noch was.
Naja, also das ist auch nicht, das ist eigentlich auch auf Essigölbasis. Dazu irgendwie Knoblauch, Pfeffer, Salz.
Wir haben alles hier, du kannst es auch mal machen.
Lass ihn doch mal in Ruhe, ist doch kein Wettkochen hier. Wir stehen gemeinsam gemütlich beieinander.
Ich sage ja nur.
Hör doch auf, da so zu sein.
Wenn ich das jetzt richtig memoriere. Und dann kommt noch natürlich Zucker dazu. Und was ich so quasi meine Altzweckwaffe ist, es ist irgendwie so Zitronenabrieb. Zitronen, Limetten oder Orangenabrieb.
Das ist doch auch so ein Hipster-Ding, oder?
Was?
Jetzt dieser Zitronenabrieb, wie heißt das denn?
Zeste.
Das ist doch auch das neue Ding, was richtig in ist, oder? Jeder macht in seinen Drink jetzt Zesten oder in sein Dressing. Gott, wenn die Leute wissen, wie Tim mich gerade anguckt. Das Zesten-Ding, Heinz, ist so ein neumodisches
Hit. Das habe ich mir, oder? Das habe ich unabhängig davon entwickelt.
Ah ja, okay. Das kommt eigentlich von Heinz Strunk.
Nein, also in der Getränkewelt, ja.
Ja, aber danke.
In der Kulinarik,
das okay. Nicht. Gut, danke, das ist
ja. Also in der Getränkewelt, ja, weil das ist so seitdem es diesen Bums, also habe ich selber viel getrunken, ich habe mich irgendwann daran übertrunken, diesen Gurken-Gin. War ja so ein
was?
Der Gurken-Gin. Der Gurken-Gin ist ja sowas wie Heinz Strunk für die Satiriker, Humor, intellektuellen, witzig Welt.
Intellektuelle Gin Tonic.
Ist sozusagen der Gurken-Gin, ist der Türöffner gewesen. Aha. für diese Gin-Pest. Mhm. Und natürlich musst du heutzutage immer Gin aromatisieren.
Finde ich gar nicht.
Das ist ein bisschen wie Gurkenlimonade, Ingwerlimonade oder so. Ich sag, was soll das? Zitrone, Orange hat gereicht. Damit ist meine ganze Kindheit, bin ich damit groß geworden. Und auf einmal gehst du Limonade kaufen und musst echt fragen, ja, welche? Oder welche Schorle habt ihr?
Ja.
Früher gab es Apfelschorle, danke.
Ganz klar, die Basilikum.
Und wenn du richtig fancy warst, dann hattest du Tritop. Kennst du noch Tritop?
Na, logisch.
Kennst du das Sodbrennen als Kind von Tritop, weil du vergessen hast, es zu mixen? Weil das ein pures Likör-Essenz mit harten Säurungsmitteln.
Gibt das überhaupt noch? Ist es untergegangen oder gibt es das?
Alles das mit einem komischen Verschluss?
Und nee, Tritop war Sirup. Also so eine, aber wirklich hart.
Also Quench kenne ich noch.
Ja, Quench war schon, Quench. Das war schon geschmacklich fast an der Natur.
Tritop war für arme Leute. Das war so im Verhältnis.
Also wurde
das,
Pinneberg.
Ja, also das wurde so 1:7 oder 1:10 verdünnt. Da kann man sich ja vorstellen, was das für eine Konzentration hatte, ne?
Wirklich dicke, fette, sirupartige Harnsäure. Wir hatten eine Nachbarin, oh Gott, mein Gott, mir fällt der Name leider nicht mehr ein.
Katrin, Sabine, Gisela, Sandra.
Nicht Frau Egerlings, waren die Architekten. Unten, ich habe den Namen schon mal erzählt.
Egerlings
war eine ältere Dame. Und da reden wir davon, als ich 4 war. 4, 5. Und ich kann mich noch genau dran erinnern. Und die hat uns immer bepöbelt, wenn wir die Fahrräder, also unsere Roller da irgendwie in den Garten geschmissen haben und das Bonbonpapier. Aber wenn wir ein bisschen aufgeräumt haben, hat sie uns immer belohnt mit einem Glas Tritop. Und das war für mich.
Dachte, so.
Ja. Nein, es war Tritop. Ich weiß noch ganz genau. Ja. Da hat er so einen Holzschrank mit Papier ausgelegt. Aha. Und da war unten immer Tritop drin. Und das waren dann 3 Geschmäcker. Nichts davon hat auch nur ansatzweise so geschmeckt wie die Frucht, die da drauf stand, aber es war halt süß und es war so
schwarze Johannisbeeren.
Exakt.
So was.
Aber ganz, ganz mieser Geschmack. Aber jetzt in Harburg, ja. Das verstehe ich gar nicht.
Gibt es heute noch 2,49 bei Rewe, Tritop.
2,49
in allen Farben.
Kriegst du 100 Liter draus.
In allen Farben kriegst du 100 Liter.
Ungefähr, draus. Also wirklich, also oder bestimmt 20.
Minimum. Also ja. Es gibt ja jetzt so aromatisierte Wasser, die dann so ein bisschen nach Zitrone schmecken ja, oder ja, nach genau. Irgendwas. Da kannst du wirklich mit einer von dieser Flasche, ja, da kannst du einen ganzen Pool voll machen mit dem Aroma, weil das ist so penetrant und das kriegst du auch nicht mehr aus dem, das ist schlimm, aber ist geil.
Da kannst du dem einen oder anderen Gefallen tun, wenn du eingeladen bist und lässt so eine Flasche Triebtop reinfallen.
Aber du bist in Harburg geboren und groß geworden.
Ja, genau.
Und du hast das so despektiert, aber ist doch schön in Harburg auf eine Art und Weise.
Ja, also wenn man Kind ist, dann hat man ja keine Vergleiche. Insofern ja. Findet man erstmal
sehr
alles
der Punkt.
Per se ganz okay. Ich bin auch in einer Hochhaussiedlung groß geworden im 12. Stock und das fand ich aber überhaupt nicht bedrückend oder sonst wie. Das war ganz normal und später, denn ich bin auch irgendwie, weil ich so eher ein ängstlich defensiv zurückhaltender Typ bin ich zum Beispiel in der Zeit, als die anderen dann irgendwie begannen, am Wochenende mit 19, 20 oder so nach Hamburg zu fahren, auf den Kiez und so. Ich bin immer zum Griechen, zu Schorsch gegangen mit meinem Freund.
Der
und so.
Klassische Griechen, Schorsch.
Und dann haben wir, ja, wirklich richtig, unsere Jugend verstrich irgendwie mehr oder weniger ereignislos. Mhm. Und nachdem wir beim Griechen, sind wir immer zu mir gegangen, in meine Einzimmerwohnung, 26 Quadratmeter im Edelbüttelkamp. Und haben den Fernsehen geguckt bis Sendeschluss, gab es ja noch 0 Uhr. Und dann haben wir Radio Nachtprogramm gehört. Erwin Lehner, das ist ein Typ vom Stuttgart Orchester, wenn du das noch was, wenn du das noch kennst.
Jetzt,
da war ich. War irgendwie so damals war irgendwie so das Nachtprogramm, was heute so mit Schlager und Ulis bestückt ist,
ja.
Da war dann irgendwie so, es gab diese Unterhaltungsorchester der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt und war so halt so gedudelt, und das habe ich da mit diesem Freund jahrelang betrieben und bin dann erst irgendwie.
Ist da deine Affinität zum Saxophon entstanden und zur, nee. Ich sag mal, zum Hochzeitsmusiker?
Nee, das irgendwie, Flöte habe ich ja begonnen mit 14, dann mit 18 Saxophon und das war noch vor Erwin Lehn. Und ich bin relativ spät, mit 26 bin ich erst nach Hamburg, habe ich mich erst nach Hamburg getraut.
Kannst du dich an deine erste Fahrt nach Hamburg noch erinnern? Deine allererste mit der S-Bahn? Alleine?
Nee, ich weiß nur, konkret nicht. Ich weiß nur, dass es ein ganz tolles Ding war, dass es damals, weißt du, ob es heute noch gibt, so einen Ferienpass gab, dass man, dass so eine von der HVV, ja, ja. So eine Karte, dass man irgendwie das in ganz Hamburg rumfahren konnte für ein paar Mark und so. Und da weiß ich noch, dass wir dann so, waren wir 12, 13 in Hamburg erkundet haben. Einfach mal irgendwo nach Volksdorf gefahren oder sowas.
Guck mal, das habe ich mich damit schon gar nicht getraut. Meine erste Fahrt, ich glaube, ich war 16 und ich bin auf die Hamburger Reeperbahn gefahren. Ja. Und ich hatte ungefähr 20 Mark dabei, bin aber Königstraße ausgestiegen, weil ich dachte, dass ich in der Reeperbahn...
Die sieht heute übrigens noch genauso aus wie damals.
Exakt. Ich habe immer gedacht, dass ich auf der Reeperbahn direkt auf die Fresse kriege und man mir mein Geld klaut. Deshalb habe ich es mir in die Socken gesteckt. Bin dann genau 20 Meter von der U-Bahn-Station St. Pauli. Weil da vorne gegangen war auf der rechten Seite eine Piepshow, bin da reingegangen mit 16 Jahren, habe mich da wirklich reingetraut. Genau 2 Minuten, dann dachte ich, habe ein bisschen so vor Pipi, also völlig vor Freude, wie mutig ich war. Bin ich rausgegangen, kann mich noch daran erinnern, wenn du die Tür aufgemacht hast, dass dir dann so ein Duftspray, damit die Kabine nicht so viel nach Wichse riecht. Mhm, ja. So. Und das ist mir direkt in die Fresse gekommen. Und ich dachte, wenn ich mit dem Gestank nach Hause komme, dann weiß meine Mutter genau, wo ich war. Und habe mir dann noch in der Toilette schnell, ich glaube, es war damals das, habe ich dann später erst für mich erkannt, was alkoholische Genuss anging, Limits.
Ja.
So, und habe mir dann noch schnell irgendwie das Gesicht gewaschen. Das war irgendwie so ein paar Meter weiter, bin dann sofort in die nächste Kneipe. Das war mein erster Aufenthalt auf dem Kiez. Also meine erste Reise nach Hamburg. Und dann folgten sehr viele weitere. Allerdings außerhalb der eben beschriebenen Momente.
Ja, an so eine Reise hätte ich mich auch erinnert. Ne? Ja? Das habe ich mich, also wie gesagt, nicht hätte ich mich nicht
getraut.
Aber
an deinen ersten Piepshow-Besuch erinnerst du dich?
Ja, wenn es denn irgendwie, ja, es gab wohl mal welche. Also ich kann mich noch dran an meinen ersten Porno erinnern im Gloria Kino in Harburg. Da hat uns irgendwie ein älterer Onkel von meinem Freund mitgenommen und ja? das war ein ganz interessantes Phänomen. Ich war entsetzt, was ich da zu sehen bekam.
Ja.
Und also richtig so, dachte, das ist ja unmenschlich, irgendwie so ohne alles Mögliche. Und dann mit so einer Latenz von ungefähr 3 Stunden bin ich so unfassbar geil geworden, dass ich Ne, also möchte das jetzt nicht weiter ausführen. Aber so, das war so, so das ist ja furchtbar, das ist ja furchtbar, das ist ja furchtbar. Und dann Stunden später dachte ich, das ist doch der Wahnsinn, was ist denn da los bei mir?
Aber das hat wirklich was sehr, sehr, sehr Unschuldiges und trotzdem genau, das ist die alte Welt. Ja. Und es ist so schade, dass wir in diesem, nochmal, wir wissen selber, dass es nicht politisch alles einwandfrei war und dass man mit dem Weltbild heute, was wir als erwachsene Männer haben, wahrscheinlich anders auf diese Situation blickt, aber nichtsdestotrotz, wir hatten eine Unschuldigkeit der Landeier, der halbstarken heranwachsenden Landeier.
Ja.
Das wäre, und es ist so schade, dass man darüber so kaum noch sprechen kann, ohne gleich eine Angst hat vor einer Art verfehlter politischer Korrektheit. Ich glaube aber, dass du genau das erlebt haben musst, damit man so einen Blick auf die Situation, auf die Gesellschaft, auf Dinge haben kann, weil wir das kennen, weil wir da herkommen. Wir kommen ja nicht eben aus dem Füllhorn an Entertainment, sondern er Harburg, ich Pinneberg. Mhm. Also in Pinneberg war schon das ganz große Kino, wenn du in der Bahnhofstraße linke Seite hoch und rechte Seite runter. Und ein Bananensplit im Eiscafé Venezia mit dem verrückten Chef da mit seinem Netzhemd, wenn er da rumgelaufen
ist. Ja, stimmt.
Ist
ein geiles Elvis-Duell. Und den eckigen Eislöffeln.
Ja, also eigentlich kann man das zusammenfassen. Das war auch immer so unser Motto bei Studio Braun. Aus der Schwäche eine Stärke machen. Das habe ich irgendwie, also ich würde mal sagen, das ist ein Großteil meiner Arbeit, macht das aus. Also dass ich eben auch zum Beispiel mit meinen eigenen Defiziten und Ängsten und so bin ich immer relativ offensiv umgegangen, ohne da jemals in die Pfanne gehauen worden zu sein. Das fand ich auch ganz. Es gibt ja so viele Schriftsteller, die zum Beispiel sich immer zurückhalten, indem sie Persönliches nie preisgeben.
Ja.
Und ich bin immer in die Offensive gegangen, weil das auch meine einzige Idee war, wie ich Literatur machen möchte. Und das hat aber immer ganz gut funktioniert. Und eben auch das mit solchen Sachen wie keine Ahnung, bei Fleisch und mein Gemüse gibt's so eine Szene, wie ich beim Wichsen erwischt wurde, so, ne? Das hätten sich andere gar nicht getraut zu schreiben.
Ist das autobiografisch?
Ja, ist autobiografisch.
Okay. Ne?
Also eigentlich alles, also bei Fleisch und mein Gemüse war, das ist eigentlich alles eins zu eins autobiografisch erzählt. Es gibt auch keinen Plot, es gibt auch keine Sachen, die ich dazu erfunden habe. Ich habe es nur in so einer bestimmten Art und Weise aufgeschrieben, die vielleicht irgendwie, die offensichtlich angekommen ist. Ne?
Wobei, der Satz langt ja schon, um eine solche Schamwelt aufzumachen, beim Wichsen erwischt worden zu sein.
Du nicht?
Das sagt alles. Beim Wichsen?
Ja.
Das war, also ich, nee, muss
ich
das jetzt...
Nicht. Ich niemals nicht. Du glaubst, dass seine Mutter nicht mitgekriegt hat, wie du dich untenrum angefasst hast. Du glaubst wirklich, dass die Mutter denkt, irgendwie bis 20 hast du nicht
gemacht? Nein, das sind wir. Also, von erwischt.
Ja, aber
erwischt
von dem Gedanken, dass du mal das mal hast liegen lassen.
Ja, bestimmt.
Oder das falsche
Stimmt, aber, weißt du aber so. Trotzdem finde ich erwischt mit, also ist, das ist ja nochmal eine andere Fallhöhe. Weil was sagt man denn da?
Also ich habe da eine wirklich sehr,
wie ist denn das
sehr,
passiert?
Sehr originelle Variante.
Ich auch gehört.
Ja, bitte.
Erzähl du bitte.
Pass auf, in dem besagten Einzimmer-Apartment im Edelbüttelkamp, ne?
Ja.
Habe ich irgendwie
Sag bitte nochmal Edelbüttelkamp.
Edelbüttelkamp. Edelbüttelkamp 6. Habe ich nachher das gesessen und mir aus Langeweile, habe ich mir Erleichterung verschafft. Dann klingelt das Telefon 2 Minuten oder eine Minute später eine Stimme. Na, hat Spaß gemacht. Das war original. Ich hatte die Vorgänge nicht zugezogen. Das war jemand, der im Tagesfreizeit, wie ich auch, der aus dem gegenüberliegenden Haus,
der mich
da beim Obersinn hat, ne? Unendlich. Ab da blieben die Vorhänge geschlossen, sage ich nur. Also herrlich. Und eine andere Top-Geschichte, so von wegen, weil ihr das eben gesagt habt, mit dem hat deine Mutter noch nicht und das hat sie mitbekommen. Bei einem anderen Freund, da lag ab seinem Eintritt in die Pubertät, hatte die Mutter jeden Abend ein Taschentuch in das Kopfhörer
so geklebt. So einen Kumpel hatte ich auch.
Ja.
Und das gibt es doch nicht, oder?
Ja, und es wurde natürlich nie thematisiert. Das Taschentuch lag jeden Abend ein frisches auch, ne?
Was?
Da wo über Jahre, ne?
Wurde auch
wurde nie irgendwie, da sie natürlich auch nicht getraut haben, also wusste ja, was gemeint ist. Aber es wurde nie drüber gesprochen, ne? Das ist so beklemmt. Schrecklich ist das.
So, jetzt kommt mal deine jetzt Geschichte, weil wir öffnen uns
meine?
Deine Wix-Geschichte.
Bitte mach du erstmal. Ich muss ja wirklich überlegen, ob das mal passiert ist.
Ich weiß es wirklich nicht,
Heinz. Das ist jetzt kein Witz. Das Unangenehmste, was wir, also ich habe natürlich schon mal ein in unmöglicher Situation ziehen lassen. Aber ob ich wirklich mal beim
Bitte,
ob ich wirklich mal beim Wichsen erwischt worden wäre, das weiß ich nicht.
Ernsthaft nicht?
Nee, ich weiß es gerade. Ich muss überlegen. Also so gut kennst du mich doch. Viel ist mir ja nicht peinlich.
Doch, schon sowas.
Nein.
Ja. Doch, da an der Stelle.
Weißt du, was ich heute gemacht habe? Ich bin von Altona hierher gefahren, Dammtor. Und weil da hier nur Baustellen sind, habe ich gesagt, ich nehme die Bahn. Ja. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe mich in ICE gesetzt und bin bis Dammtor gefahren.
Schwarz gefahren?
Das sage ich an der Stelle nicht.
Ist das Spaß? Ja, aber es gibt kein Ticket, das man lösen kann von Altona Dammtor.
Natürlich, bis ICE. München. Zahlst du ja am Ende.
Ach so.
So, das finde ich geil. So, und da bin ich beim Wichsen erwischt worden.
Im Zug?
Ja, eben gerade, auf dem Weg hierher.
Das klingt unglaubwürdig tatsächlich. Ja,
das klingt auch sehr schräg gerade.
Eine schlimmere Geschichte fällt mir nicht ein. Ich weiß es gerade wirklich nicht.
Also ich habe dasselbe auch, aber wie gesagt, nicht doch, unmittelbar danach, nur das Erwischen danach. Und ich nach der Schule, und ich weiß noch, ich nenne mal den Namen einer Schülerin nicht, aber es war so das heranwachsende Alterin. Und ich, auf jeden Fall hatte ich eine gewisse Fantasie im Kopfe, habe mir Erleichterung verschafft und bin danach eingeschlafen mit runtergelassenen Hosen.
Ei.
Und da meine Mutter mich erwischt, ich lag dann da, fett mit runtergelassen. Und meine Mutter kommt rein und ich habe ihr erzählt, dass ich beim Sport... hat sie mir, glaube ich, auch nicht
geprellt, hat die Hüfte geprellt.
Dass ich mir so einen Turnhallenbrand geholt habe.
Das ist doch noch Schweiß.
Ein Arschbrand, meinst du?
Ja, so ein Arschbrand. Ja. Sehr und deshalb musste ich mal die Hose
Und auf dem Bauch ist der Schweiß.
So, ich glaube, damit komme ich nicht wirklich durch. Ich frage mich gerade, wie wir auf die Idee des Gesprächsthemas gekommen sind.
Weil ich über die Bekenntnishaftigkeit meiner Literatur gesprochen habe.
Stimmt.
Das war das.
Ja, also so ist jedenfalls gewesen. Tim, ich bestehe trotzdem darauf, wenn wir jetzt hier heute schon kochen, dann müssen wir auch mal ein bisschen erzählen, was hier gemacht wird.
Also ich werde es gleich erzählen, nur grundsätzlich war die Idee, eine gute Atmosphäre zu
haben. Ja, aber unsere Hörer und Hörerinnen, die wollen natürlich schon wissen, was hier jetzt passiert ist.
Ja.
Du hast eine Tomate mehr oder weniger gehäckselt mit deinem Messer. Du hast getrocknete Tomaten vorher in kochendem Wasser angekocht, um einen Geschmack von Lakritz zu eliminieren. Hast die auch.
Versuche es gar nicht erst. Ich habe eine Art Tomatensalsa gekocht aus wenigen Zutaten, nehmen man ein bisschen Zwiebeln, ein bisschen Tomate, getrocknete Tomate, weil der Heinzi das so gerne
Frühlingszwiebel.
Mag. Frühlingszwiebeln. Ist egal, es ist Zwiebel.
So, der Hörer und die Hörerin.
Basilikum, dann ein wenig Öl und ein wenig Säuerungsmittel. Am liebsten hätte ich Zitrone genommen für die Frische. Habe ich ein bisschen Essig genommen, weil es geht nur um die Säure. Und dazu habe ich jetzt Kartoffeln gekocht, weil ich mache einen leckeren Kartoffelsalat. Mediterranen Kartoffelsalat aus dieser Salsa und den Kartoffeln. Dann habe ich ein Schwarzfederhuhn genommen, was nichts anderes ist als ein Huhn, nur ein bisschen teurer und sehr lecker. Das habe ich ausgelöst, die Brust ausgelöst, die Keulen ausgelöst, den Knochen rausgeholt. Und das grille ich jetzt in der Pfanne so ein bisschen schön saftig an. Simple as it is. Weil währenddessen können wir die ganze Zeit reden. Ich muss mich nicht konzentrieren. Ich brauche nicht viel Abwasch. Und trotzdem wird es ein bisschen was Leckeres.
Und das finde ich nämlich tatsächlich für mich ganz lehrreich, weil alle meine Versuche, Kartoffelsalat selbst zu machen, sind bislang gescheitert. Also irgendwie hat das nicht funktioniert.
Ich habe euch die Kartoffeln schon mal hingestellt zum Pellen, damit wir auch eine interaktive Aktion haben, weil wir haben ja hier diesen hochbezahlten Kochtresen, der einfach unfassbar, also der ist sehr schön, sehr schön, sehr, sehr schön. Der kann gar nichts außer hoch und runter zu fahren.
Na mein.
Magst du Badesalz?
Finde ich tatsächlich ganz tatsächlich.
Weil ich habe Studio Braun, also ich komme aus Frankfurt, ich habe Studio Braun und Badesalz gehört damals. Ja. Ne? Und Badesalz kann ich bis heute alles auswendig. Studio Braun nicht, weil ich es immer zu intellektuell fand. Das waren zu krasse Wortkreationen und ich hatte auch immer Angst, wenn ich es rezitiere oder wie man das dann wie ein Song nachsingt vor Leuten, dass die Leute nicht lachen, weil sie es nicht verstehen. Und bei Badesalz war immer völlig klar, da lachen die Leute mit.
Naja, Studio Braun irgendwie war ja, wir haben ja Telefonwitze gemacht, damit haben wir ja begonnen. Und dabei ist es im Wesentlichen ja auch geblieben. Und also intellektuell fand ich das tatsächlich nicht, was wir da gemacht haben. Später, als wir Theater gemacht haben, naja, das ist dann irgendwie aber irgendwie, ich fand das immer, war intuitiv zu begreifen. Und wir haben ja nichts, also ich fand nicht, dass wir das Elitäres gemacht haben, aber das ist meine
also, Sicht der Dinge. Es war schon ein bisschen kultureller als Badesalz, sagen wir mal so.
Ja, wir haben dieser ganze Humor, das ist, es war halt immer so sehr viel spezieller als das, was man normalerweise so kannte. Aber irgendwie, ich habe das ja gar nicht so empfunden. Es war ja nicht unser Anliegen, dass wir gesagt haben, wir machen jetzt mal irgendwie Humor für die oberen 10.000 oder fürs Feuilleton oder für die Titanic-Leser oder so. Das war ja überhaupt gar nicht unsere Absicht. Wir wollen es so lustig sein, wie es irgendwie geht. Und ich finde, unsere Telefon, Witze, die wir gemacht haben zwischen 99 und 2003, das sind richtige Klassiker. Die werden auch immer heute von so Indie-Bands und so immer wieder neu entdeckt. So, also das gibt's ja gar nicht mehr zu kaufen und so, aber wird irgendwie alles im Netz erhältlich. Und so Telefonwitze haben ja auch sowas total Zeitloses, ne? So Telefon.
Haben wir auch immer
gesehen. Weißt du noch, wie wir uns kennengelernt haben? Oder das erste Mal gesehen haben?
Bei deiner Sendung, bei Vox damals.
Bei Schmeckt nicht, gibt's nicht. Und weißt
ja,
du,
genau.
Weißt du, wer sozusagen dein Entdecker für meine Welt war? Weißt du es noch?
Nee, das weiß ich nicht.
Weißt du es wirklich nicht mehr?
Nee.
Joko Winterscheid.
Ach, tatsächlich?
Joko Winterscheid und Sven, den Nachnamen habe ich gerade vergessen, waren sozusagen meine Redakteure bei Schmeckt nicht, gibt's nicht.
Ach echt?
Ne? Beides Praktikanten bei MME und absolute Groupies von Studio Braun.
Und wer jetzt?
Joko Winterscheid.
Ich war eben nicht da.
Joko Winterscheid hat sozusagen Heinz in meine Welt reingetragen. Oh, wir haben dann manchmal so Gäste eingeladen.
Ja.
Und da war Studio Braun. Und ich so, kennst du das nicht? Und sie sagten, nee, habe ich noch nicht gehört. Irgendwie so, was ist denn das? Und so. Und dann waren die halt zu Gast. Und danach habe ich mich erst damit beschäftigt und fand es halt sensationell. Aber Joko Winterscheid ist sozusagen der Entdecker von Heinz Sprung in der Tim Mälzer Welt.
Ach, verrückt.
Klein, und das ist auch schon wieder ein paar Jahre her. Das muss 2006
oder 2007. Also Fleisch und Gemüse kam 2005. Und kurz darauf war das. Also, kam.
Stimmt.
So, ne? 2005, 2006. Das würde ich jetzt mal tippen. Ach so, Joko. Das ist ja verrückt.
Joko.
Ich habe danach irgendwie deutlich mehr Kontakt irgendwie zu Klaas gehabt. Mich jetzt
nicht. Ja, ist auch, ich sag mal vom Intellekt. Ich würde ja immer sagen, ich bin ein bisschen eher wie Joko. So vom Humor und auch von der Einfachheit der vermeintlichen Sichtweise auf die Welt. Während Heinz, glaube ich, eher ist wie Klaas. Da ist ein bisschen mehr E dahinter. Da ist auch ein bisschen mehr die Sehnsucht nach, ich sag mal, journalistischer Akzeptanz, oder?
Ach, ich habe das ja vorhin versucht zu erklären, dass ich versuche, so einen Spagat zu machen zwischen so wirklich ernsthaften Sachen, die ich aber irgendwie eher in der Literatur verorte und dem Unterhaltungsbereich.
Ja.
So. Und irgendwie ich empfinde mein Humor auch gar nicht als sonderlich anspruchsvoll oder dass man da irgendwie studiert haben muss oder sowas in der Art.
Ah, da kommentierst du jetzt aber ein bisschen,
nein,
oder?
Nein, wirklich nicht.
Ist das aber so laut? Nein. Wir hören da nur ganz kurz, ich muss das einmal ganz kurz erklären, wir hören da viel Brutzeln, weil ich gerade die Hühnchenkeulen und Brüste in die Grillpfanne gelegt habe und da waren im Vorfeld, ja, aber nicht, dass die Kochgeräusche zu laut und störend werden, für mich ist das wie Meeresrauschen und Möwengeschrei.
Okay. Genau.
Aber für mich ist es ein schöner, ich halte mich ein bisschen vom Herd fern, damit die Lautstärke nicht so laut ist und jetzt wieder zurück, entschuldige.
Gut, und also, du hältst dich nicht für sonderlich intellektuell. Ich sag, du kokettierst damit ein bisschen.
Ja, ich bin sehr intellektuell.
Nee, aber, ich rede von Heinz. Tim, entschuldige. Also sag mal, so viel hatten wir da noch gar nicht.
Was? Das ist schön.
Heinz, okay. Also du hältst dich nicht, aber du bist es natürlich.
Ich halte mich grundsätzlich auch für keinen, Intellektuellen. Irgendwie, da bin ich auch nicht, Nee, bin ich, also finde ich nicht. Also nach meiner eigenen Interpretation. Das sollte man ja auch vielleicht irgendwie anderen überlassen. Mhm. So ein Urteil.
Im Idealfall. Stimmt das jetzt also wirklich? Du bist länger nicht in der Bullerei gewesen, weil du eine Lebensabschnittsgefährtin hattest, die Vegetarierin gewesen ist.
Ja, ganz genau.
Und dann kam die Bullerei, in der es ja auch vegetarische Dinge gäbe, wie zum Beispiel ein Senfei oder Salat. Bist du nicht in die Bullerei gegangen? Weil ich habe dich ein paar Mal in der Bullerei früher gesehen und dachte immer, meine Fresse, wie lange hat er sich wohl angezogen, weil du immer aussahst wie aus dem Ei gepellt.
Wirklich? Gut, ja.
Was sind das für Anzüge hier aus der Karolinenstraße?
Was von Eden.
Der von Eden Anzügen.
Hast mir mittlerweile leider nicht mehr. Die schönen Dinger irgendwie. Also 5-6 Kilo müsste ich weniger.
So, und dann bist du also nicht in die Bullerei mehr gegangen, 2 Jahre. Oder wie lange auch immer.
Länger fast noch. Und ich war mal ganz stolz, in der Bullerei gab es sogar eine Serviette, auf der mein Name eingestickt war. Und das war irgendwie war super. Aber das war tatsächlich der Grund, dass wir irgendwie das anders gehandhabt haben. Wir waren viel in der Kamagnol, wenn überhaupt. Ich habe gerne selber gekocht.
Ja. Du bist ja auch Betreiber einer
Gastronomie. Nee, ich war das in der Kantina popular, dieser Süd...
Der war auf einmal zu, ganz skurril.
Ja, ich habe da sehr, sehr viel Geld versenkt.
Ja, das hätte ich dir vorher sagen können, dass dir das passieren kann. Aber Camagnol ist auch wirklich ein sehr schöner, kleiner, pittoresker Laden oberhalb des Schulterblattes in
sehr der Schanze. Schöne Bar.
Sehr schlichtes, sehr einfaches, sehr klares Essen, tolle Atmosphäre. Ist auch ein bisschen Bohem, oder?
Ja. Kann man das sagen? Also ja, und, eine, ja, Bohemer gewisse schick.
Ja.
Aber eine sehr gute Bar.
Sehr gute Bar und auch sehr gutes Essen. An Schlichtheit kaum zu übertreffen, weil es einfach und dadurch so auf den Punkt. Ich war da wirklich sehr, sehr angetan. Weil das wäre eine doofe Frage, die ich stellen wollte, wie viel Genussmensch du eigentlich bist. Also wie sehr darf man als bist du ein Misanthrop?
Ich bemühe mich immer da, das nicht zu sein. Aber ich muss immer gegenhalten.
Aber wie sehr darf sozusagen, ich sag mal, ein übellauniger Menschenhasser, was du ja nicht bist, ne? Aber jemand, der doch eher, ist ja nicht unbedingt die Leichtigkeit des Lebens sucht oder zumindest nicht findet, inwiefern darf der dem Genuss frönen?
Also ich würde mich schon so. Das ist ja immer so, dass ich wünsche, es gäbe ein anderes Wort, ein Synonym für Genussmensch, so ein bisschen eleganter klingt. Aber wo du das eben sagtest mit dem, also ich würde mal denken, wenn man nicht weiß, wer ich bin und was ich mache, würde man, wenn man mich irgendwie über die Straße gehen sieht, nie im Leben darauf kommen, dass ich auch nur andersweise was mit Humor zu tun habe.
Richtig.
Also wirklich so eine Fresse. Ich kann das auch nicht abstellen, leider. Ja. Weil geht nicht. Und Menschen, ich bin eigentlich Menschenfreund. Es fällt nur manchmal so schwer. Das so. Aber grundsätzlich, ich bin richtig so. Wenn ich mal richtig tollen Menschen begegne, dann bin ich manchmal richtig zu Tränen gerührt, weil mich das so begeistert.
Wir waren doch
so, und andererseits finde ich diese begegne ich auch so viel Stumpfheit und Hass und so unangenehmen Ding, das überwiegt leider.
In welchen Welten ist es bei dir schmerzhaft, wenn du eben so auf Stumpfheit triffst? So, wann setzt es dir zu? Wann lässt es sich dann sozusagen, ich will nicht zynisch sagen, aber oder sarkastisch werden?
Ach, das sind irgendwie, also zum Glück irgendwie kann ich mir das ja qua meines Berufs aussuchen, mit wem ich zu tun habe. Ich muss mich relativ wenig anpassen. Früher, als ich noch Tanzmusik gemacht habe, da musste ich ja immer mit den brutalen Schützenkönigen so, muss man ja irgendwie umgehen und so, also mit Leuten, mit denen man eigentlich lieber nichts zu tun haben wollte. Das fällt heute eigentlich irgendwie flach, aber es gibt immer noch so viele auch ungewollte, unfreiwillige soziale Interaktionen, dass man dem gar nicht aus dem Weg gehen kann.
Aber ist es die Welt des Fremden oder die Welt? Also bei mir ist es definitiv die Welt meiner, also wenn ich auf irgendwas stoße, was sich in meiner Welt abspielt, also
ja,
die mir eigentlich sehr sympathisch ist, da wo ich eigentlich eine Liebe empfinden müsste, und wenn ich dann denke so, das ist nicht korrekt, es ist falsch,
ja,
finde ich das schwerer erträglich, als wenn ich auf Vollidioten treffe, also mit deren Welt überhaupt nichts zu tun haben. Verstehst du ein bisschen,
was ich meine? Ja, klar.
Weil da habe ich eine ganz andere Distanz. Und ich finde, ich muss mich eines, gerade auch in der Kulinarik bei mir, ich bin ja oft pöbelig. Hast du dich ernsthaft beim Kartoffelschälen gepellt?
Nee, an deiner blöden Weinflasche, weil du sie so komisch aufgemacht hast. Und zwar richtig tief habe ich mich geschnitten.
Aber was ich sagen will, deshalb bin ich manchmal ein bisschen rabiat, gerade im Rahmen von Kitchen Impossible. Da boller ich ganz schön raus. Weil ich manchmal denke,
Verbal. In der Staffel, die gerade gedreht wird?
Generell. Oder? Ich pöbel ja manchmal so aufgrund von irgendwelchen Stilistiken, obwohl ich alles schön finde. Und ich genieße alles als Mensch und ohne Kamera finde ich alles schön. Nur wenn ich zu einer Meinung gezwungen werde, dann werde ich manchmal echt auch doof. So, da wäre ich will zynisch oder sarkastisch nicht sagen, weil dazu fehlt mir so ein bisschen der Intellekt. Aber dann setzt mir das besonders zu und lässt mich sehr oft meine Welt reflektieren, ob ich noch richtig unterwegs bin. Verstehst du ein bisschen
was? Ja, klar.
Also gerade jetzt zum Beispiel in der Kulinarik in Deutschland mit der Nachhaltigkeitsdiskussion.
Ja.
Ernsthaft, vor 2 Jahren haben wir darüber diskutiert, dass wir auf Strohhalme verzichten, damit wir Delfine retten können. Ja? Und jetzt bist du in der E-Commerce.
Das war nur wegen der Delfine?
Ja, grundsätzlich ja. Dass man sagt einfach Plastik, es war dann das groß gehypte Thema.
Ja, ja, ja,
Mikroplastik, Mikrokunststoff in Meereswässern, was sozusagen den Meerestieren das Leben schwer macht. Großes Thema. Da haben wir rumexperimentiert bei uns in der Bollerei. wir haben Bessels Mesh mit Macaroni serviert.
Stimmt.
So, also hier, na ja, komm. Parallel dazu haben wir jetzt gerade in der Pandemie oder New Economy, auch in der Nachhaltigkeitsboost dieser Szene, die Leute kaufen To-Go ein wie noch nie zuvor. Achten zwar drauf, auf der einen Seite, dass es irgendwie nachhaltig produziert ist, reicht aber, wenn du es vorne drauf schreibst, also recherchieren nicht, beschäftigen sich gar nicht damit und verursachen parallel eine unfassbare Menge an Müll, wo ich sage so, das ganze Thema Nachhaltigkeit ist in sich eine Persiflage. Weil am Ende des Tages alles, was wir ja machen.
Oh, da machst du jetzt aber Feinde.
Wollte ich gerade sagen, aber es ist ja Luxus und ist Überfluss. Alles, was ich mache, ist Luxus und Überfluss. Kein Mensch ist gezwungen, essen zu gehen, abgesehen von dem sozialen Kontakten, die man miteinander hat. Aber das, was du isst, ist es Luxus. Mhm. Weil es ist nicht fürs Leben überlebensnotwendig. Verstehst du ein bisschen, was ich meine?
Ja, ich verstehe schon.
Aber jede Form von Genuss ist Überfluss. Auf eine Art und Weise, auch wenn es lebensnotwendig ist. Aber trotzdem ist es Überfluss, weil die Lebenserhaltungsmaßnahmen, also Herzschlag und Atmung, werden davon nicht beeinflusst. Das ist wie Kultur ein bisschen. Ich möchte ein Leben ohne Kultur, möchte ich mir nicht vorstellen. Aber rein theoretisch bin ich in der Lage, ohne Kultur zu überleben.
Ja, und hast du überhaupt die Zeit, Kultur zu genießen? Und hat ein kultureller Mensch wie du, Heinz, überhaupt Zeit, die Kulinarik so zu genießen, außerhalb der eigenen vier Wände? Also das, wo kannst du denn kulturell unterwegs sein noch?
Ja, das Ding ist, ich werde gerne an die Hand genommen und halt, das war einer der Menschen, der mich an die Hand genommen hat. Ich war früher im Schauspielhaus als Teenager durch solche Sachen wie Andy mit den einstürzenden Neubauten, ja. Wie Jan Vetter mit den Balls, der Dinge gemacht hat. Also es waren so Leibach, sehr schräg. Ich weiß nicht, ob das heutzutage noch politisch korrekt ist. Früher war es eher inszeniert, so ein Vorgänger von Rammstein. Das waren schon rabiate, Jugendspiele, würde ich mal sagen. Oder es gab Lulu, damals hier von Zadek war das, glaube ich.
Zadek war das, ja.
Ich habe keine Ahnung, wer Zadek ist. Das kann ich mich nur noch dran erinnern. Ne? Aber es war ein Intendant auf dem Schauspielhaus. Das waren so die wilden, aggressiven, oben ohne Theaterzeiten, wenn ich es mal so nennen darf. War lustigerweise Heinz mit dem Begriff der Operette. Finde ich eines der schönsten Begriffe für die Kultur, weil es ein schöner, schmaler Spagat ist zwischen
Oper und Theater.
Oper und Theater. Und zwar Operette hat was vermeintlich Albernes und Oberflächliches und wie die drei Schwestern mit dem Pudel.
Die Jakobs-Sisters.
Gibt's ja, glaube ich, noch
aber
zwei,
hat es gar nicht.
Zwei gibt's noch, ja.
Ja? Aber hat es eben halt gar nicht, sondern Operette ist ein schönes Wort, ein wunderschönes Wort dafür, was ich erlebe. Aber ich brauche halt auch die Hand und auch die Vision eines Heinz oder eines Menschen, der Freude daran hat, mich auf diesen Weg mitzunehmen. Um mich dafür zu begeistern. Aber ähnlich wie in der Kulinarik.
Aber wie lange findet denn Heinz Strunk als Heinz Strunk in deinem Leben schon statt dann?
Haben wir doch gerade diskutiert.
Ich habe mir gerade ein Pflaster aus.
Achso, das war, dass wir uns kennen durch Joko, der ihn sozusagen Studio Braun in meine Sendung eingeladen hat.
Schmecken
gibt's nicht, 2006, 2007, Fleisch ist mein Gemüse, war damals der Anlass, die Premiere des Buches, ein Buch mit einem lustigen Titel, dann waren die auch noch Fan. Und dann kam.
Und es wurde was Vegetarisches gekocht, natürlich, als Pointe.
Hieß das damals auch schon vegetarisch eigentlich?
Ja, ich glaube, ich schon länger vegetarisch.
Ah, und ich würde sagen, ich kriege meine Moderation noch rauf. Nee, krieg nicht mehr raus.
Bei Schmeckt nicht, gibt's nicht.
Ha?
Oder bei
Schmeckt nicht, gibt's nicht. Ja, das war so, das war
ja, klar, aber
ein spannendes Studio. Da, also auch wenn man sich das nochmal zurückerzählt. Das war ja in der Stresemannstraße. Ne?
Genau, und das wird ja auch auf Vox Up wiederholt.
Ach, wie vor. Ja. Noch rauf und runter. Aber auch deine Folge?
Nee, das habe ich nicht gesehen.
Kriegst du noch Geld für?
Ja?
Kriegst du noch Geld für?
Ja.
Von 2,6?
Nein, ich glaube nicht mehr.
Nee, ne?
Ich glaube, Total Buyout gewesen.
Ich unterschreibe
aber das. Aber das war an der Stresemannstraße. Rechts war Wucherpfennig, ich weiß nicht, ob sie immer noch gibt.
Klar,
auf der linken
hinter
Seite
der Brücke.
Ist ein Gebäude, das gehört einem Ex-Mitschüler von mir, Carsten Dude, der das vermietet.
Das ist ein Fotostudio.
Und, Fotostudio haben wir gedreht. Da haben wir die Küche aufgebaut.
Ah, okay.
Aber auf demselben Stockwerk wie das Fotostudio war auch der PSP. Was der größte Swingerclub Hamburgs, glaube ich, ist.
Ach echt?
Ja, klar. Das war so lustig, weil ich hatte ein kleines Zimmer, damit ich auch mal meine Ruhe. Wir haben 3 Sendungen pro Tag teilweise gedreht. Und damit ich mich auch mal beruhigen konnte und mal zur Ruhe kommen, weil es hochgradig anstrengend war, hatte ich ein kleines Zimmerchen. Dieses Zimmerchen war vis-à-vis der Lebensmittelkammer, also der Speisekammer des Swingerclubs, wo ja auch tagtäglich ein schönes Buffet zubereitet worden ist. Und eins der Highlights ist mein Gravelachs gewesen.
Welcher Gravelachs?
Ja, ich nicht wissen. Und es gibt eine Situation, ich gehe in mein Zimmer, die Tür geht auf, es kommt eine Frau raus, ich sag mal Swingerclub, Klischee, all das zwischen 50 und 60 so, hat ein bordeauxfarbenes Negligé an, also so, ich sag mal so Karstadt-Reizwäsche, sieht mich, strahlt über beide Ohren und sagt, nein, Herr Melzer, endlich sehe ich Sie. Wenn Sie wüssten, wie gut Ihr Lachs bei uns auf dem Buffet ankommt, läuft auf mich zu.
Satz im Swingerclub.
An, und ich denke, krass, die hat vier Arme. Aber zwei davon waren nur die Brust, die ein bisschen aufgrund des Alters und der Größe ein wenig der Schwerkraft nachliefen. Und als sie dann in Bewegung ging, war sie wie so ein Oktopus, die auf mich zulief. Weißt du, die Hände und links und rechts schlammerten so ein bisschen die Brüste hintereinander. Und wir hatten sehr viel Spaß.
Wirklich sehr viel,
aber dieses Bild vergesse ich nie. Arme. Seitdem habe ich auch eine Störung zu dem Farbton Bordeaux. Ich finde Bordeaux nicht so geil.
Aber du trinkst ihn.
Wenn Sie wüssten, wie gut Ihr Lachs bei uns auf dem Buffet ankommt. Und in der Tat habe ich dann da auch häufiger mal geduscht, allerdings immer zu nicht aktiven Zeiten. Also im Sommer, wenn es heiß war, und dann habe ich auch mal eine Führung geben lassen, wie das Ganze so geht. Und ich war damals echt auf eine komische Art, ich war 30 Jahre alt, ne? 32, 33, 34. Ja. Ich war auf eine komische Art und Weise sehr naiv. Warst du schon mal im Swingerclub?
Einmal, ein einziges Mal.
Aktiv oder zum Gucken, zum Schauen?
Ich wäre nicht aktiv. Ja, ich wäre tatsächlich aktiv geworden.
Ja?
Es hat mich unendliche Überwindung gekostet, das mit meiner damaligen Freundin meinen Angriff zu nehmen.
Ja.
Und ich weiß, es war im Winter, wir sind da eben hingefahren, das war in der Nähe des Otto-Versands. Da war das untergebracht und das war damals so, also wo das Buffet erwähnt ist, ich fand das irgendwie schon irgendwie irre, dass man für 40 Mark, das war zu D-Mark-Zeiten, also so sowohl also ein Buffet, nicht besonders gut, aber immerhin ausreichend serviert bekam, plus dennoch irgendwie die anderen Spezialitäten. Und ich war aber von der Situation derart überfordert, dass an irgendwie sexuelle Handlung überhaupt nicht zu denken war.
Das ist krass, ne? Man hat so eine Fantasie, natürlich auch ein bisschen gepusht durch irgendwelche TV-Berichte von Wahre Liebe und Co., wo dann irgendwelche bezahlten Models durchs Kamerabild liefen. Und wenn du mit der Realität konfrontiert
bist,
sag ich mal, auch so der Aspekt der Sexualität relativ kurzfristig. Aber ich hätte noch mal Lust, glaube ich, eine Doku zu drehen. Deutschland, deine schönsten Swingerclub-Buffets. Weißt du, sowas wie ein kulinarischer TripAdvisor für Swingerclubs, aber ich kümmere mich nicht um die...
TripAdvisor.
Oder TripAdvisor, genau. Aber ich kümmere mich gar nicht so, also vielleicht können wir das zusammen machen, weil ich kümmere mich gar nicht so sehr um die Aktivitäten, sondern es geht wirklich rein um den kulinarischen Genuss. So, da würde dann, und ich wüsste auch schon einen Titel für das Buch, was wir denn veröffentlichen.
Ja, ich habe auch schon einen.
Fortzuessen wie Kartoffelsalat.
Ich hätte gedacht, vom Kulinarfick zur Kulinarik. Aber das ist auch gut. Ein Swinger, guck mal, vom Kulinarfick zur Kulinarik. Ein Swinger-Atlas durch Deutschland. Ein Swinger-Buffet-Atlas durch Deutschland.
Tim,
Heinz Strunk hat sich eine Fritteuse gekauft, habe ich gehört.
Wahnsinn, gelesen. Geil.
Ja, pass auf. Ja. Aber er benutzt sie nicht, weil er keinen Bock hat, sie sauber zu machen.
Ja, wenn du sie nur manchmal benutzt, musst du sie nicht sauber machen.
Nee, also ich...
Muss irgendwann mal...
Ich habe so ein paar Sachen ausprobiert, das dazu zählt ein Reiskocher, ein Kontaktgrill, ein Umluft.
Das ist geil. Da gibt's einen ganz einfachen Trick, Backpapier rein.
Was?
Beim Kontaktgrill. Dann musst du nicht sauber machen und es hast trotzdem die Streifen.
Ja, jedenfalls, das sind so Sachen, die sich im Unterschied zu dem Vierschnittskloster und dem Uhrenbeweger irgendwie nicht richtig bewährt haben. Die sind irgendwie, ich weiß auch nicht, ich glaube, eine Umluftfritteuse kann man sich, wenn man einen guten Backofen hat, irgendwie tatsächlich ersparen.
Ja, Tim. Und,
eine Umluftfritteuse, eine Trockenfritteuse. Ja, so ein Teefall, keine Ahnung, wie das
Ding. Aber die sind geil, die riechen doch nicht mal, oder?
Ja, das hatte ich. Eine Luftfritteuse. Auch wenn alle Hausfrauen oder Hausmänner, und ich habe auch einen Freund, der schwört da drauf, finde ich super. Das ist Blödsinn. Fritteuse ist Fritteuse. Und ich muss auch selber, das ist, wo ich mich manchmal frage, was man da als intelligenten Tipp geben kann. Ich frittiere zu Hause so gut wie nie, weil ich denke auch, was mache ich mit dem alten Fett?
Ja.
So. Mhm. Aber eine Fritteuse bin ich am Überlegen, ob ich mir die kaufe. Lustigerweise habe ich mir genau vor einer Woche einen persischen Reiskocher gekauft.
Ein persischen.
Aber warum, warum sagst du jetzt persisch?
Weil ich diesen Knusperreis so geil finde.
Ah, ja.
Kennst du den?
Der ist wirklich gut, ja. Ich hab die von Reishunger, irgendwie so eine Mini-Dings, weil ich ja eine Person nur bin.
Hab ich auch nur 600 Gramm Füllmasse.
Ja, genau.
Ja, 600 Milliliter.
Kann man alle, ich habe aber nur tatsächlich die Crispy-Reis. Habe ich gemacht. Das dauert unendlich lange, irgendwie wirklich anderthalb Stunden oder so, bis das fertig ist. Schmeckt auch echt total gut. Aber irgendwie, auch das geht in der Praxis, bin ich doch wieder auf Uncle Bens Kochbeutel.
Aber da muss ich sagen, deshalb persischer Reiskocher, weil die Perser essen, oder die Iraner, das ist gekochter Reis, der wird so lange im Reiskocher gelassen, bis er kontrolliert unten anbrennt. Ja. So schön knusprig.
Ja, ja, genau.
Das dieses Verhältnis aus Trockenheit, Knusprigkeit und noch ein bisschen Feuchtigkeit, der ist ganz, ganz wichtig. Kann man auch mit die Steigerung mit Kartoffeln machen.
Ja.
Sensationell. Und ich habe das mit anderen Reiskochern probiert, funktioniert nicht. Persischer Reiskocher, hier am Lange Reihe. Lange Reihe gekauft, da gibt es so ein Spezialitätengeschäft. Da kannst du so eigentlich einen Knoblauch kaufen, Gewürze, von denen ich noch nie gehört habe, Teppiche, Armbanduhren.
Das ist der indische Laden da.
Persisch.
Persisch, ja.
Persisch.
Wo es auch wahnsinnig günstig Pinienkerne gibt. Also riesen 400 Gramm für 20 Mark.
Ja, und Pistazien. und Pistazien. Und getrocknete und ganz, ganz tolle Spezialitäten. Ja. Gleich nach Hause gegangen, ausprobiert, sensationell.
Aber ist super. Ich muss mal ganz doof fragen, weil du eben gesagt hast, du weißt nicht, was du mit dem Öl. Darfst du aus der heimischen Fritteuse, wo das Öl übrig bleibt, auch das nicht im Abguss entsorgen?
Auf gar keinen Fall, bist du irre.
Aber wo?
Also Öl ist wirklich einer der
größten. Ja. Nicht mal in einem Privathaushalt. Wo bringt man das denn hin?
Also ich fülle es in Flaschen ab und nimm's mit in den Laden, weil wir es entsorgen können, weil wir eine Fetttonne haben. Ich wüsste jetzt wirklich nicht, wie es ein echter Mensch macht.
Und okay. Ich bin mir also sicher, da bin ich nicht der Einzige hier, der das nicht so bewusst war.
Also weil es ist ja so, es ist wie, man soll ja auch keine Kippen ins Klo schmeißen.
Ist das so?
Angeblich ja.
Okay.
Nur es gibt so bestimmte Dinge, wo ich immer, oder man soll ja auch keine Lebensmittel ins Klo schmeißen.
Ja, wegen der Ratten.
Ja, aber ganz ehrlich, was ist denn meine Kacke? Ist auch Lebensmittel, nur anders verarbeitet. Also weißt du, was ich meine? Das ist so, ich verstehe das nicht. Warum sollen denn Ratten da reinkommen? Ratten sind Ratten, die gehen auf alles. Alles, was ins Rohr geht, da gehen die drauf.
Ja,
also glaube ich zumindest. Ja. Das ist mein ganz, ganz, wie soll ich sagen? Meine Vermutung.
Tim, hast du eine Ahnung,
Heinz.
Was?
Heinz.
Nee, Tim, hast du eine Ahnung, was gehackte Stippe ist? Weil da kommt jetzt Heinz gleich ins Spiel.
Ja. Gehackte Stippe?
Ja.
Also Stippe hieß bei uns immer Soße. So Stippe war Soße. Und gehackte Stippe ist denn.
Mit P. Stippe.
Ja. Stippe.
Ja, du hast Stippe gesagt.
Stippe. Gehackte Stippe ist denn vielleicht sowas wie Remoulade oder Soße mit Ei.
Du musst dich entscheiden.
Ich weiß nicht.
Heinz stimmt.
Remoulade.
Heinz.
Also tatsächlich ist es so, dass meine Großeltern 1920 aus dem Harz nach Harburg gekommen sind, oder Wilhelmsburg tatsächlich. Und das ist ein arme Leute-Essen, das meine Großeltern damals. Es war so, es gab fünfmal die Woche gab es Gemüse, also Kartoffel, Eintopf oder was auch immer. Samstag gab es Hack. Und Sonntag gab es Fleisch. Und gehackte Stippe ist das ist tatsächlich Hackfleisch, gemischtes Hack, glaube ich, oder wie auch immer. Das wird mit Mehl angeschwitzt und Butter. Und dazu gibt es Pellkartoffeln und saure Gurken. Und das ist eine Reminiszenz an das habe ich neulich mal gemacht, das war ganz interessant, es war so ähnlich wie Gerüche, das funktioniert. Wenn man mal einen Geruch, den man mit der Kindheit verbindet, wenn der wieder irgendwo auftaucht, ganz unvermittelt, dann kann man, weil die Nase ganz extrem mit irgendeiner ganz tiefen Gehirnregion verbunden ist, hat man sofort irgendwie das gleiche Gefühl, was man, sagen wir mal, mit 9 oder mit 11 oder so hatte, also komplett verschüttet, taucht wieder auf und das funktioniert nicht ganz so gut, aber teilweise mit Geschmack. Und dieses Gericht, was ich ungefähr 40 Jahre später gemacht habe, also meine Großeltern sind schon wirklich lange tot, das hat genau diesen Effekt gehabt und es schmeckte auch tatsächlich irre gut. Fand ich so. Also wirklich, genau, Zwiebeln kommen noch dazu. Also wirklich wie man so sagte, arme Leute-Gericht. Mhm. Ne?
Aber das sind eh so Gerichte, wenn du einmal diesen Geschmack hast. Und manchmal kann man es gar nicht erklären, weil es noch nicht mal irgendwas Besonderes ist. Aber ich bin ein Riesenfan von Bechamel, von Mehlspitze. Ich weiß nicht warum, die hat eigentlich gar keinen Geschmack, aber ich finde es geil.
Wo nutzt man die außer bei Lasagne?
Königsberger Klopse zum Beispiel.
Ja.
Kannst beim Hühnerfrikassee benutzen.
Aha.
Auch.
Und selbstgemacht natürlich.
Ha?
Nicht aus der Packung. Ja,
Bechamel ist nun wirklich, also das ist nun unfassbar dumm, wenn man das kauft. Also das braucht man wirklich nicht. Bechamel ist so simpel. Hier Blumen für dich.
Danke,
das ist sehr nett. Bechamel ist wirklich so unfassbar einfach selber zu machen. Das wäre Quatsch.
Das arme Leute ist wohl sagen, der Signature Dish in der Familie.
Von meiner Mutter. Meine Mutter und meine Oma, die waren schon
echt. Ja, Oma wissen wir, ja, verkochter Fisch.
Die waren schon wilde Hühner. Also die waren schon sehr modern, was Kulinarik anging. Ich habe ja schon Taschenkrebse gegessen mit als sechsjähriges Kind. Taschenkrebse hat meine Mutter. Meine Mutter hat in der Großküche gearbeitet.
Das ist schlimmer als Julia Walter.
Aber da gab es dann immer so kleine kulinarische Tests, die sie mit nach Hause mitgebracht hat. Und unter anderem Taschenkrebse. Und ich habe das mal erzählt, bin dann auch hart angezählt worden dafür. Meine Mutter hat Taschenkrebse gekocht mit nach Hause, hat die Küche ausgelegt mit Zeitungspapier, hat uns einen Holzhammer in die Hand gegeben, hat gesagt, viel Spaß. Und wir sind dann halt wie die Berserker auf diese Tiere los. Die waren tot. Ja, die waren schon gekocht. Aber das ist eine schöne haptische Erinnerung an. Ja. Also wir haben auch damals Nudeln, also das bis heute noch, haben mich auch echt schon Eltern für angezählt, dass ich das erzähle. Wir haben Nudeln an die Wand geschmissen, um zu testen, ob sie gar sind.
Aber warum angezählt? Weil man mit Essen nicht spielt?
Naja, weil Kinder das gehört haben und das auch machen wollten. Und da hatten die Eltern keinen Bock drauf. Er war dann so pädagogisch, man spielt ja nicht mit Essen. Aber ich fand, wir hatten einen sehr haptischen Umgang. Ich muss jetzt echt mal überlegen, was war denn das absolute Signature-Gericht? Also von meinem Vater war es Nackenkotelett mit Balkangemüse und Kräuterbutter.
Das ist interessant, weil die Oma von Heinz hat ihn immer mit Kotelett empfangen.
Ja.
Ja. Ne?
Also Kotelett ist so eins der Dinger. Gurkensalat bei meiner Oma, bei meiner Uroma war es der Steckrüben-Eintopf, bei meinem Opa war es der Butterkuchen. Und jetzt muss ich echt überlegen, was bei meiner Mutter das Signature-Gericht. Was war das Gericht meiner Mutter? Die hat zu viel gekocht. Also wir haben viel immer gegessen und wenig drüber gesprochen. Also es war, also Nudeln glaube ich schon, Nudeln war sehr gut, sehr, sehr gut. Da war sie schon echt ziemlich weit.
Aber was heißt drüber gesprochen?
Naja, es gibt ja so die Familien, wo Kulinarik eine wichtige Rolle spielt. Ja. Bei uns hat es eine wichtige Rolle gespielt. Es wurde nur nie drüber gesprochen.
Während des Essens.
So, man hat nicht, aber hier das Süßchen oder schauen wir, was ich hier Exklusives habe. Mein Onkel ist ein Nerd, der hat sich sogar Bücher über Kartoffeln gekauft. So, und für den ist die beste Kartoffel der Welt die Zelina Moor. Damals zumindest, weiß ich, wie es heute ist. Meine Mutter hat sehr gute Braten im Ganzen gemacht. Meine Mutter hat sehr gutes Rostbeef, das hat sie, glaube ich, auch von meiner Oma. Und sehr gutes eben Kotelett, aber am Stück. Das hat sie sehr, eine Sauerkrautsuppe, fantastisch. Eine sehr gute Sauerkrautsuppe, würde ich sagen, das ist das Gericht, was ich am meisten mit meiner Mutter verbringe.
Aber du bist der sowieso Suppenfetischist. Wie sieht das bei dir aus, Hans? Eintöpfe, Suppen?
Ja, Eintöpfe. Ich kann tatsächlich ganz gerne schön den Minestrone zaubern.
Oh,
so, das ist gut. Jetzt auch wahrscheinlich irgendwie mit einer gewissen Beliebigkeit, was so die Kräuter und die Würze betrifft, aber schmeckt
ja, aber
auch
erzähl mal gut. Wie geht die heiße
Minestrone? Genau, ich komme gleich wieder, ich höre aber zu.
Tim, ich habe einen Witz vorbereitet.
Oh, dann bleib ich hier. Bitte. Jetzt wird's lustig.
Bitte hier
ein
bleiben.
Schwung ist jetzt raus lustig. Und es wird überraschenderweise lustig.
Jetzt nee, und hier. Zwar, ich darf den Witz nämlich jetzt hier präsentieren, weil wir gerade mal arme Leute essen waren. Ja. Es gibt ja Menschen, die auch aus guten Gründen sich gegen die manchmal etwas übertriebene Kulinarik ist eigentlich gerade Babyart, die Schockenzeit und so weiter und so fort, die das Überkandidelte ablehnen und vielleicht auch zu Recht und genervt davon sind und so. Ja. Und da habe ich irgendwie, ich bin ja großer Kreateur von Begriffen und da habe ich nämlich irgendwie, also ganz einfach, ich bin kein Feinschmecker, sondern Grobschmecker. Und um das aber noch etwas pointierter zu formulieren, würde ich mich bezeichnen als Schmackophant brutal, Gourmet der Herzen. Das finde ich doch mal, das ist doch mal ein Witz. Ich komme doch mal hier, da muss man doch sagen, da kommt mal jemand vorbereitet in so eine alte Schule.
Ich wünschte, ich wäre doch kurz weggegangen und hätte gerade was geholt.
Komm, also Schmackophant brutal,
Gourmet der Herzen.
Gourmet der Herzen finde ich
sehr gut. Das muss ich durchsetzen.
Das gefällt mir. Ich hätte es gerne unter vier Augen gehört, dann hätte ich das missbrauchen können. Für irgendeinen Untertitel in der, obwohl, wenn du in der Talkshow sitzt und da gibt's ja mal diese Bauchbinden. Was soll da stehen
bei dir? Schmackofatz brutal, Gourmet der Herz.
Das ist schon also wäre das was?
Nee, das sollte eigentlich idealerweise für die mich nicht kennen, was anderes stehen, weil das so leicht missverständlich.
Humorist?
Ja.
Was ist das schlimmste Wort für einen Menschen, der das tut, was du tust, in der Umschreibung, in der Plattitüden-Umschreibung?
Also was ich ganz...
Komiker?
Wenn Comedian da steht, finde ich, also das verbitte ich mir. Und was ich auch ganz in seiner Beliebigkeit extrem öde finde, ist Buchautor.
Ganz schlimm.
Also
ganz
das ist schlimm. Irgendwie...
Ja, stimmt. Selbst Autor ist besser schlimm. Als Buchautor.
So. Das ist das, was ich manchmal so denke, wenn du so TV-Berichte siehst oder da gibt es irgendwelche, nochmal, Promi-Dinners oder so, und dann steht da Moderatorin. Da muss dir doch der Sack krampfen, oder nicht?
Mir?
Ja.
Ja, weil
du
ein Mann
bist. Weil du Moderator bist.
Ach so. Also
du arbeitest ja dann für dich. Und dann ist dann halt jemand, der mal irgendwie sich hat begrabbeln lassen beim Bachelor und ist auf einmal eine Moderatorin.
Ach so, das meinst du. Naja, gut.
Ja? Ja, damit, macht dir das nicht wahnsinnig?
Nö. Nein, damit komme ich klar. Aber das ist das Gleiche, wenn man bei dir stehen würde, Fernsehkoch.
Bist steht
ja
immer.
Ja, eben.
Ja.
Eben. Und da, du bist ja auch mehr.
Bei mir, bei Steffen Hensler und bei Roland Trettl steht immer Rockstar der Fernsehküche. Immer das Gleiche.
Ja?
Übrigens bei Moderatoren, früher gab es ja, das gibt's ja heute nicht mehr, früher gab es ja noch den Begriff der Fernsehansagerin, der Fernsehansager.
Ja.
Und insofern.
Vor der Tagesschau.
Ich finde, früher wurde ja jede Sendung anmoderiert.
Super, ja.
Ne? So, und das war insofern ein ehrlicher Begriff, weil die haben ja auch nichts anderes gemacht als ihre Sachen abgelesen. Das ist ein qualitativer Unterschied, ob jemand quasi aus der Lameng irgendwie intelligent, schlagfertig was moderiert oder ob jemand vom Teleprompter abliest.
Genau, ne? So. Bin ich voll bei dir. Und ich finde auch, alleine dieser Akt des Programmvorlesens, das ist doch geil. Da sitzt jemand im Fernseher, der dir erzählt, was jetzt auf diesem Sender in den nächsten 3 Stunden kommt.
Ja.
Dafür kriegt er auch noch Geld.
Komm, Heinzelmann. Hier, lecker Kartoffelsalat mit Hühnchen.
Ich dreh dir auch,
ich hatte nur einen Teller. Da kannst du mal sehen, was so kochen also, ist eben was sehr Entspanntes
gut, ne?
In meiner Welt.
Sehr
also,
gut, ja.
Was ich jetzt zum Beispiel irritierend fand,
ja?
Und da würde ich mich jetzt einfach mal fragen, sollte man das beim Kochen viel mehr machen? Du lässt das Fleisch zum Beispiel jetzt seit 10 Minuten aus der gusseisernen Pfanne draußen liegen.
Ja.
Hat man da keine Angst, dass das kalt wird oder dass man das nicht auf den Punkt serviert hat? Weil also der gesellschaftliche Aspekt hier des Redens, Kochen und der Geselligkeit, der ist ja nicht abzusprechen.
So,
und es scheint ja offensichtlich auch zu schmecken, Heinz, oder?
Schmeckt tatsächlich sehr, sehr gut. Und ich dachte immer, das sei irgendwie auch ein durchaus lauwarmes Gericht, grundsätzlich.
Und? Das hätte ich jetzt auch gedacht.
Kartoffelsalat ist doch kalt.
Ja, gut, hast du recht. So. Für dich.
Und am Ende des Tages ging jetzt wirklich ausschließlich. Ich versuche gar nicht zu beeindrucken. Ich koche einfach so. Ich bewege mich gerne. Es ist ein bisschen, ich fühle mich wohl. Ich fühle mich selbstbewusst irgendwie, egal jetzt, wer mir gegenübersteht, weil das erdet mich hier als solche. Und wenn das Essen mal 2 Grad kälter ist, so fucking what? Ich will nicht beeindrucken. Das ist Kochen für mich zu Hause mit Freunden. Ist kein Leistungsdruck. Ganz im Gegenteil. Mhm. Das ist das, was wir jetzt hier gerade erleben.
Und da habe ich einen fantastischen Satz. Den habe ich sogar selber erfunden.
Und zwar, Makrofatz.
Noch besser. Und zwar, auf die Frage, hat es dir geschmeckt?
Ja.
Der leicht verdingste Satz, himmlecker, das könnte ich immer essen. Und zwar wichtig ist, dass das N weglassen. Himmlecker, das könnte ich immer essen. Finde ich ganz toll.
Gibt es Leute, die bewusst witzig sein wollen bei dir?
Die meisten Leute haben tatsächlich, ich habe die Erfahrung gemacht, dass die sehr viel Respekt bis Angst immer so haben. Wurde mir immer so gesagt
im Nachhinein.
Ja, weil die irgendwie mich so als tatsächlich misanthropisch oder zynisch oder leicht irgendwie unangenehm irgendwie einschätzen, was ich überhaupt nicht bin.
Oder so eine Position, die du genießt, dieses leichte Lefzenlecken.
Nö, ich denke mal so, wie kommen die darauf? Also, oder beziehungsweise man muss sich dann selbstkritisch die Frage stellen, vermittle ich tatsächlich diesen Eindruck, dass ich jetzt irgendwie so ein ätzender Kacktyp bin, der Vergnügen daran hat, irgendwie andere in die Pfanne zu hauen, was ich glaube ich auch nicht.
Ja, was du aber hast, und das haben so 1-2 Leute, ich überlege gerade, wer es noch hat, weil irgendwie habe ich neulich drüber nach, man will gemocht werden von dir.
Ja.
Ja, genau. Also das ist, glaube ich, so ein bisschen, man will gemocht werden, man will eine Grundwertschätzung von dir bekommen.
Aber glaubst du nicht, das kommt vor allem daher, weil man Heinz so eine Grundintelligenz einfach auch von vornherein zutraut in seiner Art des Schaffens und aber, Sekunde, gemixt mit, der kann mich mit einem Satz vor allen Leuten vernichten.
Ja, oder sich selber.
Ja, das weiß ich jetzt nicht. Das ist ihm wahrscheinlich egal. Sag mal, wo kommt diese unsagbare Schärfe her? Was war das?
Ja, Rajoöl.
Was?
Rajuöl. Wir haben so ein eingelegtes Chiliöl mit karamellisierten Zwiebeln und Knoblauch. Das mache ich immer ganz gerne
drin. Ist dir nicht so scharf, Heinz?
Also ich muss tatsächlich mal sagen, irgendwie, dass das wirklich extrem gut schmeckt. Ja,
das
ist halt fantastisch.
Also es ist halt
also auch mit den Radieschen und so, das ist echt toll.
Das ist eigentlich ist es, weil wie hast du das genannt? Gourmet der Herzen.
Ja,
gut. Und das ist, es ist ein bisschen die Küche hier.
Das steht jetzt immer unter Tims Bauch.
Nee, aber da ist es die Küche. Du musst beim Kochen, du musst ein bisschen auf Salz gucken, also dass eine gewisse Präsenz da ist und ein schönes Säurespiel. Und ich habe die ganze Zeit hier rumgedoktert an der Säure, ist mir nicht gelungen. Und dann habe ich die andere Form der Säure, ist Schärfe. Das ist sozusagen der Konterpunkt. Also wenn du keine Säure hast, ruhig ein bisschen Schärfe reinpacken, dann hast du ja die Kartoffel, die ist relativ neutral, die holst wieder ein bisschen ab. Und dadurch hast du so ein Yin-Yang-Spiel. Und hinten raus sind alle Knospen aktiviert.
Also,
und das ist das Herz. Das ist das, was den Bauch, das ist Erbsensuppe mit dem Essig. Das ist bei der Tomate die Säure und das Umami, also die Salzigkeit und die Säure.
Also mir ist es ein Ticken zu scharf, aber ich bin da auch eine echte,
du bist ja angeblich auch noch nie beim Onanieren erwischt worden.
Naja, ich habe die Geschichte Gott sei Dank vorher nicht weitererzählen müssen, weil meine wäre die schlimmste von euren gewesen. Aber ich bin auch wieder einmal, und da wirst du mich jetzt wieder für hassen,
überhaupt nicht.
Erstaunt,
überhaupt nicht.
Wie gut du kochst. Wirklich.
Ich hab gerade keine gute Phase. Ich habe einen sehr guten Geschmack gerade. Aber
schon gut, Heinz, oder?
Ja, habe ich auch einen
guten Geschmack. Ich weiß, hast du gerade gesagt.
Ich habe es ja freiwillig gesagt.
Also ich habe einen sehr guten Geschmack gerade. Ich kann das sehr gut, aber ich kann gerade das nicht richtig auf den Teller bringen. Hm. Also ich weiß gerade, woran ich hier. Es ist nicht so der. Ja. Ich dachte, ist lecker, war jetzt nicht ganz verkehrt, aber mir fehlt gerade was und ich weiß selber nicht genau, was es ist, was mir selber fehlt. Magst du das den anderen Herrschaften einmal rübergeben?
Sehr gerne.
Heinz, du gehst, wenn du auf Tour bist,
ja,
bist du immer alleine.
Freunde.
Ja. Warum?
Pass, hier, sag mal, du traust dir was.
Das finde ich krass.
Weil ich dieses...
Sag mal. Das ist ja eine Potenzierung des Alleineseins, was man doch während einer Tour sowieso erlebt.
Ja, ich finde dieses kontemplative Vertreter-Dasein irgendwie ganz angenehm. Also, dass ich auch so... Ich fahre immer mit dem Auto, ich fahre nicht Bahn, was viele Schriftsteller sagen, sie fahren immer nur mit der Bahn und so. Ich finde es total angenehm, mich morgens in der Tiefgarage, wann ich will, welche Uhrzeit auch immer, ins Auto zu setzen, loszufahren, mit niemandem sabbeln zu müssen. Ich bin ja jemand, der...
Du fährst doch bestimmt einen alten Jaguar, oder?
Nee,
nee, das ist gut.
9 SL.
Nee, das ist Rolls-Royce.
Ja.
E-Type.
Also dieses, so ein SL. Mhm. Und ich bin tatsächlich irgendwie, mein Mitteilungsbedürfnis ist nicht so besonders hoch. Also ich kann auch tagelang irgendwie, in der Corona-Zeit war ich in meiner Eremitage, du kennst die Wohnung irgendwie, und hab da so gesessen und hab teilweise irgendwie, glaube ich, so 2, 3, 4 Tage mit niemandem gesprochen, weil ich auch gar nicht, muss niemandem berichten, wie mein Tag war oder was ich gerade so, wie ich so drauf bin oder irgendwie, ich brauchte auch da keinen Trost oder sowas in der Art. Und bei dem Tour, denkst, ist das ja ein extrem durchgetaktetes Leben. Und ich habe das Gefühl, irgendwie, wenn ich jetzt jemand mit hätte, einen Tourbegleiter, der noch irgendwie Merchandise macht oder irgendwie sich mit dem Veranstalter sammelt, dass ich den irgendwie entertainen müsste, damit das nicht so langweilig für den ist. Klingt mir eigentlich verständlich aus.
Ja, das passiert vorhin.
So, und dass man so morgens sagt, ja, irgendwie Frank, ich nenne ihn mal Frank, lass doch mal irgendwie um 11 nach Düsseldorf weiterfahren. Dann trifft man sich und dann muss man die ganze Zeit auf der Fahrt von sowieso nach Düsseldorf die ganze Zeit so labern und dann sich verabreden und so. Und das ist irgendwie, da bin ich lieber alleine. Da bin ich dann so.
Krass, weil wir haben ihn einmal besucht, aber es war in der Fabrik in Hamburg.
Ja.
Und gerade am Anfang, wenn man auch so ein bisschen unterwegs war, Backstage war schon immer noch was Besonderes, ne? Weil da gehörte man ein bisschen dazu. Und dann kann ich Backstage. Und Heinz war ganz alleine und sagte, er mochte das richtig. Ich
kann das total verstehen.
Er mochte richtig gerne. Ja. Und dann habe ich so, krass, weil ich bin ja auch sozusagen gefühlt auf der Bühne und ich brauche dann auch meine Ruhe, aber ich brauche auch ein bisschen Gesellschaft. Aber nicht Ansprechgesellschaft, damit ich nicht in so ein komplettes Loch reinfalle. Weil das ist schon intensiv, was man manchmal so erlebt. Und ich bin ja mal mit einer Kochtour unterwegs gewesen, habe auch ein paar...
Haben Sie noch
Hacktour? Und wenn ich dann von der Bühne bin, wollte ich auch meine Ruhe haben, aber nicht alleine.
Ja.
Weil dieses Alleine ist das Gefühl wie nach einem Kinofilm. Du kommst vorne ins Foyer rein, roter Samt, Getränke, Popcorn, das ganze Werbung, die große Leinwand. Und dann ist Kino auf einmal zu Ende. Mhm. Das Licht geht an und du wirst durch den Hintereingang rausgeschmissen. Und dann kommst du meistens in einen Seitenausgang und dann ist so, bluh. Und dann finde ich, dann hätte ich mir auch die letzten 2 Stunden sparen können, weil so ein bisschen diese Emotionen zu haben.
Es ist tatsächlich stellt eine extreme Tristesse dar. Ich kenne das ja auch anders. Ich war ja mit, von mir so ein Fettes Brot und mit Rock'n'Roll-Bands auf Tour. Ich kenne das irgendwie auch, dieses Gefühl, mit Mitte 20, man geht eigentlich nur auf die Bühne um voll auf die Girls, ne? Wo sind die Girls? Dass man sozusagen im Backstage-Bereich nur ungefähr nur 3 Minuten sich aufhält, weil man weiß, die Top-Ladies sind die warten 5 Minuten, dann sind sie weg, ne? Und so. Und dann, das war das Ding, weswegen man das gemacht hat. Ich habe das gar nicht wegen der Gage gemacht, sondern eigentlich, weil ich Ladies kennenlernen wollte.
Die Top-Ladies.
So. Und das habe ich dann irgendwann auch qua Alter, irgendwie war das abgefrühstückt. Und ich bin jetzt auch, ich bin Herr Strunk. Ich bin nicht so jemand, der zum Dutzen einlädt, so. Das heißt, wenn ich irgendwie hinterher meine Signierstunde mache, was die einzige Kontakt ist mit dem.
Können wir das bitte als Zitat ausschreiben? Ich bin Herr Strunk. Ich bin niemand, der zum Dutzen einlädt.
Also ich mache dann hinterher noch immer meine Signierstunde, weil das die einzige Möglichkeit ist, mit den Leuten immer Kontakt zu haben,
ja.
Weil die sonst weg sind und dann, ja, Herr Strunk und so, da kommt auch niemand auf die Idee, Mensch, Heinzer, komm, wir gehen nochmal hier jetzt irgendwie hier in die Düsseldorfer Altstadt oder so. Irgendwie das,
ja, aber was würdest du sagen, wenn doch?
Nein, danke. Ich muss morgen früh weiter. Ich finde das auch total geil. Ich bin immer so, ich trinke vor dem Auftritt nix und in der Pause trinke ich immer ziemlich genau eine halbe Flasche Rotwein. Damit ich im zweiten Teil auch ein bisschen Spaß habe. Und dann nehme ich mir hinterher mal irgendwie was mit und dann meistens sitze ich dann irgendwie, also wenn die Show um 20 Uhr beginnt, bin ich um 22.15 Uhr im Hotel und freue mich schon auf Markus Lanz. So, das ist tatsächlich, man macht das sehr trist finden, was es irgendwie auch ist. Aber für mich ist das auch von der Ökonomie einer Reise, die vielleicht 12 Tage dauert, so, wo ich jeden Abend funktionieren muss, ist das irgendwie, hat sich das als das Ideal-Szenario rausgestellt.
Aber wo holst du denn den Applaus?
Na, die Leute applaudieren mir ja durchaus.
Ja, aber das ist ja so eine Separation. Weißt du, was ich meine? Guck mal, mein Applaus ist ja die Stimmung im Restaurant.
Ja.
Und das genieße ich. Das ist der Vorteil an meinem Beruf. Ich kann mir den Applaus in der Sekunde holen, wenn ich ihn will. Das heißt, ich gehe hin, ich brauche nicht irgendwie anklatschen, sondern ich sage, und hat's geschmeckt.
Ja.
Und dann hoffe ich in den meisten Fällen, dass es Applaus gibt. Und dann bin ich sehr befriedigt und bin zufrieden. Die Atmosphäre des Restaurants, ich kann nicht mal sagen, heute ein guter Abend, schlechter Abend, gute Show. Aber ich kann mir immer was holen in einer Tour. Und ich habe echt ein Problem damit, einfach durch den Hintereingang das Restaurant zu verlassen, ohne einmal durch den Gastraum gegangen zu sein.
Ach, wirklich?
Ja, nicht um gesehen zu werden, sondern um selber zu sehen. Und einmal zu, war das gut heute?
Ja, das ist tatsächlich. Wir hatten ja an eingangs das Thema irgendwie rheinische Frohnatur, schwermütig oder wie auch immer, so Charaktermerkmale. Und ich weiß, dass diese Art von Reisen, irgendwie von Tourreisen, die sehr unspektakulär und eben sehr sehr anti-rock'n'rollig ist, dass viele
schäbig.
Ja, schäbig ist das nicht, weil ich schon ganz gut untergebracht bin. So.
Nein, aber, ich meine, aber also positiv schäbig.
Ja.
Also,
Ich wollte nur sagen, dass das irgendwie, also für meinen lieben Freund Rocco Schamuni undenkbar wäre. Der ist zum Beispiel so ein Kumpeltyp, der dann auch gerne mal hinterher gefragt wird, Mensch, Rocco, wir gehen noch da und dahin. Und für Rocco wäre das gewissermaßen undenkbar, diese Tristesse eines quasi Handlungsreisenden in Sachen Show zu leben. Der würde eingehen. Aber für mich ist das, wie gesagt, irgendwie, ich kann das ganz gut. Und ich bin ja eh, ich saufe ja eh zu viel und so. Und wenn ich denn mir vorstelle, ich würde noch mal irgendwie so einen Abend irgendwo haben bis um 4 mit Schnäpsen und dem ganzen Programm, ich könnte es nicht leisten.
Am nächsten Tag. Weil du wieder auf die Bühne gehen musst.
Ja, und dann mit Restalkohol, denn am nächsten Tag, denn also haben diese schrecklichen Verkaterungszustände, gerade weil ich kann dann auch irgendwie keine Grenzen, ne? Ich bin dann auch so, bin dann der Schnaps-Heinzi, ne? So.
Apropos, guck mal.
Soldatenlieder.
Heinz ist nämlich, ich hoffe, ich sag's jetzt richtig. Du bist so.
Du hast deinen eigenen Gin jetzt?
Nee, das ist hier.
Gott sei Dank.
Sag doch mal.
Was ist Schnaps?
Ja, nicht Schnaps, das Korn. Ist das gute Wort dazu. Nee, ist das gute Wort. So ein Obstler.
Ja.
Ja. Und Heinz, du bist ja Obstler-Fan, ne?
Finde ich gut. Obstler und tatsächlich.
Ja, ey, was Alter, richtig Feines Alter, für dich. Alter, Johannisbeere magst du, ne?
Ja, mache ich alles gerne. Ich mache irgendwie am liebsten tatsächlich entweder also eisgekühlt, irgendwie Wodka Oder in Memoriam Helmut Schmidt, Aquavit, ne? Voll der Aquavit.
Ja, stimmungsmäßig. Also hinten raus, wenn du dich erstmal eingetrunken hast, dann ja. Aber so die ersten ein, zwei tun schon echt weh, immer noch. Ja. Wie Helbing.
Aber du hast ja mal gesagt,
Helbing tut immer weh.
Nee, hinten raus.
Nee, da, Helbing ist ja, hat ja nur 25%.
Fehlt nur, dass der auch noch Jägermeister drin
ist. Aber du hast mir mal irgendwie, das ist jetzt auch schon ewig her, da hast du mir erzählt, dass du komplett vom Schnaps weg bist und wenn du in der Bullerei von Gästen irgendwie eingeladen wirst, dass das Personal Instruktionen hat, dass sie bitte Wasser einschenken.
Ja, oder dass so. Ich gehörte zu den Leuten, die nur harten Alkohol trinken konnten.
Ja.
Ich habe gar nicht gerne Alkohol getrunken. Ich habe hart getrunken, damit ich schnell, effizient sozusagen das hinter mich gebracht hat. War ganz komisch, war eine super skurrile Situation. Und gerade als Gastronom ist einer der, naja, ich klar. Sag mal, ich war knapp, also vielleicht war ich auch mittendrin, gar nicht, ich war auch mittendrin, Berufsalkoholiker zu sein, im Sinne von hier, trink mal einen mit. Und ich sag, ja, klar, trink ich einen mit. Irgendwie. Und da hast du schon irgendein Grundlevel gehabt. Nicht zum Betrunkensein, nicht um eine Wirkung. Aber du hattest immer so leicht ein Kleben. Also man konnte es immer gut erkennen. Ich fahre kein Auto, wenn ich Alkohol getrunken habe. Teilweise dachten die Leute, ich hätte meinen Führerschein verloren, weil das Auto immer auf dem Bullereiparkplatz stand. Das wurde nicht mehr bewegt. Das hat teilweise den TÜV verloren auf dem Parkplatz, weil ich ja nur noch Taxi gefahren bin. Ne? Und dann bin ich irgendwann mal, ich hatte dann auch echt die Faxen dicke, weil das fiel dann, ich habe dann bestimmt 5-mal die Woche Alkohol getrunken. Und das mochte ich nicht, auch wenn ich ein großer Freund vom Alkohol bin. Aber ich mochte das einfach nicht, weil das wurde so belanglos. Mhm. Dann hatte ich sozusagen eine eigene Flasche. Die war, das war außen Alkohol, innen drin war es Wasser. Und ich musste mich immer wahnsinnig schnell beeilen beim Schnaps trinken, weil mein Glas nicht beschlagen ist. Alle anderen Gläser sind beschlagen. Aha. Durch den Alkohol. Wir haben immer so einen leichten Frostbezug gehabt und meins nicht. Das war immer sehr, sehr offensichtlich.
Sehr unangenehm.
Sehr, sehr. Ja, aber andere Leute, wir haben auch Mitarbeiter, die auch immer gerne Leute betrunken gemacht haben. Die haben das gemacht wie die Mädels auf dem Kiez. Die haben einfach ausgespuckt. Also die haben, also jetzt den Alkohol ausgespuckt.
Ja, ja, schon verstanden.
Das war jetzt ein bisschen, das meinte ich jetzt wirklich nicht so. So, dass sie einfach das zwar trinken und dann aber so kurz und dann auf den Boden spucken, das Zeug. Und damit sie halt mehrere Leute, das ist kein Vierscheibentoaster.
Nee.
Das ist Quatsch.
Aber
ich bin ein großer Fan vom Vierscheibentoaster. Ja. Allerdings mit automatischer Auswurffunktion oder manuell?
Nee, das ist ja so, diesen von KitchenAids Ding, ne? Und da tut man die Scheibe rein und das funktioniert ja auf der registriert das, dass das irgendwie, dass da was drauf ist, geht automatisch nach unten. Und geht wieder nach oben und wenn man das nach 30 Sekunden nicht rausnimmt, dann geht er nochmal in eine Warmhaltefunktion. Ob der jetzt irgendwie Auftau
ist das noch nicht dabei hat. Irre, da habe ich mich jetzt unfassbar drüber aufgeregt.
Wo ist die Steckdose, Tim?
Hä?
Wo ist die Steckdose?
Da habe ich mich unfassbar drüber aufgeregt, dass man heutzutage alle Haushaltsgeräte mit dem Handy steuern kann.
Ja.
Weil hier, warum sollte ich einen Herd mit dem Handy steuern, wenn ich am Herd stehe?
Ja, von der A5 machst du schon mal an.
Ja, aber das halte ich für unfassbar dämlich. Ja, also wirklich unfassbar dämlich. Das ist wie eine Memory-Sitzfunktion im Auto. Ganz ehrlich, wie viele Leute fahren mit meinem Auto?
Du.
Im besten Falle 2, hin und wieder verleihst mal 3 oder 4. Ist doch nicht zu anstrengend, den Sitz wieder in die Stellung zurückzubringen. Stattdessen baut man was ein, was unnötig teuer ist,
ja,
was
aber
unnötig
kaputt gehen kann. Es gibt viele pedantische Menschen, denen es ganz, ganz wichtig ist, dass sie genau diese Sitzstellung in ihrem Auto haben, die sie immer hatten.
Und ja, dann werden sie die auch immer wieder finden. Weil
ja,
sie,
aber was? Glaube ich, was für ein Kopf.
Ja, und deshalb finde ich, also das, ach, hallo. Botschafter für KitchenAid, könntest du jetzt
also,
gerade sagen.
Nee, weil wir haben jetzt nicht könnte. Also wenn man Heinz...
Ist das Heinz?
Nee, so, aber wenn man
ist Heinz... Ist deiner matt nein, schwarz? Hast du einen matt schwarzen doch, Designer nein, in deiner Poggenpool-Küche?
Lass mich doch bitte mal ausreden.
Okay.
Wenn man Heinz ein bisschen zuhört und in der Vorbereitung...
Obst, gut, den hätten wir früher anfangen
können. Und in Vorbereitung recherchiert, dann könnte man schon denken, er ist ein KitchenAid-Markenbotschafter. Zumindest mal KitchenAid geil, weil alle seine Küchengeräte ganz offensichtlich KitchenAid sind. Ne?
Auch ein matt schwarz?
Nee, rot.
Wie rot.
Wie sie es gehört. So. Und Heinz, ich sorge nämlich für den Nachtisch.
Hat sich so ergeben.
Ich sorg nämlich
hast du auch einheitliche Tupperware?
Nee, glaub
so
nicht.
Mit einem Radin-Plastik-Tag. Du Freak. Also ich besorge jedenfalls den Nachtisch.
Ja.
Heinz steht auf 3 Tage alte Franzbrötchen. Die habe ich vor 3 Tagen gekauft.
Ja.
Dir.
Doppelt getoastet.
Hast du zufällig was mitgebracht aus der Bullerei?
Was denn?
Die Creme. Nicht darauf. Welche Creme? Das ist der größte Amateurfehler, den du gerade machen
kannst. Ja, und das war ein Test und du hast
Ich habe bestanden. Hier Radieschen, Zwiebeln, Hühnchen, alles mögliche drauf geschnitten. Du wolltest gerade das Franzbrötchen
genau.
auf ein salziges Brett legen.
Naja, hier wär's ja nicht salzig.
Das ist, kennt ihr diesen Geschmack von Obstsalat? Wenn du frisch geschnittenes Obst isst und dann kommt so ein Zwiebel-Rübs-Geschmack. Ja?
Ja.
Da kann ich ausrasten.
Ja.
Wirklich.
Nee, die Creme ist nicht hier.
Ha?
Die Creme
schade,
ist nicht hier.
Schade, schade. Also. Lass ich dir zukommen. Du musst mein Influencer sein.
Ja, weißt du gar nicht, was für eine Creme?
Ich habe eine Franzbrötchencreme erfunden.
Echt, ne?
Die Franzbrötchencreme.
Ach, das ist ja toll. Das finde ich, da bin ich aber wirklich jetzt interessiert.
Aber wirklich?
Was kann der jetzt aber auch nicht so gemeint gewesen sein?
Nein, aber das ist doch toll.
Nee, wirklich.
Jetzt bin ich interessiert. Aufgewacht.
Nee, wirklich. Nee, wirklich, ich zahle dir auch was. Was nimmst du? Wie viele Follower hast du eigentlich? Sag mir bitte nicht, dass du es weißt.
Ja, doch.
Wie viel Follower?
Ist das peinlich?
Ja, ein bisschen.
Was für Facebook sowas wie 34.000? Aber ich...
Da bewegen wir uns noch im zweistelligen Bereich, 50 Euro. Ich habe keine Ahnung, ich weiß doch gar nicht.
Also pass auf.
Ich hab noch einen Witz vorbereitet.
Okay, darf gut.
Ich,
darf ja, den für werden? Den darfst du.
Das war ein Tabuthema, über das kaum einer spricht. Ne? Maskenzeit. Corona ist halt Maskenzeit, ja. Wissen wir ja. Ne? Was ist eigentlich mit den, wenn man unter der... Ich muss das jetzt, krieg jetzt
ja, nicht, ja, mach.
Ich krieg's jetzt sprachlich nicht so richtig
ja, mach,
hin.
Mach.
Aber unter der Maske aufstoßen.
Ja.
Das ist wohl das Ekelhafteste, was es gibt. Ne?
Hast du das noch nie gemacht?
Doch, ich habe das auch. Und ich habe gedacht, das ist ein Thema, über das ist virulent, da ist jeder mit konfrontiert und keiner spricht drüber. Das bin ich heute das erste Mal, dass ich öffentlich darüber spreche.
Nee, aber es ist.
Aber wo ist denn jetzt der Witz?
Was?
Ist das jetzt der Witz?
Ja, ich habe schon gesagt, es ist sprachlich noch nicht so richtig ausformuliert.
Das Thema finde ich super.
Ja, das Thema
finde ich echt super. Ich hatte schon drei, vier Mal selber pro Tag.
Und
ja. es ist grauenvoll. Vor allem ein Bierrülps in die Maske rein und dann, du vergisst es ja, aber im gleichen sprichwörtlichen Atemzug kriegst du mit, ach du liebes bisschen.
So ein säuerliches, ja. Ne? Bier ist ein säuerlicher Rülps.
Ja, das ist nicht schön.
Also richtige Eierrülpse.
Oh,
Eierhackrülpse.
Ja,
eben.
Aber das ist, mir hilft das bei Kitchen Impossible. Ich muss ja analysieren und viel Geschmack geht ja eben auch über den Geruch. Ja, also schmecken tut man ja, also
Aromen
schmeckt man ja eigentlich über die Nase. Und das heißt, wenn ich analysiere, dann mache ich das ja richtig mit Absicht. Ich kaue einen Speisebrei durch, schlucke den runter und mache dann immer den hier. Hol viel Luft rein so und atme mir in die Hand, um zu gucken, was ich da rieche.
Ja.
So, das ist positiv, weil da analysiere ich, aber jeder kennt das, der den Döner schon mal morgens oder nachts bei sich auf der Brust vergessen hat beim Einschlafen. Wenn du dann aufwachst und das Weiße rund um deinen Mund ist keine Zahnpasta, sondern getrocknetes Tzatziki.
Ja.
Weißt du, wenn das so ganz leicht wie so, und wenn du dann rülpst, das ist so ziemlich das Widerlichste.
Wirklich, ne?
Widerlich, widerlich, widerlich. Ich habe lange kein Knoblauch mehr gerochen.
Immer
ist euch das ausgegangen?
Wieder nicht.
Du hast lange kein Knoblauch.
Ich habe lange kein Knoblauch mehr gerochen. Knoblauch.
Da,
kennst du, so früher bist du mal ins Taxi eingestiegen oder war es irgendjemand, denkst du, Kollege, was hast du denn gegessen? Habe ich lange nicht mehr gehabt.
Nee, das ist heute.
Also es könnte entweder daran liegen, dass du mindestens seit anderthalb Jahren nicht mehr im Zwick gewesen bist, um dich danach ins Taxi zu setzen, weil es Corona-bedingt nicht geht.
Mhm.
Oder aber dein Geruchssinn ist im Arsch.
Gibt es Läden? Also ich meine, wir beide waren ja schon auch gemeinsam in Läden, auch hier mit den beiden lustigen Menschen, der eine aus Deutschland, der andere aus Österreich.
Stefan Grissemann.
Dankeschön. Haben wir einen sehr, 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 sehr schönen Abend im Goldenen Handschuh übrigens verbracht.
Ja,
ja wirklich. Eine Trümmertruppe. Da war noch Boris dabei. Beim Broten.
Die kam auch dabei?
Boris von den Broten.
Ja,
das war Bohem. Das war wirklich so, das war Best of Bohem. Comedy, Musik, Fernsehkoch. Und ich glaube, weißt du, wer auch noch da war? Weißt du es noch?
Nee.
Patrick Lindner.
Nein,
Patrick Lindner.
Ja.
Also an Patrick Lindner würde ich mich ja wohl erinnern.
Der Schlagerstar Patrick Lindner.
Der Schlagerstar.
Ja, Patrick Lindner. Weil ich war in der
schlag den Star Lindner.
Ich war mit Patrick, das war Patrick Lindner, weil das war eine der skurrilsten Kombinationen. Und da habe ich so gedacht, wie schön diese Welt ist, dass wir alle loslassen können und uns alle so treffen können.
Ja.
Und es war auch ein Hoch- und Runterabend. Das war manchmal sehr lustig. Es war auch mal kurz von der Schlägerei an dem Abend irgendwie. Zwischendurch hab ich mich mit Grissmann, glaube ich, noch kurz gezofft wegen... Was? Und das war, aber es war so ein toller, warmherziger Abend. Und Patrick hat komplett losgelassen, hat sich komplett drauf eingelassen.
Aber wo kam denn Patrick Lindner her?
Wir waren in der NDR 3 Talkshow.
Ah, okay.
In der NDR 3 Talkshow, ich weiß nicht, wie das heißt.
Weiß ich auch nicht, aber auf jeden Fall.
Das ist
aber auch gleichzeitig ein Plädoyer für den goldenen Handschuh, der über den reine Saufkneipenmäßige irgendwie eine Atmosphäre hat oder irgendwie da liegen Energien in der Luft, die sowas möglich machen. Ja. Das ist nämlich so, wenn wir uns in irgendeinen beliebigen anderen Laden begeben hätten, dann wäre das, bin ich mir fast sicher, nicht so passiert. Der goldene Handschuh ist, also ich bin ja mittlerweile auch assoziiertes Mitglied der Familie Nürnberg.
Ja.
Und das ist irgendwie, ich freue mich richtig drauf, wenn die jetzt wieder aufmachen können.
Ich hatte übrigens zwischendurch mal Hausverbot im Handschuh. Und das ist eine Leistung. Also
ich kenne die Geschichte,
wenn der Honker, der hat der Frau mit nach Hause genommen und Hackfleisch verarbeitet, der hatte nie Hausverbot. Der war immer noch ein gern gesehener Gast.
Das ist gut.
Ich hatte zwischendurch Hausverbot. Gerüchteweise, weil ich die frisch gewienerte Treppe dekoriert habe, den kulinarischen Abend nochmal durch den Kopf gehen lassen. Gerüchteweise. Ich habe aber im Nachhinein erfahren, das ist, weil ich ständig die Zeche geprellt habe.
Du?
Ja. Weil ich immer bestellt habe und ich bin großzügiger Gastgeber, ne? Und habe dann auch hier Lokalrunden geschmissen. Morgens um 11 waren da nicht mehr so viele Leute, da ging was immer.
Das kostet doch auch nichts, oder?
Ja, trotzdem, aber wenn du, aber irgendwann kommt der Pegel, wo du eine Entscheidung triffst, ich gehe nach Hause. So, und dann gehst du halt, und du gehst einfach nach Hause. Du machst den klassischen polnischen, ohne Verabschiedung und alles, gehst einfach nach Hause. Und hatte dann oft vergessen, meine Rechnung dort zu bezahlen. Hab dann irgendwann, Sascha hat mich irgendwann mal angesprochen, hat gesagt, ey Digga, es ist echt nicht mehr witzig. Da habe ich einen finanziellen Deficit dahin gelegt. Ich sage nicht die Höhe, aber ich habe Geld hinterlegt und habe gedacht, das nächste Mal einfach abziehen. Seitdem war ich nie wieder da. Auf jeden Fall nie wieder richtig voll.
Ach echt, ne?
Ja. Guck mal. Also das Deficit gibt's da noch.
Seitdem trinkt Heinz dort kostenlos und er weiß nicht warum.
Nein, aber was Heinz gerade sagte, das ist ein unfassbar warmherziger Laden. Ein mobiler Laden, ein brutaler Laden, und eigentlich auch kein Laden, über den man viel reden sollte, weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn Leute mal hingehen, um zu gucken. Das ist kein Laden zum Gucken. Entweder gehst du rein oder du lässt es sein. Oder?
Also ja, das ist, absolut, also, absolut. Dieser Touri Melting Point, anlässlich des Goldenen Handschuhs, also des Buches, des Films, das war schon so unangenehm, aber auch die Leute sind dann irgendwie nicht mehr gekommen. Also es war, also der Goldene Handschuh ist irgendwie the magic place.
Ja.
Muss man so sagen.
Sag mal, Heinz, hast du nicht Lust, unsere Nachtschicht zu machen? Ich habe hier 3 Tage alte Franzbrötchen, so wie du sie magst.
Ja.
Ich habe einen KitchenAid-Toaster, so wie du ihn magst. Leider tatsächlich nur mit für 2. Und ich habe Preiselbeeren hier.
Ah ja, guck mal.
So, das ist ja all das, was du brauchst, um das zu machen. Tim hat derweil das Holzbrett, weil wichtig ist, wenn du mal, Heinz, zum Beispiel Lauch oder Hühnchen auf einem Holzbrett, da musst du
schon begriffen, ja.
Auf gar keinen Fall, ne?
Ist übrigens eine Erfindung, an der ich arbeite, einem Holzbrettreinigungsöl, das ernsthaft auf Geschmacksneutralität
schaltet. Ja, das ist was, ja.
Weil ich liebe Holzbretter, so, ich habe, aber die müffeln immer so ein bisschen.
Was hältst du von dem Frankfurter Brett, kennst du das? Ja? Das Frankfurter Brett?
Finde ich gut.
Das ist gut, ne?
Ja, ist eine smarte Idee. Eine sehr smarte Idee. Ich verstehe nur nicht, warum das Frankfurter Brett heißt.
Weil es aus Frankfurt kommt.
Nee, Frankfurter Küche.
Es heißt Frankfurter Brett.
Ja.
Wo du die Dinger ranhängst.
Ja, ich verstehe schon. Frankfurter Küche, da kommt's her.
Ach so, das kann gut sein.
Ich erzähle ganz kurz meine noch nicht vollendete, aber beginnende Erfolgsgeschichte meiner legendären Franzbrötchencreme.
Ja, genau.
Die du dann natürlich auch mit deinen
Werbesendung.
Was?
Ich habe nur Werbesendung. Das ist
gar nicht
wichtig. Das ist rechtlich wichtig.
Ist ja keine Werbung. Ich verkaufe es ja nicht.
Ja, nicht, dass die von OMR kommen und sagen, da wollen sie partizipieren. Ich save dir gerade ordentlich Money.
Aber wenn du jetzt OMR sagst, ist das Werbung für OMR, weil sie ja der Verbreiter dieses Podcasts sind, dann sollten wir daran partizipieren.
Ja, ist auch wieder.
Verstehst du?
Ja, hast auch wieder recht. Jetzt red einfach weiter.
Genau. Und zwar einen Moment, Max Brauer Allee. Ich war mal wieder auf der Baustellenbesichtigung, wo wir jetzt inzwischen eingezogen sind. Max Brauer Allee, klassische Bestellung, immer einen Becher Kaffee, weil noch keine Kaffeemaschine auf der Baustelle, überhaupt kein Strom, kein warmes Wasser. Und mir wird ein warmes, frisch aus dem Ofen geholtes Franzbrötchen angeboten. Und ich nehme das dann von der Tankstelle, von der Schnelltankstelle. Werbung. und habe meinen Kaffee in der Hand, beiße in dieses Franzbrötchen rein und der Speichel fließt und ich kau das so durch und habe diesen spektakulären, süßlich, zimtlichen, butterigen Speisebrei in der Schnauze.
Ja.
Und denke, boah, das ist einer der besten Geschmäcker, die ich je hatte. Und dann habe ich überlegt, und da müssen andere Menschen dran partizipieren. Und weil ich die Idee ekelhaft fand, Franzbrötchen mit Speichel durchzumischen, zu einem Speisebrei zu verarbeiten und dann anderen Vögelkindern in den Rachen zu rotzen, wie Mütter, Vögelmütter das tun, habe ich eine Franzbrötchencreme erfunden. Und diese Franzbrötchencreme,
Und das ist auf Creme Fraiche Basis, habe ich das richtig verstanden?
Nein, das ist Franzbrötchen zum Schmieren.
Ach so. Aber fluffig ohne Ende.
Oh, ach so, cremig und zimtig und buttrig. Das heißt, du musst noch nicht mehr kauen. Und das ist so, es ist so ein Stück Hamburg in der Schnauze. Wirklich wunderschön.
Aber wie haben wir sich das vorzustellen? Irgendwie
wie Nutella.
Nutella.
Ja, nur geil.
Nee, aber Nutella ist ja viel steifer. Ich finde, das ist viel cremiger.
Wenn Nutella lange draußen steht, wird's weich.
Ja, das stimmt. Aber es ist sehr cremig. Aber die
Es ist wie Franzbrötchen-Samt
hatte
auf
ich auch im Kühlschrank und die war immer noch so fluffig. Ja. Das meine ich. Ja. Also es ist nicht wie Nutella. Ja.
Es ist kein Brainfood. Also Block Brainfood, aber es ist kein.
Liebeskummer-Food.
Aber es ist kein Healthy Food. Es ist kein Healthy Food.
Und wie ist jetzt der Claim, der Slogan?
Nee, dachte ich gerade. Ein Stück Hamburg im Mund.
Nee, es ist. An gewissen Stellen ist das schwierig, aber ja, nicht schlecht.
Hm. Ich wusste das bis vor kurzem gar nicht, dass das irgendwie, dass es eine norddeutsche Spezialität ist. Ich dachte immer, das gäbe es irgendwie überall bei jedem Bäcker auch in Bayern. Aber das,
mittlerweile gibt es die an allen deutschen großen Hauptbahnhöfen. Da gibt es diese Kutschis, diese Werbung, diese Kioskgeschichten da oder Bäcker und die haben auch Franzbrötchen. Aber eigentlich gab es, als ich 2006 nach Hamburg kam, das wusste ich nicht, was ein Franzbrötchen ist.
Ah, ja. Was für kulinarische Spezialität, wenn du auf Reisen bist und wenn du jetzt auf Tour bist, gibt es solche Momente, wo du in die Städte gehst und genau das essen willst, weil du irgendwann davon gehört hast oder weil du es schon mal genossen hast?
Ich habe die Zeit nicht. Ich gehe immer irgendwie, also ich habe die Ruhe auch nicht irgendwie. Rocco würde zum Beispiel jederzeit irgendwie der, wo ist hier, wird sich erkundigen, im Vorfeld schon. Er ist in Krefeld, er ist sowieso, ne? Wo ist das tolle Restaurant? Ja. Ne? Dann wird er da hingehen vor Auftritt um 18 Uhr und würde da irgendwie essen. Und ich bin so eine innere Unruhe, ist so irgendwie so ein komischer Druck. Ich weiß, ich muss 20 Uhr auf die Bühne. Ich esse vorher Salat. Sowas in der Größe. Backstage, ganz trist. Oder Käsebrötchen oder irgend so ein Scheiße.
Wir sind so Brüder im Geist. Das ist so krass, wenn ich mit Kitchen unterwegs bin und ich bereise die ganze Welt, ne? Und alle denken, oh, das ist ein spektakuläres Leben. Du darfst auf Kosten des Senders reisen, Dinge erleben, du triffst die besten, und die treffe ich ja wirklich, die besten, größten Köche unserer Branche. Ich esse so oft Tomate Mozzarella. und zwar, weil ich genau diese Aufregung verspüre, weil ich genau das Gleiche habe. Und dann so, ich will nichts weiteres erleben. Ich möchte nur diesen Moment genießen mit den Leuten, aber ich will nicht noch essen gehen und nicht noch. Da bin ich auch sehr, sehr reduziert unterwegs.
Ja, die psychischen Kapazitäten habe ich nicht. Das, so will ich es nennen. So, da ist so mein, das ist so mein Job und so, den versuche ich so gut wie möglich zu machen. Die Leute sollen ja auch dann wiederkommen, idealerweise. Und so, aber da noch irgendwie so, sei es hinterher oder so tagsüber ins Museum zu gehen oder keine Ahnung. Es gibt noch irgendwie, es gibt in den Städten noch was anderes, außer irgendwie gute Restaurants. Auch das,
wenn du jemanden nach Hamburg bringen würdest, in deiner Posse, in der du unterwegs bist, und du musst sozusagen eine kulinarische Visitenkarte Hamburgs abliefern, und jemand will, ach, zeig mir doch mal, wo würdest du hingehen? Mach mal so ein bisschen, Tipps, Geheimtipps.
Naja, also ich
bin... Einstrunk Geheimtipps, kulinarische Geheimtipps.
Cuneo. Cuneo.
Nee, da war ich nur einmal, weiß ich gar nicht, war gut, aber irgendwie das... waren wir auch schon zu Hotspot-mäßig.
Was? Ich würde sagen, warum denkst du denn, dass er ins Cuneo geht? Weil es ein toller Laden.
Nee, ich hätte jetzt gedacht, dass Heinz Strunk schon immer dreimal im Jahr seit Jahrzehnten ins Cuneo geht, weil es einfach authentisch und Kiez und geil und lecker ist.
Nee, das war mir immer so dass, wie gesagt, ich habe das im Begriff Hotspot-mäßig irgendwie, war mir das immer irgendwie nicht unsympathisch, aber es hat sich nicht angeboten. In die Carmagnol gehe ich tatsächlich
sehr gut.
Wenn ich nicht mit den Besitzern befreundet wäre, mit Alvaro und Maria, dann würde ich da auch nicht hingehen, weil mir das zu szenemäßig wäre. So, also ich
vermeide alles. Hä? Das liegt aber an dir, weil du da bist.
Nein, also wegen
Verteidigung. Entschuldigung, natürlich.
Nein, das sind halt irgendwie so eine Klientel, die kann ich gar nicht genau einordnen, was das jetzt genau für Leute sind, aber irgendwie.
Deine Fans.
Nein, das sind nicht meine Fans, das sind irgendwie Leute.
Die bei der Zeit arbeiten.
So und die das geht das ja so.
Feuilleton, genau. Ich kann das von dir aus sprechen.
Irgendwie, also sagen wir mal so, alles, was ich gehe wahnsinnig gerne irgendwie, das, also was ich, wo ich wirklich mit Leidenschaft hingehe, ist, wenn es wieder aufhört, ich freue mich schon drauf. Casino Esplanade.
Ach so.
Ich bin passionierter Automatenspieler. Und ich
Wodka, Bier, Wasabi-Nüsse und Automaten.
Das ich sitze
vier
vor
den Wochen, vier Worte, und das ist das Leben von Hans Schunk.
Ne? Wirklich, das ist, irgendwie ich, also alles, was irgendwie so mit Szene und sehen und gesehen werden und so weiter das zu tun hat, das ist mir wesensfremd.
Aber jetzt habe ich mal eine Frage.
Ja,
das
bitte.
Casino Esplanade.
Ja.
Das hat doch nun alles, nur kein Charme. Das ist doch wirklich kein schönes Casino.
Das hier oben.
Ja.
Das gibt Casino Reeperbahn, das ist tatsächlich nicht schön. Da, nee, das war ja früher stimmt. anders.
Aber wenn ich zum Beispiel an das Casino in Wiesbaden oder Bad Homburg denke, das ist ja modern. Also
ja, nicht mehr. Wiesbaden bin ich mal an so einen Highplayer-Tisch gegangen zum Poker.
Aber das ist Planade.
Naja, du, immerhin ist das Gebäude schön, so, ne? Also das wie das Interieur empfunden wird, das ist eine andere Frage. Aber ich gehe ja nicht darum hin, weil das so toll und antik und so ist, sondern ich gehe dahin, weil ich ein großes Vergnügen daran empfinde, in Zwiesprache mit dem Automaten, idealerweise den Automaten niederzuringen. Und da habe ich dann bis morgens um vier Zeit. Meistens gelingt es nicht, aber gelegentlich habe ich schon den einen oder anderen Kuh gelandet. Aber das ist im Grunde analog zu dem, was ich sagte mit meiner Reisetätigkeit auf den Tourneen. Ich sitze gerne allein vor dem Automaten, unterhalte mich nicht und lass mich volllaufen.
Das aber es ist ja schön, dass Tim nach deiner kulinarischen Visitenkarte Hamburgs fragt und du sagst dann, Casino Esplanade mit Wodka, Bier, Wasabi-Nüssen.
Ja, fällt mir auch zu den kulinarischen Visitenkarte gar nicht ein.
Kann man Joll zum Beispiel.
Aber kann man Joll.
Bei uns in der Nachbarschaft, ohne zu viel zu verraten. Schneller Snack.
Genau, ja, ich finde das ja, also du hast ja gesagt, das sei so ganz einfache Küche. Ich kann das nicht so beurteilen, du bist ja vom Fach. Also ich finde schon, meine Verhältnisse finde ich schon ganz ausgedacht.
Ja,
also, ne? Okay. So. Und jetzt, wo ich wieder unter den Junggesellen weile, werde ich auch, weil ich das immer ganz toll fand und ich immer sehr freundlich behandelt wurde und ich mich immer gefreut habe, wenn du als Gastgeber ja häufiger fungierst, werde ich auch wieder gerne die Bullerei aufsuchen.
Das ist übrigens einer der wenigen Momente. Wir haben viele Promis da gehabt in dem Laden. Es gab einen Abend, und es gibt so ein paar Leute, wo ich sozusagen das toll finde, dass die das toll finden. Und das war wirklich einer der Abende. Ich weiß, wie schwierig das zu kommunizieren ist, als du und Rocco da waren.
Ja.
Da hast du Rocco mitgebracht. Und da dachte ich so, oh, danke. Da war ich wirklich dankbar. Das war wirklich so, und es war jetzt nichts Großes, sondern da wollte ich so ein bisschen eine Anerkennung der Kredibilität des linksintellektuellen, humoristischen Wesens haben. Verstehst du,
Moment? Du würdest das wahrscheinlich Lackmustest nennen. So jemand wie Heinz ist ein Lackmustest, glaube ich, für einen Gast, wo man sagt, da ist man stolz, dass er in den Laden kommt.
Ja und nein. Mir hat es was bedeutet.
Ja, für dich.
Also mir hat es wirklich was
607
bedeutet.
607 hat er mal gesagt.
Und wir hatten mal, ich kenne ihn nur am Tresen, weil ich mich da nicht eingemischt habe.
Ich kenne ihn mit Frau an 607.
Wir hatten mal Justin Bieber bei uns.
Mhm.
I didn't care. Das hat mich nicht interessiert. Es war einfach so, ja, die haben Theater gemacht. Der kam mit 7 Bodybuildern rein, also Bodyguards mit Regenschirmen und haben die Abdunklung abgehängt.
Und hat gekifft.
Nein, hat er nicht. Bei uns kann man nicht rauchen im Laden. Und es gibt dann auch hin und wieder mal so Highlights in der öffentlichen Wahrnehmung, wo alle ganz aufgeregt sind da. Und dann gibt es so andere Leute. Weißt du, was ich auch richtig geil fand? Und das ist schräg, dass ich das so wirklich gut fand. Und ich hätte mich gefreut, wenn es ihr was bedeutet hätte. Sylvie van der Meis.
Wenn das wem was bedeutet hätte?
Der Besuch bei uns im Restaurant.
Ach so.
Sylvie van der Meis. Aber die war einfach nur mal, die wollte mal gucken, die war mal so ein bisschen zum
Sylvie Mais.
Weiß ich nicht, van der Farbe Mais, ne? So, Entschuldigung, der
trägt
mehrere Ehepartner. Aber die war einmal da mit ihrem neuen Ehemann irgendwie so, und dachte ich, kurz nach ihrer Hochzeit, und dachte ich so, oh, das wäre schön, wenn die den Laden mag. Weil ich immer dieses...
Und, mochte sie nicht?
Doch, aber ich glaube, er hat sie nicht berührt. Und ich, weil
pass auf,
was ich ja,
das hier. Oh ja, ich wollte, ich weißt meine was, ja das Doppelgetüste.
Was ich halt möchte als Gastgeber, dass die Leute sich privat fühlen, dass sie nicht präsentieren müssen, dass sie nicht sein müssen. Und vielleicht sehe ich das zu sehr aus meiner Welt oder vielleicht auch so ein bisschen diese Heinz-Welt. So, es ist schön, manchmal nur sein zu dürfen und eine schöne Zeit zu haben. Es gibt jemanden, der das ähnlich sieht bei uns, und jetzt mache ich echt Phishing, weil in der Kombination mit Heinz zusammen ist Thies Ullmann, der mag den Laden wahnsinnig gerne in bestimmten Situationen, weil er denkt so, Boah, der ist aber nur herzlich. Er ist nicht cool, er ist nicht hip, er ist nicht intellektuell, er ist eigentlich ein bisschen prollig, er ist ein Fernsehkoch, der ist aber ganz nett. Irgendwie mag ich den. Und der genießt die Momente bei uns. Und sowas mag ich. Und das ist so eine Wertschätzung für ganz bestimmte Leute.
Aber ist das nicht die Idee, die du sowieso hattest für die Bullerei, als du
ja, aber es ist so komisch, dass es mir noch so in Erinnerung bleibt. Es ist so seltsam.
Ja. Man kann so, das ja auch, die Idee, die man hat, wahrscheinlich, das kann man ja auch nur bedingt beeinflussen, wie es denn am Ende wird.
Ja, aber umso mehr fällt sie einem ja dann wohl auf, wenn sie passiert. Hm? Und oder berührt sie einen.
Ja.
Das ist ja dann offensichtlich.
Und was ich irgendwie, was ich auch immer angenehm fand, dass man dann irgendwie sozusagen ähnlich Melting Point-artig, wie wir es über den Golden Handschuh festgestellt haben, da sind die Touristen, die irgendwie ihren Musical-Besuch veredeln wollen durch einen Besuch bei dem berühmten Fernsehkoch, von dem man mal gehört hat, dass der auch gelegentlich da ist oder so.
Der ist ja wirklich
da. Ja, eben, und dass man den dann so, ne, und so weiter und irgendwie so, sag mal, so die Boulevardprominenz, die dann ja auch gerne mal da ist und dann eben so Typen wie mich.
Ja, aber so bekommt so, in der Bullerei jeder, was er will. Also die vermeintlichen Musicalgänger sehen dich, Tim. Du bekommst deinen Bart in der Menge, von dem du gerade erzählt hast, dass du einmal durchgehst und dir das ansiehst. Also dann ist es ja
genau der einer der dümmsten Sätze, die ich je gehört habe über eine Gastronomie, insbesondere natürlich über die Bullerei. Da sind so viele Touristen. Mhm. Da frage ich mich immer, wo sind denn die Hamburger auf, was sind denn die Hamburger auf Sylt? Was sind denn die Hamburger in Ischgl? Was sind die Hamburger in Saint-Tropez oder was auch immer? Also die sind fucking Touristen. Ich bin 100 Mal im Jahr bin ich Tourist. Aber nur weil ich den Laden betrete, ist der Laden deshalb scheiße. Das ist doch Quatsch. Das ist doch totaler Bullshit.
Ja, ist ein bisschen abwertend, das stimmt.
Nein, ist total. Tourist, dieses Wort ist total abwertend. Und natürlich ist da hin und wieder mal an langen Wochenenden haben wir auch eine bestimmte Form von Menschen bei uns irgendwie, die dann schon sehr meine Fans sind, ne? Und dann auch ganz aufgeregt sind, wenn ich den Laden betrete oder so. Aber am Ende des Tages sind es Menschen. Verstehst du, was ich meine? Also wo da ist gar keine Wertung zu vollbringen.
Ja.
Alles inzestöse, alles Geschlossene, genau, egal in welcher Szene man unterwegs ist. Musik, Kultur, Literatur, Kulinarik, also alles, wenn es inzestös vor sich brennt. Alles,
das muss so.
Karamell, ne? Alles, was inzestös wird, egal in welcher Ebene, ist super anstrengend. Mhm. Und ich finde halt das Wort Durchschnitt gar nicht so schlecht. Ich finde das gar nicht so schlimm. Weil ich glaube sogar, dass Heinz ein bisschen Durchschnitt ist, nur eine
genau, jetzt kommen wir
Heinz ist Buchautor. Das dürfen wir nicht vergessen.
Aber ein bisschen Durchschnitt ist, weil deshalb hat er diesen Blick auf diese Dinge, weil zwar, aber mit einer besonderen Begabung, mit einer Art von Hypersensibilität, also mit einer Fähigkeit, Strömung, Energien, Charaktere, Positionierung von Menschen.
Empathie Deluxe.
Aber wirklich, das ist so hypersensibel, kann man das, glaube ich, nennen.
Ja, Empathie halte ich sowieso
mach ich selber.
Entscheidendes Charakteristikum, Merkmal, das man mitbringen muss. Und Empathie bedeutet ja gleichzeitig ja nicht nur Verständnis für die Leute und genau Beobachtungsgabe, sondern auch Mitgefühl.
Ja, aber dann sei so nett. Fühl dich doch jetzt bitte mal in diesen KitchenAid-Toaster rein und erzähl uns, was du da machst. Also du hast, warum müssen die Franzbrötchen 3 Tage alt sein?
Weil das bei mir so ist.
Okay, gut. Ich bin nach Frage klarer
Dogmatiker, was das betrifft. Weiß nicht, das ist meine Erfahrungswerte.
Was ist der Knuster?
Schmeckt
ja, aber
es besser, ist der Knuster.
Ja, ist auch, ich stelle das ja die Frage. Ich möchte ja nur, wir werden ja Zuhörer und Zuhörerinnen natürlich haben, die das nachkochen, nachtoasten.
Also physikalisch erklärt, glaube ich, ist es das so, dass man durch den zweifachen Toastvorgang die Subschichtkeit, die gelegentlich als unangenehm empfunden wird, aus dem Franzbrötchen zieht und trotzdem noch die Restfeucht.
Ja, ich finde das
so. Nein, so ungefähr, ne? Ich muss den Satz, glaube ich, ich kann den noch gar nicht
mehr. Also wäre ich jetzt Billy Wagner aus Nobelhart und Schmutzig, dann würde ich sagen, ist da eine Form der Kurzfermentation.
Oh, ja, genau.
Die Oxidation aus der Kombination der bereits karamellisierten Butter in Kombination Siehste? Mit dem Zucker. Dazu die Weiterfermentierung des Mehles und der Backtriebmittel. Das wiederum im Kontext von 72 Stunden.
Klare Frage, klar.
Der Weiß plaudert aus dem
Sicht. Es ist ein 72 Stunden Franzbrötchen. Okay. Ja, und das ist eine Spezialität, weil wir schon vor 3 Tagen daran gedacht haben.
Aber das hat das 72 heute, Stunden heißt, musst du dann Französisch aussprechen. Das ist dann bei Nobelhart und Schmutzig, muss es dann.
Oh, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Seton deux.
Franzbrötchen. Franzbrötchen. Das muss ja noch hinten ran.
15 ist 15.
3, 4, 5. Also
5 ist 15.
5, ja.
Und 50?
Ich weiß nicht. Also Quindici, ich kann es nur auf Italienisch. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
Ich musste nur diese Position, um festzustellen, welches Aber so. Das ist echt ganz gut, ne?
Ja. Ich finde auch, der Arm wird immer besser. Ja. Weißt du, was das der heutige Abend, also das, die heutige Runde wirklich ist, ich habe eine Idee für eine Sendung. Und ich glaube, leider geht's heutzutage nicht mehr. Zu viel Shitstorm, zu viel Hass, wenn du mal dich ein bisschen viel formulierst. Ich hatte mal eine Idee für eine Sendung. Und zwar, wir laden uns gegenseitig ein, setzen uns hin, trinken 2 Stunden und machen dann die Kamera an. Und dann führen wir ein Gespräch. Mhm. Und dann unterhalten wir uns. Und dann
Hugo Egon Balder hat es ja versucht auf Telefon.
Nee, der wollte betrunken sein. Ich wollte nur eine relaxte Atmosphäre schaffen.
Ah, okay.
Weil wie sehr wissen wir, wenn du bei einer Talkshow sitzt, dann weißt du, okay, 5. Position, Stunde 15, kann ich mich mental erstmal abschalten. Und wenn ich angesprochen werde, ja, irgendwas Lustiges, Punchline. Und dann gehst du wieder 15 Minuten rein, machst dein Promo-Ding und gut ist. Also Gespräche, das Unterhalten.
Til Schweiger sieht das anders.
Kein Bashing heute.
Ja, ist kein Bashing, ist ein Tatsachenbericht. Was ist denn jetzt? Also da liegen jetzt diese Franzbrötchen drin. Toasten die noch oder sind die fertig?
Nö, die sollten jetzt noch ein bisschen abkühlen.
Ja.
Ich glaube, die sind sehr heiß.
Es ist übrigens auch wie beim Gulasch. Ein Gulasch dreimal aufgewärmt ist besser als das erste Mal gekocht. Ja. Man kann sich nicht erklären, warum.
Ist ja bei der Lasagne auch so.
Ja, Faktor Zeit. Und das ist bei dem Franzbrötchen, bei der Franzbrötchen-Kreation von Heinz dasselbe. Ja,
Kreation.
Ja. Leicht übertrieben. Und aber wie kamst du auf die Preiselbeeren?
Zufall und das ist halt ein geschmackliches Korrektiv. Das sehr Süße des Franzbrötchens und das Säuerliche der Preiselbeeren fand ich so. Also ich habe auch Erdbeermarmelade, Pflaumenmus und so probiert, aber... Aber
ist es nicht ich, die Preiselbeere die Kaper der Marmeladen?
Ja, so kann man es so. Das wollte ich sagen. Nein, eigentlich.
Die Preiselbeere ist die intellektuelle Marmelade.
Ja.
Das ist so, weil die eben halt auch mal zur Birne Helene serviert wird. Weißt du, so zu Wildgerichten, zum Camembert. Das ist so eine Erwachsenenmarmelade. Das ist so die Preise. Wenn er jetzt der Erdbeermarmelade, was geschmacklich nahezu identisch ist, nur da ist sind mehr Gerbstoffe drin. Das ist. Deshalb das ist ein gutes Zitat. Die Preiselbeere ist die Kaper der Marmelade.
Aber verliert die Kaper der Marmelade nicht an Sexiness in diesem Topf, den wir da haben?
Das ist aber eine Kosteneffizienz. Und Umweltschonung.
Und wir sind im Podcast. Man sieht
es nicht. Im Podcast.
Das schneiden wir raus.
Ja.
Okay. Oder wie kann man, es war innerlich Quatsch, aber die Preiselbeere ist der Kaviar des kleinen Mannes.
Auch
ist innerlich leider, es ist zu schwach. Die Formulierung hat einen ganz guten Klang, aber die, der Inhalt ist so.
Ja, ich
so
glaube, daneben. Es ist dieses, des kleinen Mannes ist so abgetroschen.
Ja,
da
genau.
Das hat man
zu richtig, absolut.
Apropos, kommst du jetzt ernsthaft?
Ja,
du
jetzt
fängst
pass
an
auf.
Zu werten
ja,
über Abgedroschenheit.
Ich frage euch beiden jetzt was. Und das mache ich jetzt ganz ernst.
Ja.
Wäre es.
Achtung, Redepause. Jetzt wird's richtig.
Ja, ernst. Jetzt hört doch mal zu.
Und das ist geil am Schnaps. Weißt du, man verliert so eine gewisse Kontrolle, so man lässt
jetzt, warte doch
einfach
mal.
Nicht laufen.
Tim. Fändet ihr es schlimm, fändet ihr es schlimm, wenn eure Partnerin größer wäre als ihr?
Ja.
Als du?
Ich kann das nicht, kann da nicht richtig mit umgehen.
Also du fändest es komisch?
Ja, ich habe das Erfahrungswert aus fast 60 Jahren Leben, dass das irgendwie fast 60. Und
hier sitzen zwei visuelle Jungspunde stehen.
Das ist irgendwie hat bislang nicht funktioniert und das ist irgendwie so.
Das,
und du? Das klingt ein bisschen nach einer Frage, nach dem eigenen Erleben.
Absolut, da würde ich
weil
jetzt,
ich würde
da
sagen,
ich jetzt lügen.
Ich sag mal, jedes Mädchen über 14 ist größer als du. Das heißt, du musst dich damit arrangieren.
Ja.
Das ist nicht eine Frage, ob man es schlimm findet. Du musst es akzeptieren. Ich muss akzeptieren, dass ich die Zähne habe, die ich habe. So, außer ich lasse sie massiv ändern. Du musst akzeptieren, dass du halt nur 1,50 groß bist und damit jedes 14-jährige Mädchen größer als du. Es gab mal.
Ich hatte kurz gedacht, dass wir das kurz ernst beantworten.
Okay, entschuldige, dann rudern wir wieder zurück.
Ja.
Darf ich dazu antworten?
Genau.
Es gab eine Schlagzeile in der Bild über mich. Es war eine nicht über mich, über kleine Männer und ihre großen, starken Frauen im Hintergrund. Da war ich fototechnisch mit meiner damaligen Freundin abgelichtet in einem Kontext mit Tom Cruise und Danny DeVito.
Danny DeVito ist übrigens 1,47 Meter. Ihr seht, ich habe mich mit dem Thema beschäftigt.
Und die haben alle größere Frauen. Und ich war halt Danny DeVito, Tom Cruise und ich halt. Und jeder hatte eine größere Frau.
Und deine Freundin war damals größer?
Oh, viel größer.
Und wie war
oder ungefähr gleich groß, aber sobald sie Flipflops anhatte, war sie halt größer.
Wenn so, ja, aber das ist ja nicht viel größer.
Naja, aber war es schon. Aber wenn wir
auch Nina war doch größer als die war doch ziemlich groß.
Die war so groß wie ich.
Okay, oder und ihr wart ja nicht kurz zusammen. Wie war denn das für
aber
dich?
Sobald mir war das doch egal.
Okay, und nein, na, das ist auch super.
Ich habe nur gedacht, geil. Ich bin im selben Artikel wie Danny DeVito und Tom Cruise.
Ja, aber weißt wie war das denn? Haben dich Freunde ausgezählt? Haben Leute komisch geguckt? Na, das will ich doch wissen.
Wofür denn?
Naja, eben. Naja, vermeintlich ist doch, hat doch der Mann immer größer zu sein als die Frau. Vermeintlich.
Wann bist du denn groß geworden?
Heinz, du unterstützt das, was ich gerade sage, vermeintlich.
Also ich würde sagen, es gibt sowas Bernie Ecclestone-mäßig, möglicherweise auch Danny DeVito, das spielt gar keine Rolle. Bernie Ecclestone war immer so klein, hatte immer wirklich 1,90 tschechische Models. Zu als Frau. Ja. Und da wirkte es leicht unsympathisch Trophäen. Artig.
Das mag aber auch an den 50 Jahren Altersunterschied gewirkt haben.
Das der Austauschbarkeit die Kombination aus beiden. Ja, genau. So, ne? Es war irgendwie so, der hat die Macht, der hat das Geld, der kann sich das irgendwie leisten. Das könnte sich kein Normalsterblicher, würde mit seinem Aussehen und so, würde ein 1,90 Model an seiner Seite haben.
Das denke ich aber oft. Hä? Das denke ich aber oft.
Ja, so. Ja. Und das heißt, da war das irgendwie sozusagen, wenn man das als Missverhältnis überhaupt bezeichnen möchte, war das schon ziemlich, ziemlich eklatant. Und ansonsten ist das, glaube ich, mittlerweile auch echt halbwegs egal. So, muss man halt irgendwie.
Ich frage mich eher, ist es in irgendeiner Form mit einer Wertung zu bringen, ob ein hässlicher Mann oder eine hässliche Frau mit einem schönen Menschen oder ein Mann, wie auch immer, wenn die visuell nicht selbe Liga spielen, muss man es bewerten? Oder ist nicht Humor, Geist, Intellekt, vielleicht Erfolg,
ja,
das
natürlich.
Sind doch die sexy Parameter. Wir bumsen ja nicht nur Körper, wir bumsen auch Geist. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Und ist das nicht wahnsinnig schön, wenn eine große, erfolgreiche, starke Frau in irgendeiner Form, da ist mir doch egal. So, deshalb werde ich ja nicht kleiner.
Naja, du kannst mir doch nicht erzählen, dass du keinen Witz machen würdest, wenn ich eine Freundin an meiner Seite hätte, die 10 Zentimeter größer ist als ich.
Nee, ich würde dir Respekt zollen. Ernsthaft. Ich mache Bodyshaming-Witze und ich mache sie durch und durch, nur nicht mehr in der Öffentlichkeit, weil ich finde, es ist ein Anlass.
Aber okay, und ihr seid auch der Meinung, es müsste einem sowieso in erster Linie egal sein. Einem selbst.
Einem selbst, ja. Einem selbst 100%. 100%. So, ich bin jetzt nicht jemand, der so, ich mag Visualitäten, also ich mag schöne Dinge, egal in welchem Bereich. Und jetzt wollte ich nicht eine Frau als Ding bezeichnen. Aber natürlich reagiere ich auf Attraktivität, aber doch nicht, um mein Leben damit zu teilen. Mhm. Verstehst du ein bisschen, was ich meine? Also das Erbstück, das einfache Möbelstück, das Lieblingskissen, die Lieblingsdecke, das hat doch sehr viel mehr als einen Designpreis und ähnliches ist es auch bei Menschen, mit denen man sich umgibt. Okay. Dass man, wenn da eine Attraktivität dahinter ist, eine sichtbare für andere, dann muss man das aushalten, dass man dafür angezählt wird. Aber wenn es der einzige Parameter ist, um eine Beziehung einzugehen, dann halte ich es für unfassbar dumm. Unfassbar dumm.
Gut, okay. Dann damit ist meine Frage beantwortet und ich muss wieder auf unseren Nachtisch. Ja. Wie lange dauert das denn, bis dieser?
Ach so, das,
da muss man
der,
ja unheimlich
kann,
viel Zeit auf
der kann entnommen werden.
Nachtisch. Kann er, nee, das, ja, du darfst ihn anrichten.
Ich glaube, das
ist ja,
so, ich hole dir Teller.
Anrichten.
Guck mal, Tim Melzer, der Nicht-Sterne-Koch, holt Teller.
Ja.
Sebastian Merget, der.
Ich finde das schön, Merget, wie du im Podcast sagst, guck mal.
Ja, genau. Schau mal.
Na, guck mal, es ist immer noch irre.
Weißt du, was ich gerade gedacht habe? Ich habe gestern einen Artikel über Erik Stehfest gelesen. Ich wusste nicht, wer das ist.
Wieso weißt du das nicht?
Das ist ein Schauspieler
von gute Zeit und schlechte Zeit. Der ist ein Gesicht tätowiert, der geht in Swingerclubs, der hat eine offene Beziehung.
I don't care.
So, guter Typ. Tatsächlich
und
Film
und
hat er abgeliefert über sein Leben.
Und der macht sowas wie eine Therapie in der Öffentlichkeit.
Genau.
Und da habe ich gedacht, oh, das ist schon schräg.
Da hast du einen perfekten Teller geholt. Der könnte auch hamburgensisch sein, dabei ist er asiatisch.
Ja. Und der macht eine Therapie in der Öffentlichkeit. Das haben wir gerade mit dir gemacht. Und ich finde, das hat sich nicht schäbig angefühlt. Aber wir haben dir geholfen. Wir haben dir auf deinem Lebensweg...
Ja, da kannst du mal sehen, was mir deine Meinung bedeutet auf der einen und wie sehr du mich mit deinem Wort...
In der vier Augen hast du mich noch nie gefragt.
Wie sehr dein Wort Verletzung ist.
Habe ich doch gar nicht.
Verletzung sein kann.
Ja, heute das weiß nicht. Ich, ja.
Heute nicht. Guck mal. Also,
jetzt ist er wirklich der Gourmet der Herzen. Und vor allen Dingen der Schmackofant.
Genau, Schmackofant brutal.
Ja, aber ganz das ehrlich, ist brutal. Also ich sag mal, das ist nicht schön, dass wir das serviert haben mit diesem.
Wieso das denn
bitte?
Dieser Topf, das ist nicht schön.
Ach, das, den muss man sich wegdenken. Das muss man abstrahieren.
Nee, das wäre jetzt hier gerade nicht der Feinschmecker Bohem, wo wohnst du? Emmendorf? Blankenese?
Nee, noch in Ottensen. Da
wissen wir. Naja, gut, das ist sowas wie das teure Emmendorf.
Nee.
So habe ich weggeräumt. Nee.
Ottensen, bitte nein.
So, das war's. Oh, dann, ja, das war's. Das ist, keine,
toll.
Kein großer Zauber.
Toll.
Aber schmeckt gut.
Guck mal, den habe ich da gerade rausgezogen.
Hm? Habe ich reingelegt. Ah. Bist du ein Drogenmensch?
Nee. Ich habe das.
Nur wegen des Essens gerade.
Ich würde das gemacht haben, aber. Aufgrund meines extremen Respekts vor Drogen, aufgrund meiner Psychose in jungen Jahren, habe ich nie wieder was angerührt.
Krass.
Kein Koks, kein nichts, kein gar nichts. Nur saufen.
Ich hatte nie eine Psychose, aber selber Respekt. Selber Respekt vor der eigenen Persönlichkeit, keine Drogen, macht keinen Sinn. Also in meiner Welt.
Ne? Ich hätte die Angst davor, weil ich glaube, ich würde, also dass ich das Zeug dazu hätte, dass ich das gut finde.
Drogen. Ich würde gerne mal Jenke. Ich würde gerne mal, okay, die Mädels haben. Ich würde gerne Jenke sein.
Jenke?
Ja, Jenke.
Ach ja, hier von ProSieben.
Ja, das Jenke.
Dafür bezahlt. Ja, dafür bezahlt. Cool? Ich weiß nicht, ob ich es gut finde, aber ich finde es spannend, dass man auch mal Grenzwelten betreten kann.
Ja, aber das war unter Kontrolle. Thilo Mischke macht das doch auch. Der macht es mit LSD, glaube ich.
Wer?
Thilo Mischke, der bessere Jenke.
Und das finde ich ist jetzt wert.
Nein, Thilo Mischke ist definitiv, weil da ist auch noch richtig, richtig Substanz dahinter. Der geht in Kriegsgebiete. Und richtig, richtig Top-Typ. Wirklich.
Auf LSD oder was?
Nein, der macht unterschiedliche Dinge. Aktuell hat er einen Podcast, den er auf LSD macht.
Auf?
Um die Wirkung von LSD zu demonstrieren.
Und da würde ich mich, aber der Gast auch?
Nee, Thilo, macht Thilo Mischke den LSD-Podcast alleine? Ja, der macht den alleine.
Hä?
Um zu zeigen, also ich habe ihn noch nicht gehört, ich schätze mal, er fängt ihn ganz normal an, dann konsumiert er LSD und macht den Podcast weiter und wir gucken mal, was da passiert.
Ja, aber das ist schon unfassbar dumm, weil er dadurch die Kontrolle nicht abgibt.
Could be. Ja.
Weißt du, was ich meine?
Ja, also, ich weiß,
das ist
was du
so, du bist ja immer noch im Rahmen eines Podcasts. Das ist ja Quatsch. Also, ich dachte, solche Sachen sind dafür da, um loszulassen.
Das weiß ich nicht. Wie gesagt, ich hab noch nie Drogen genommen.
Ich habe es gerade versucht, irgendwie rauszuhören, ob er mir Erfahrungswerte.
Ach so, nee, habe ich nicht.
Ja, okay.
Wirklich nicht. Ich habe dreimal in meinem Leben gekifft. Zweimal, um eine Frau zu beeindrucken. Habe sogar noch Star Wars dabei geguckt. Ich bin ein absolut untalentierter Drogenkonsument.
Also ich kenne mittlerweile zwei junge Leute, die
ihr seid
die,
ein bisschen schlapp auf der Brust, gerade oder wollt ihr nicht? Ihr müsst nicht.
Doch.
Ich bin ja kein Koscher. Ich habe ja nur keine. Aber mir gefällt ja gerade gut.
Das
ist Corona übrigens gerade.
Was denn?
Ich habe lange nicht mehr so viel Schnaps getrunken.
Echt, ne?
Oh, ja, aber es macht gerade richtig Spaß.
Ja, eben, ne?
Ja, wirklich schön.
Ja, bitte. Aber
ich habe auch nichts vor, deswegen kann ich kann einfach so weiter.
Immer weiter, aber bitte erzähl die Geschichte.
Also, ich kenne zwei junge Leute, die abgeschmiert sind auf THC.
Tot?
Nee, nicht tot, aber die kommen nicht mehr auf die Beine. Die haben Psychosen erlitten, ähnlich wie ich. Bloß, dass das heute zehnfach so stark konzentriert ist. Die Züchtungen sind nicht mehr vergleichbar mit dem, was ich, das war 1980, ne, oder sowas in der Größenordnung, was ich genommen habe. Und deswegen habe ich allergrößten Respekt. Und ich hatte immer damals schon, dachte ich, bei LSD, die Geschichten, die man hörte, dass Leute auf einen Horrortrip kommen und wo irgendwas irgendwie irreparabel irgendwie aus dem Gleichgewicht gebracht ist und die müssen in die Psychiatrie. Das hatte ich immer so da, also LSD war so null, aber auch mittlerweile glaube ich, dass bei THC, also ich weiß, dass halt immerhin zwei aus meinem Umfeld, ne, das ist ja irgendwie, das heißt, das kann man ja hochrechnen, wie viel Leute irgendwie auf Dope so abschmieren, ne? Und das dürften einige sein.
Aber du hast denn eine Psychose aufgrund von Cannabis?
Ja.
Wie?
Cannabis. Alles gut,
Cannabis. Ich hatte Fleisch und Cannabis zu.
Cannabis, ja.
Ja, ich habe das damals, ich muss es kurz erläutern, ich hab den Riesenfehler gemacht, weil das hatte mir jemand empfohlen. Was? Ich habe das in Kaffee aufgelöst.
Hä?
Ja, ich habe das, dass es eine besonders belebende Wirkung hat, wenn man es in Kaffee auflöst. Habe ich einen Bobbel genommen, habe ich einen Bobbel gekauft, um es abzumessen von unserem damaligen Schuldrogenpapst und habe eine Thermoskanne schwarzen Kaffee gekocht und habe das da reingetan. Und und trank das aus und da war das so wie immer. Ich habe nichts gespürt, dachte, ja, das ist ja wieder eine Enttäuschung, ne? Und eine Stunde später habe ich gedacht, ich war 12 oder 14 Stunden verrückt geworden. Ich war
definiere das bitte mal. Hä? Diese Verrücktheit. Also was ist da mit dir passiert? Hast du Stimmen gehört?
Ich kann nur sagen, dass ich habe damals in unserem Reihenhaus in Harburg habe ich den Dachboden bewohnt und ich wohnte mit meinen Großeltern zusammen und ich dachte, wenn Oma jetzt auf die Idee kommt, was sie manchmal machte, irgendwie nochmal zu mir nochmal, ob alles in Ordnung ist oder so. Ich habe gedacht, wenn Oma kommt, dann steche ich sie ab. Was für eine Idee, meine Großmutter, die ich über alles geliebt habe. Ja? Ich dachte, ich bin nicht mehr Herr meiner Sinne. Es passiert was ganz Schreckliches. Und das war eine Zwangsvorstellung, meine Großmutter zu erstechen. Und das war so entsetzlich. Und das Ding ist, dass ich froh bin, dass meine Großmutter nicht umgekommen ist, weil ich nicht gewusst hätte, ob was dann passieren würde.
Es ist so krass. Das ist genau. Aber ich glaube, dass jeder Mensch bedingte Situationen wie diese hat, vielleicht nicht ganz so krass ausgeprägt, aber eben halt so Momente, wo man sagt, oh, schwierig drüber zu reden. Ich hätte jetzt was Amüsantes dagegen zu setzen. Ich komme aus dem Freundeskreis, da haben wir im Reihenhaus unten immer rumgechillt irgendwie. Meine Freunde haben immer viel geraucht. Ich habe mich da echt weit von entfernt
gehalten.
Geraucht
ist gekifft.
Ich habe noch nicht mal mitgezogen irgendwie, keine Ahnung warum. Hab mir selber nicht getraut. Und irgendwann sind wir dann nach Hamburg gefahren. Also das war dann so die Pinneberger Golf GTI, Panasonic-Aufkleber oder ähnliches irgendwie so. Und es gab einen Club, Stairways. Da ist jetzt am Pferdemarkt
irgendwas
irgendeine Gebar drin oder so. Und da haben wir früher immer, wir hatten eine ganze Apparatur.
Stairways und Pick'n'Pack gegenüber, ne? Weißt du noch?
Ja, genau, wo jetzt Bock drin ist. Ja. Und da haben wir immer, wir hatten eine ganze Apparatur zum Stempelfälschen dabei. Und wir hatten Bonsystem, waren wir so Getränke, Abreis, um reinzukommen. Und dann ist immer einer nach vorne gegangen, hat sich einen Stempel geben lassen, hat ihn immer feucht gehalten, dann bist du rausgegangen, schnell Kleber drauf irgendwie, und dann hast du da sozusagen diesen Stempel mehrfach draufgelegt. Und meine damaligen Freunde wollten dann unbedingt, da war, was ist das? Sternstraße. Gab's einen Parkplatz, da wusstest du, da kannst du was kaufen. Dann sind wir aber mal hin. Und meine Freunde aus Pinneberg, 18, ich hinten rechts gesessen, irgendwie so, haben Bobbel gekauft. Und so, und dann sind sie weitergegangen, irgendwie sind schnell weitergefahren und dann haben die sich einen eingedreht. Und dann macht er auf einmal das Feuerzeug dran, um den Bobbel so ein bisschen aufzulösen. Ne? Mhm. Und dann riecht das sehr stark nach Menthol. Das war ein Fisherman's Friend. Da haben die Idioten schön für 10 Mark oder 20 Mark damals Fisherman's Friend als Bobbel gekauft und sind richtig schön verarscht worden.
Hat aber auch gekickt vielleicht. Hat vielleicht auch gekickt.
Und da ist einer meiner Freunde und der war ungefähr deiner Größenordnung, also eher jetzt nicht der. Aber ein Galliger-Typ hingegangen, wollte sich beschweren, hat eine gefangen und sind alle frustriert nach Hause gefahren. Also ich finde, Landeier in der Stadt haben sehr viel Charme, haben sehr viel Schönheit.
Ganz bestimmt.
Ja. Und es gibt ja den legendären Film von Delef Buck, der ist wirklich toll. Erst die Arbeit und dann. Das war sein Diplomfilm. Das war sein erstes Werk. Und das ist irgendwie, wie ich finde, bis heute der beste Film.
Habe ich, glaube ich, nicht gesehen.
Ist ein grandioser Titel. Erst die Arbeit.
Da kommt er auf die Idee. Er ist ja wirklich in Schleswig-Holstein oder so groß geworden, dass er nicht mit dem Trecker, aber mit seinem 200D irgendwie, er hat von irgendeiner Diskothek gehört. Ja. Da wollte er mal hin nach Hamburg. Ja. Und also so Detlef Buck, wie er damals aussah, auch mit 24 oder wie alt er war, relativ jung, ist denn irgendwie, und zwar das ehemalige Dings, weiß ich nicht mehr genau, wie das heißt, gibt es auch längst nicht mehr in der im Schulterblatt da, irgendwie in der Verlängerung da, das ist jetzt irgendwie dieses Musical-Theater drin, irgendwie so eine Diskothek, wo er natürlich irgendwie...
Musical-Theater?
Ja, das heißt jetzt irgendwie so Delphin Club oder so, da war früher das...
Da war eine Disco drin?
Ja, da war eine richtige Disco, da habe ich Bronzegebiet gesehen, die sind da damals aufgetreten, in den 80ern. Was? So, und das war so.
Du meinst aber nicht den Juice Club, der ist ein bisschen.
Aber es war so vergleichbar mit den, was denn später mal das Tracks war. Ich weiß gar nicht, ob es so die angesagte Szene-Disco gibt für, also das, das ist Clouds nicht, das aber das andere Ding da am. Ja. Ist egal. Ich auf jeden Fall.
Das am Hauptbahnhof, ein Stückchen weiter runter Richtung
Das war Tracks und Rocks.
Diese beiden Dinge. Das war schon die schicke Variante. Das kommt noch die schwule Variante. Egal. Alte Männer reden über alte Zeiten.
Genau, es war jedenfalls so, dass ein Bauer in einen gesellschaftlichen Kontext gerät oder geraten will, mit dem er nichts zu tun hat. Es war also im Grunde an dieses Ding irgendwie Landei in der Stadt, also potenziert mal sowieso. Ja. Und das war echt, das ist ganz toll. Also wirklich, ich hasse den Begriff Kultfilm oder Kult irgendwas, aber in dem Fall muss man das irgendwie sagen, das ist echt ein Meisterwerk.
So ein bisschen wie Rockers.
Ja, also genau.
Ein bisschen Amateurschauspieler, so, genau. Ein bisschen
genau. Zusammengespielt. Das hatte den Charme von Rocker. Ja, ja. So, ne?
Auch ein heikler Film eigentlich, ne?
Wenn man, Rocker, wenn man,
ja,
meinst du?
Total.
Ja, aber irgendwie, also ich gucke den, glaube mindestens einmal im Jahr.
Bist du so ein Zitatenbringer, der dann solche Zitate...
Ja, so ein paar Sachen. Und
du flexst mich nicht, Muschilär?
Nee, und hier, Fattig hat richtig ein paar Zitate rausgenommen aus dem Rocker. Und zwar... Ganz am Ende, der Satz, Daimler ist Daimler. Ja. Du Klappschuhl.
Wenn Klappschuhl kommt und mein Lieblingssatz, den ich bis heute sehr oft bei Kitchen bringe, ist, du verdammte Scheißhausfotze.
Scheißhausfotze.
Das ist so, dass du bei Vox ist. Brauchst
es wird gepiept. Inzwischen wird es gepiept. Fünf Jahre war sauber, jetzt wird es gepiept.
Aber das ist so ein hartes Wort.
Du
fährst zurück nach Hamburg, du Scheißhausfotze.
Ja, das muss man wirklich sagen. Und hat sich da viel verändert in den letzten 2-3 Jahren, dass du gemerkt hast, also sind die anders auf dich zugekommen und gesagt, also
Nein. Ich darf sein, wie ich bin. Ja. So, da gibt's keinen Restriktiv, aber es wird manchmal inzwischen, bevor was entsteht, werden bestimmte Worte auch gepiept.
Das ist ähnlich wie ein Kartoffelsalat von Heinz.
Wie ist das eigentlich? Also jetzt, und das wäre dann auch so meine letzte Frage, weil ja, danach würde ich gerne ins Private umschalten.
Ja, und Heinz hat noch ein Musikinstrument dabei.
Ja, aber das müssen wir gar nicht.
Oh doch.
Gar nicht.
Wir müssen nicht, aber es wäre schön.
Ja, gut.
Ja.
Es gab ja jetzt in der letzten Zeit auch solche Momente wie Schauspieler. Wie heißt das Ding nochmal?
Tim.
Was das ist das Ding, dieses Instagram, wo sie alle was gesagt haben zur Schließung der Pandemie.
Alles dicht machen.
Ach so, hier mit Jan-Josef Liefers.
Ja, es war ja ironisch gemein. Und wenn du es weißt, denkst du, ja, okay, ist jetzt nicht so unwitzig irgendwie so. Aber es war nicht wirklich witzig und es war nicht wirklich auf den Punkt.
Nein.
Wie weit, was darf Humor heute noch und ab wann muss Humor sozusagen Grenzen ziehen? Weil ich bin nach wie vor ein Freund von...
Na?
Ja, jetzt habe ich einen Namensdreher.
Sebastian Merkel. Nee,
ich wollte gerade Kel Lewis sagen.
Louis C.K.
Louis C.K., dankeschön. Der natürlich durch sein Fehlverhalten eine Ebene hatte, wo man sagt, okay, kann man nicht mehr bringen, aber den Humor, den Blick auf die Welt, den habe ich geliebt.
Ja, auch jetzt noch übrigens.
Ja, aber darf man das jetzt noch gut finden oder hat Humor sowas wie eine gewisse Form der Narrenfreiheit, mal auch abseits des persönlichen Verhaltens?
Musst du Heinz fragen.
Er fragt
ja. Das finde ich
den Comedy-Experten.
Also zum einen Comedy-Experten, der alles beurteilen kann.
Comedy-Experten und Buchautor.
Also zum einen irgendwie unabhängig von der sozusagen dem ideologischen Inhalt von alles dicht machen, Ironie ist eine Kunst, die man beherrschen muss und ich würde jetzt mal einfach mal behaupten, dass auch Jan-Josef Liefers das nicht so richtig drauf hat. Also es war einfach, also weder inhaltlich gut noch witzig performt. So. Die zweite Frage, nämlich was Humor darf, das ist irgendwie, finde ich, ganz schwierig zu beurteilen. Es ist sozusagen eine, also für mich gibt es so eine klare Grenze, wenn das menschliche Leid, man kann, also ich finde, man kann weder Judenwitze machen oder man kann keine Witze machen, wo es um Pädophilie geht. Das finde ich irgendwie verbietet sich. Aber die Grenzen.
Also kein Opferhumor.
Nee, wo menschliches Leid zu groß ist, da kann man irgendwie, da gibt's keine satirische oder humoristische Distanz oder kein Blickwinkel mehr, das verbietet sich. Mhm. So. Und an das andere, wenn man sagt, das ist Geschmackssache, ich finde es wirklich irgendwie bei mir, glaube ich, dass ich mittlerweile durch diese mittlerweile 35-jährige Tätigkeit an der Humorfront gewisse Intuition ausgebildet habe, dass ich irgendwie spüre, wenn was falsch ist oder spüre, wenn so eine Grenze erreicht ist, wo ich sage, das kann ich jetzt nicht mehr machen, so gut der Witz auch ist, so, ne? So, das ist halt eine Geschmacksfrage. Und darf man, und die dritte Frage war ja irgendwie, darf man jemand, der sich irgendwie schuldig gemacht hat, wo es auch bewiesen ist, darf man das noch gut finden? Das finde ich irgendwie ganz, ganz, natürlich kann man Louis C.K. gut finden.
Ja, sicher. Ne?
Also was, also man kann da nicht irgendwie den, ich meine so auch mit dem, so unsympathisch ich Jens Lehmann finde, ne? Aber wie der diskreditiert wurde als Torwart des Bösen und was dem alles irgendwie angelastet wurde. Du meinst wurde, so,
wie er da geschrieben hat, ja, an Augo.
Ja, das ist natürlich alles scheiße gewesen, ja, und so, ne? Aber dieser Vernichtungswille, ne, der dem innewohnt. Ja, ja. Ne? Also überhaupt so, wenn jemand in die Schusslinie gerät, dann ist ja, das ist ja irgendwie auch dieses Hassding, was, es geht ja nicht mehr darum, jemand irgendwie mal einen reinzuwürgen oder so, sondern es geht, der soll nicht wieder auf die Beine kommen.
Ja, das stimmt.
Der soll sich das Leben nehmen, idealerweise aus dem Fenster springen und dann nie wieder, ne, und bei solch
Beschäftigungsverbote
so,
etc., ne?
Ja, alles also, ist so, diese, ne? So.
Also mir ist das gar nicht aufgefallen, ich habe erst heute gehört, dass es ein Wort dafür gibt, Cancel-Kultur?
Cancel-Culture, ja.
Cancel-Culture, irgendwie so. Dass man halt Leute für Verfehlungen, für Fehltritte so derbe. Das ist ein
Mechanismus, der dann in Kraft tritt. Da und greift ein nicht, Zahnarzt
ist,
das nächste.
Aber ist da nicht ein moralinsaures Gehabe, was immer schlimmer wird und Menschen mehr und mehr abseits drängt? Nochmal zweite Story, die du erzählt hast beim dem goldenen Handschuh.
Ja.
Dass Menschen, die eben aus anderen gesellschaftlichen Ebenen kommen, hin und wieder mal ausbrechen müssen, hin und wieder mal irgendwo hin müssen, was eigentlich in der Wahrnehmung und im Respekt zu dem Gegenmenschen viel negativer ist, als hin und wieder mal ein bisschen drüber sein. Und ich weiß, das ist ganz schwer, das ist ein ganz schweres Thema.
Es ist ein ganz, ganz schmaler Grat. Ich glaube, dass ich genau verstehe, was du meinst und auch das, was Heinz meint. Also gerade bei der Causa Lehmann hatte man ja das Gefühl, ich hoffe auch, dass ich das jetzt nicht
dann würde ich jetzt nicht weiterreden.
Sekunde, ja. Dass da bei Hertha BSC so eine Rassismuslampe angesprungen ist, wo sie sagten, jetzt müssen wir richtig hardcore handeln. Dass das nicht cool war, was er gemacht hat, steht völlig außer Frage. Aber die Konsequenz, der Rattenschwanz daraus, der Typ ist fertig.
Ja, es gibt viele Beispiele.
Ne, dass der andere Fußballer fertig und durch ist, das ist in Ordnung.
Also geht mir aber nur darum, dass wir heute extrem offen waren, ja, dass wir extrem viele offene Themen gesprochen haben.
Obwohl wir geschlossen sind, aber wir waren
auch. Ja, aber trotzdem, dass man da mit solchen Situationen eben auch mit einem gewissen Respekt umgehen muss, weil auf der einen Seite will man es hören, auf der anderen Seite chauffiert man sich, wenn man mal was hört, was einem nicht gefällt und deshalb behaltet die Schlüpfer alle an, Männlein wie Weiblein in irgendeiner Form irgendwie so. Wir haben geplaudert. Ja, wir haben geplaudert und ihr durftet dabei sein. Und das durften soll jetzt nicht so überheblich klingen, sondern es ist so. Wir waren. Wir waren heute sehr fein. Ich habe das wahnsinnig genossen.
Fiete Gastro steht für Authentizität oder wie in du sagst, Fällen. Authentizität. Und das war auch heute wieder der Fall.
Wie heißt das richtig?
Authentizität.
Was?
Authentizität.
Glaubwürdigkeit?
Naja, Authentizität. Aber du sagst immer Authentizität.
Pass auf, jetzt komme ich. Ja. Jetzt habe ich noch einen vorbereitet. Sei du selbst, aber sprich nicht drüber.
Gut.
Der ist doch
kleiner Tim. Wenn ich den gesagt hätte, hättest du mich gekündigt.
Nein, den finde ich wirklich gut. Den mit dem
Elefantitis. Ja, weil den Heinz Strunk gesagt
nein.
hat.
Ja, ich finde
Heinz Strunk. Der Mann vom Fleisch ist mein Gemüse.
Ja, darf mal jemanden gut finden.
Ja, darfst du, aber darf deswegen musst du doch alles absehen, dass er das sagt.
Nein, der ist ihm gar nicht
doof. Ach komm, wiederhol das mal. Das hast du ja nicht mehr gemerkt. So schlecht war der.
Sei du selbst, aber sprich nicht drüber.
Und nee, aber spring nicht drüber.
Also da habe ich
das. Oder? Sprich nicht drüber.
Sprich oder spring? Was denn? Sprich oder spring?
Jetzt würde ich, wenn ich jetzt sozusagen Produzent dieses Podcasts wäre, langsam die Aufnahmefunktion ausfaden, um sozusagen was anzudeuten. Die Jungs sind noch lange nicht fertig, aber es führt zu nichts.
Eine schwache Hand gehört gebrochen, vielleicht wächst sie ja stark wieder zusammen.
Das finde ich zum Beispiel sehr schön.
So, also ich würde jetzt faden.
Ja, guck mal, jetzt kommt die ganze
Ich wollte noch die Querflöte
von deshalb habe ich... Was?
Ich wollte noch das Instrument von Heinz hören.
Ganz fair.
Ja.
Heinz kann ja jetzt spielen.
Heinz Strunk hat jetzt extra noch sein Musikinstrument mitgebracht. Übrigens, Tim, ich finde, dass eines der schönsten Gerüche ist wirklich
Basilikum.
Ach, da ist sie.
Und ich möchte zum Schluss noch sagen, die Tomate ist kein Gemüse, sondern ein Obst oder eine saisonale Pflanze. Bevor es hier einen
Shitstorm
gibt.
Aber es ist gut mit der Küche. Das mag ich. Mag ich wirklich. Andere Energie. Sehr schön. Heinz war gar nicht so unlustig wie
erwartet.
Moment,
wie befürchtet.
Da lasse ich mich überhaupt nicht reindrängen. Ich habe lediglich gerade und ich habe auch nur springt verstanden und nicht spricht. Bei spricht ist es schon wieder eine ganz andere Farbe.
Ist noch Fleisch zu Hause?
Hast du gesehen was?
Hast du noch Besuch zu Hause?
Nee. Heute?
Nee, heute nicht mehr. Morgen, übermorgen.
Nee, gar nichts.
Schönen Grillabend auf der Terrasse oder so.
Das sehe ich bei mir, ich mach's gar nicht sagen, aber morgen ist eigentlich wieder Fastenzeit angesagt.
Habe ich ganz vergessen anzusprechen. Heinz ist nämlich ein Hardcore-Faster.
Finde ich gut.
Der macht 35 Tage nur Tee und Wasser.
Naja, das habe ich einmal geschafft.
Ja, 35 nicht.
Einmal 35. Einmal 35. 97. Das weiß ich noch wie heute. Ich habe Buch geführt, wirklich.
35.
Ja, ich hab neulich 9 Tage gemacht und es war das Beste, was ich tun konnte.
Echt gut, ne?
Ja, Wahnsinn. Also Birne,
ja,
alles. Mörder. Hormone, und ich merke jetzt schon, dass es langsam wieder kippt. Ich schlafe wieder schlechter. Also so. Und ich bin auch jetzt gerade im Überlegen, ob ich es wieder einführe, nochmal eine Woche zwischendurch reinzupacken. Nicht mehr wegen Gewichtsverlust, sondern wegen hier, Kopf rein.
Ja, ja. Gerade wenn man relativ viel trinkt und so, was immer bei mir wirklich irgendwie, muss ich sagen, ich muss immer drauf achten, so ist es das fantastische Korrektiv.
Aber 35 Tage.
Habe ich einmal geschafft. Ich
wirklich, aber da bist du 59 Kilo denn, oder was?
Ich habe bei 90 begonnen und war bei 77 dann. Also richtig so 14-jährigen Kampfgewicht wieder. Das wäre echt geil.
35 Tage.
Ja.
Ich habe 9 Tage gefastet, habe mit 109 angefangen und bin bei 98 gelandet.
Das ist natürlich echt sehr gut, aber irgendwie ich habe einen Fehler, den ich begangen habe. Ich habe grünen Tee mit Honig. Ich habe mal wahnsinnig viel Honig in den grünen Tee gepackt.
Honig ist gut.
Ist ja, gut. Aber es war irgendwie, also, keine Ahnung. Ich habe 13 Kilo. Oder
aber Honig ist smart. Es ist sehr smart, weil du kommst nicht in die Diätfalle. Du kommst nicht in diesen Verzichtsexzess des Körpers. Das
sind die Experten.
Das ist wirklich eine ganz banale Geschichte. Ja, alle sagen immer, kein Zucker, nichts mehr. Und wo du sagst, doch, ein bisschen, gib dem Körper ein bisschen, ein ganz kleines bisschen, damit er nicht denkt, er hat nichts. So, dass du brauchst nicht viel. Du brauchst ja nicht einen halben Liter Heroin. Also eigentlich musst du nur anspritzen, um sozusagen das Suchtzentrum leicht zu betäuben. Ist so.
Ja.
Das ist das Pegelsaufen. Das ist die eine Zigarette, die man hat. Jetzt bin ich drin.
Heinz, genau das. Bitte beschließe diesen Podcast mit
der
einer.
Der ist durch schon längst.
Nein,
ausgefädelt.
Nix da. Wir haben jetzt hier noch auf alle Fälle.
Wir reden Heroin.
Wir haben hier also, immer noch.
Ich habe eine Frage. Ich würde jetzt ganz gerne mal wie heißt das? MDMA?
MDMA?
Ja, wo kriegt man Gutes her?
Jetzt macht doch das nicht kaputt hier. Der Podcast ist noch an.
Ach so. Dann schenke ich mir noch einen.
Ich trinke Sekt vielleicht.
Aber du hast es schon mal probiert, ne?
Nein.
Auch nicht?
Nein. Bitte, Heinz.
Tischmusik.
Ey, ja. Ganz ehrlich, du. Ja,
so.
Bin etwas außer Übung, aber...
Aber ich würde sagen, einen besseren Schluss, lieber Tim, kriegen wir nicht.
Wollte ich gerade sagen, ich würde heute die Abschlussworte wählen wollen. Dann kannst du dir nämlich die Tränen wegwischen. Ja. Die Macht der Musik, die ist unfassbar. Ein wunderbarer Podcast, wenig Kulinarik, auch wenn wir viel gekocht haben. Aber dafür umso intensiver, umso bemerkenswerter. Vielen herzlichen Dank.
Ja, bitte. Eins,
oder gerne. Wie wir dich nennen, Matze.
Ja, oder Buchautor.
Es ist so wirklich so Emotionalität und sofort wieder einreißen.
Ja.
Vielen Dank, Heinz. Also wirklich.
Ja, bitte.
Toll.
Danke. Die
und auf gute Nachbarschaft.
Ja, ne?
Auf gute Nachbarschaft. Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt.
Ihr macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke. Oh, wie gut das schmeckt. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.